Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Ich meine, das ist immer einfach zu kritisieren, egal wen. Das ist immer einfach, und gerade wenn ich mich verstecken kann.
Ne? So, total.
Sitze ich irgendwo in meinem Zimmer, an meinem Computer und werde mal frustlos, ohne dass ich mir, glaube ich, über viele Dinge ein vernünftiges Bild gemacht habe. Und das finde ich einfach schade.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, schöne Grüße aus dem anonymen Internet. Und um die Anonymität gleich zu umgehen, mein Name ist Max-Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer und ihr hört hier die gar nicht so anonyme Rasenfunk-Schlusskonferenz, unser Format, in dem wir auf den Bundesligaspieltag zurückblicken. Das, was ihr gerade eben gehört habt, war ein Tondokument von Mike Büskens, der euch als Schalker Legende wahrscheinlich ein Begriff ist, und das Ganze wurde aufgezeichnet vom Blauen Salon, dem sehr, sehr guten Schalke-Podcast, die eine Weihnachtsfeier gemacht haben, zusammen mit Web04 und dem Königsblog. Ich hatte darauf hingewiesen in der letzten Folge und jetzt ist die Episode schon online in einer für eine Live-Aufnahme bemerkenswerten Qualität. Hört euch das an. Ich konnte es leider noch nicht ganz hören, aber schon zum Beginn reinhören, sehr, sehr empfehlenswert. Und Mike Büskens ist echt ein cooler Typ, das muss man mal sagen. Echt interessante Socke. Und damit herzlich willkommen hier in dieser Schlusskonferenz. Ich bin wie immer nicht alleine, sondern ich habe zwei Gäste und mit beiden werde ich heute jeweils einen thematischen Schwerpunkt auf ihren Verein legen. Und zum einen begrüße ich Kevin Scheuren, den ihr vielleicht auch schon gehört habt bei meinsportradio.de. Unter anderem macht er da den Podcast Werkskantine am Wasserturm, und das Wörtchen Werkskantine könnte ein Hinweis darauf sein, welcher Verein dir am Herzen liegt. Servus Kevin.
Hallo Max, hallo liebe Zuhörer, ja, Bayern 04 Leverkusen, das ist mein Verein.
Da geht jetzt ein geballtes A durch die Republik.
Ich wusste. Wäre nichts Neues, wenn man das zum ersten Mal irgendwann mal so sagt.
Ja. Nee, ich meinte, weil sich das Mysterium gelöst hätte, was mit Werkskantine gemeint ist. Es ist kein Corporate-Podcast, so, die ja auch schwer im Kommen sind, sondern
es gibt. Nein, es ist ausnahmsweise keiner.
Ja, sehr schön. Sehr schön, dass du deine Rasenfunkpremiere hier gibst. Und wir haben noch eine zweite Rasenfunkpremiere ist heute, einen Debütantenball im Rasenfunk. Und zwar begrüße ich sehr, sehr herzlich Kai-Mario Abel vom auch sehr empfehlenswerten Hoch und Weit Lilien-Podcast und damit Fan des SV Darmstadt. Servus, Kai.
Ja, hallo Max, hallo, grüß dich.
Ja, freut mich, dass das geklappt hat und dass wir dich aus dem fernen Mallorca zuschalten können. Ich bin ein bisschen neidisch auf die klimatischen Verhältnisse, die du wahrscheinlich hast.
Ja, es sind doch ein paar Grad mehr hier auf Mallorca und ja, das stimmt. Also ich gucke aus dem Fenster, sehe den blauen Himmel, Sonnenstrahlen und ja, knapp 18, 19 Grad werden wir heute bekommen.
Endlich mal sonnige Aussichten für Darmstadt-Fans.
Ja, ja, wobei hier, wir haben ja auch einen hiesigen Fußballclub hier in der zweiten Liga in Mallorca, die ähnliche Themen haben wie unser Verein, wie mein Verein, die ja auch gerade bitter gegen den Abstieg kämpfen und auch schon wieder verloren haben gestern. Und ja,
sehr schade. Wie hieß denn der Unternehmer, der damals versucht hat, Mallorca, hat es ja auch geschafft, sie in die erste Liga zu bringen und dann sie versucht hat, da zu etablieren. Wie hieß denn der nochmal? Weißt du es gerade zufällig?
Nee, das weiß ich nicht. Also es ist jetzt gerade, es gab ja wieder einen deutschen Präsidenten, der jetzt aber verkauft hat und ausgeschieden ist. Und der Verein wurde in der Tat von US-Amerikanern übernommen.
Klar.
Und Utz Klaassen ist es übrigens.
Ja, genau. Utz Klaassen, genau. Ja.
Der ist aber jetzt gerade raus, ne? Der ist gerade raus vor ein paar Monaten. Und jetzt will man mit Amerikanern wieder in die erste Liga. Und das war auch das Ziel für die Saison. Und aber irgendwie klappt es nicht so.
Tja.
Ich glaube, Platz 19 sind wir hier gerade. Das ist nicht so gut.
Ja, das ist nicht so gut, aber ein Hinweis darauf, dass es keine 18 Vereine in der zweiten Liga der Spaniens gibt. Ja, interessant. Jetzt, bevor wir eine Auslandsfolge machen, wir haben noch genügend über den Spieltag zu sprechen. Aber sehr schön, dass ich euch beide hier begrüßen kann. Und es ist auch dringend Zeit, mal eure jeweiligen Vereine ein bisschen näher zu betrachten. Bevor wir das tun wollen, muss ich allerdings noch drei Hinweise loswerden. Ich versuche mich kurz zu halten, liebe Hörer. Zum einen möchte ich darauf hinweisen, es gibt einen Kurzpass zum Thema Football Leagues, den ich mit einem Journalisten aus dem Rechercheteam des Spiegel aufgenommen habe. Dazu müsst ihr einfach nur den Rasenfunk-Kurzpass in eurem Podcatcher suchen oder auf unserer Homepage unter rasenfunk.de/kurzpass euch anhören. Bisher haben das erstaunlich wenige Leute getan, ehrlich gesagt, dafür, dass das Thema zumindest interessant ist, wie man es bewertet. Da gehen die Meinungen wiederum sehr auseinander. Vielleicht werde ich dazu auch nochmal irgendwann was machen. Und dann müsst ihr jetzt dringend diesen Podcast anhalten, wenn ihr euch gleich notieren wollt, wie ihr an der Schlusskonferenz Nummer 99 mit Frank und mir teilnehmen könnt. Also jetzt kurz Stopp drücken und jetzt wieder auf Play und dann sage ich euch nämlich eine Telefonnummer, unter der ihr uns eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken könnt. Das ist die 0151 155 457 81 und ich wiederhole nochmal 0151 155 457 81. Das haben schon einige Leute gemacht, schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht und die werden wir dann in der Folge, die wir nach dem nächsten Spieltag schon aufnehmen, werden wir die abspielen und werden eure Fragen beantworten oder eure Anregungen, die ihr habt für den Rasenfunk. Wir freuen uns da sehr, freuen uns auch schon über alle, die jetzt schon mitgemacht haben. Und das wird dann die Feier der 100. Folge, die wir damit so ein bisschen vorwegnehmen, aber es ist ja auch ganz schön cool reinzufeiern. Ich habe gehört, das machen die Kids da draußen so. Und als letzter Hinweis danke ich noch Nikolas, Christian und Fabian. Ihr alle habt uns nicht zum ersten Mal mit Spenden unterstützt. Dafür recht herzlichen Dank. Der Rasenfunk versucht irgendwie, ja, letztlich versuche ich das hier ehrlich gesagt beruflich zu machen. Wer dabei helfen möchte, gerne auf rasenfunk.de/unterstützen. Und das war es jetzt. Jetzt müssen wir ganz dringend in diesen Spieltag, der irgendwie, Kevin, irgendwie war es ein komischer Spieltag, oder? Es war so, ich habe den Eindruck, ganz, ganz viele Spiele wurden über den Willen entschieden.
Ja, oder mit viel Glück. Oder mit ein bisschen Schiedsrichter. Oder, ja. Also auf jeden Fall, für alle, die ein Tippspiel machen, war das absolute Lotterie.
Oh ja.
Ich glaube, wir hatten, ich gucke gerade mal, 6 Spiele, die 1-0 oder 0-1 ausgegangen sind. Das tippt keiner so. Also wer das geschafft hat, der hat da wirklich viel, viel seherisches Wissen bewiesen.
Ja, das allerdings war, allein die Bayern waren bei den 15-30-Spielen für 50% aller Tore verantwortlich, nach Abpfiff wohlgemerkt. Das sagt sowohl etwas über das Bayern-Spiel als auch über das Spiel der anderen Mannschaften. Ja, und irgendwie sehr, sehr viele Fouls und enge Spiele. Ich weiß nicht, Kai, wie hast du es empfunden? Du sitzt jetzt natürlich im sonnigen Mallorca, da verblasst schon die Erinnerung an diesen grauen Dezember-Spieltag.
Ja, also ich kann das auch, also ich war für uns ja, als wir kommen ja nachher erst zu unseren 98ern, war für uns schon ein schwieriger Spieltag, weil die ganzen engen 1-0 Ausgänge mit vielen, wie du es auch gesagt hast, doch Entscheidungen, roten Karten und so, aus Sicht von Darmstadt natürlich ein schwieriger Spieltag gewesen. Also ich versuche ihn fast zu vergessen. Immer wenn ich auf die Ergebnisse gucke, denke ich immer, ja, hätte gern noch jeweils 1-0 andersrum ausgehen können.
Ja, und das ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung, denn das ist so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass vor allem im Tabellenkeller gewonnen wurde. Sehr, sehr interessante Spielergebnisse und ich würde gerne mit vielleicht einem der interessantesten da beginnen. Im Samstagabend-Topspiel schlägt Werder Bremen Hertha BSC. Werder holt damit 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen. 7, das ist fast schon zweistellig. Das ist ein Bereich, in dem hat sich Werder ganz lange nicht bewegt. Und zum ersten Mal seit dem 14. Mai 0 gespielt. Wir erinnern uns, 14. Mai, das war das 1-0 gegen die Eintracht aus Frankfurt am 34. Spieltag letzte Saison.
Unvergessen.
Also, ja, ich glaube für viele Leute tatsächlich unvergessen. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Also ein überraschendes Ergebnis und zwar aus beiden Richtungen. Und da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, Kevin, wie kann man das erklären, dass Werder jetzt auf einmal anfängt, hier die Punkte zu sammeln? Sind da die Schlüsselfiguren vielleicht Kruse und Pizarro?
Scheint so zu sein. Ich habe ja schon oft im Bundesliga-Special, was ich ja auch mitmoderiere bei meinsportradio.de, haben wir auch regelmäßig Bremer zu Gast, die versuchen, die Situation einzuordnen. Und mir fällt immer wieder auf, dass in Bremen irgendwie diese Führungspersönlichkeiten fehlen, die allerdings dann auch wirklich durchschlagenden Erfolg bringen. Und Max Kruse, ich glaube, auf den hat man wirklich sehr, sehr viele Hoffnungen gelegt in Bremen. Dann hat er sich früh schwerer verletzt, fiel lange aus. Und wie wichtig er sein kann für Bremen, das hat er Samstagabend gezeigt, aber auch schon in den ein, zwei Spielen, die er davor gemacht hat. Seine körperliche Präsenz vorne drin, auch Lücken aufzureißen, die dann auch einem Pizarro helfen können. Ich glaube, das ist tatsächlich sowas wie ein Schlüssel gewesen, wenn es in Bremen einen Schlüssel gibt. Andererseits muss man, glaube ich, auch Hertha BSCs Leistung so ein bisschen kritisch sehen. Also von daher, ich glaube, das ist da auch ein Geben und Nehmen gewesen am Samstag.
Ja, sehr schön formuliert. Kruse und Pizarro alleine 7 Chancen gemeinsam kreiert und zwar meistens jeweils für den anderen. Das als Hinweis, wie gut die Abstimmung unter den beiden funktioniert. Und dann, sehr wichtig für viele Werder-Fans, die Rückkehr von Philipp Bargfrede. Kai, wie hast du denn jetzt die Leistung von Werder bei Berlin gesehen?
Ja, also ich sehe es eigentlich ähnlich. Also ich fand die auch überraschend gut. Viele Chancen rausgearbeitet. Und was ich eigentlich auch spannend finde, dass sie zu Null gewonnen haben, ne? Was ja für Werder Bremen eigentlich auch immer schon, also ich finde die ja grundsätzlich in der Offensive sehr, sehr stark besetzt. Ja, also auch viel zu stark, um den Abstieg mitzuspielen. Die große Schwäche ist ja immer hinten, ne? Fängt ja schon in der Abwehr an. Von daher, so aus meiner Sicht, ich halte Werder eigentlich für relativ gut, vor allem vorne, nach vorne hin, ne? Und da sieht man ja mit Kruse, Pizarro, Gnabry hat man ja auch echt eine sehr starke Offensive.
Ja, also allein Gnabry hatte natürlich genügend Chancen, auch im sechsten Auswärtsspiel in Folge zu treffen, hätte den Deckel da drauf machen können mit einem möglichen 2-0. Und dann haben wir ja tatsächlich die Frage, ja Kai, wie siehst du die Leistung von Hertha? So ein bisschen rätselhaft ist es zumindest mir. In der letzten Woche noch gegen Wolfsburg mit einer wahnsinnigen Energieleistung einen doch verdienten Sieg dann eingefahren, das Spiel gedreht, 3-2 gewonnen in letzter Minute. Und gegen Werder jetzt auch nicht allzu viel positive Offensivaktionen gehabt, mal abgesehen von so ein paar Chancen wie im Pfostenschuss von Ibišević.
Ja, das stimmt. Also es ist schon fast, ich finde sowieso, Hertha ist für mich auch so eine Mannschaft, die ich auch noch nicht richtig greifen kann. Ja? Also ich finde die überraschend gut immer wieder und auch mittlerweile etabliert ganz oben. Aber immer, gefühlt gehören sie dann noch gar nicht richtig dazu, ne? Wenn man das so sieht, tabellarisch und ja. Auch in den Zweikampfbilanzen hat man ja gesehen, dass sie eigentlich Bremen unterlegen waren. Fand ich auch interessant.
Ja gut, wobei, wenn ich es gerade richtig memoriere, dann hatte auch Wolfsburg mehr Zweikämpfe gewonnen als Bayern. Also das sagt nicht immer okay, etwas über.
Das sagt nicht immer was aus, das stimmt, ja.
Ja, wobei natürlich auf der anderen Seite kann man argumentieren, dass die Stärke in den Zweikämpfen bisher immer ein Asset von Hertha war, wie jetzt, wir müssen natürlich in der Start-up-Sprache über Hertha BSC sprechen, sonst werden wir dem ganzen jungen Club da nicht gerecht, der da gerade so im Aufwind ist. Also bisher war das eben ein USP und ein Asset, ein Core-Asset vielleicht sogar, gut in Zweikämpfen dazustehen und dann gegen Werder, die jetzt auch nicht dadurch aufgefallen ist, besonders robust in Zweikämpfen unterwegs zu sein, sondern die eher dadurch aufgefallen sind, gar nicht mehr in die Zweikämpfe zu kommen, sobald schneller kombiniert wird, vielleicht dann doch ein interessanter Wert.
Die Leistung war nicht fly.
Ja, da können wir jetzt ein mehr draufsetzen, also, tatsächlich. Da hätten sie Club Mate zu wenig getrunken.
Ich muss da Kai ein bisschen widersprechen. Also ich finde Hertha BSC noch lange nicht etabliert da oben. Hertha BSC Berlin hat zwar einen riesen Fortschritt gemacht, aber immer noch fehlt denen auch die Konstanz, sich da oben festzusetzen. Also ich habe Hertha BSC immer auf dem Zettel für eine Mannschaft, die noch da oben wegkommt. Also das ist für mich kein Team, was hundertprozentig da oben sich festsetzen wird über lange Sicht und diese Spiele drin haben wird, wie sie gegen Bremen nun mal drin gehabt haben, wo einfach mal gar nichts zusammenläuft. Das sind ironischerweise dann meistens, finde ich, die Heimspiele, wo das der Fall ist. Vielleicht ist es dann doch so ein bisschen die Erwartungshaltung, die steigt, die dann vielleicht die Qualitäten der Spieler übersteigt. Möchte ich nicht vermessen klingen, aber ich glaube halt, dass das Hertha BSC Berlin eine dieser Mannschaften ist, die sich aus diesen oberen Tabellenregionen noch, sag ich mal, weitestgehend verabschieden wird und dass eventuell jetzt auch schon so der oder die Phase, die sie zurzeit haben, ja so ein bisschen schon mal vorschiebt.
Es ist ja eigentlich auch erstaunlich, ne? Das meinte ich ja auch. Also sie sind ja für mich so noch nicht greifbarer Club, ja. Sie sind immer noch auf Platz 3. Hätten sie jetzt gegen Bremen gewonnen, hätten sie ja mit 30 Punkten schon 4 Punkte Vorsprung vor dem vierten. Man hätte fast von oben von einem Führungstrio sprechen können. Also es ist schon erstaunlich auf der einen Seite, ne? Und man nimmt es aber gar nicht so wahr. Man sieht die Hertha spielen und man hört, die haben gewonnen. Und dann guckt man auf die Tabelle, das haben sie ja verloren, ne? Guckt auf die Tabelle und ist immer wieder überrascht, wie weit oben man die Hertha findet.
Aber da frage ich mich tatsächlich, ob das nicht an unserer Blindheit liegt. Also zum einen ist es so, dass Hertha eigentlich, auch wenn ich dir da ungern widerspreche, Kevin, aber die sind eigentlich sehr, sehr heimstark. Die hätten mit einem Sieg, wären die Erste in der Heimtabelle zusammen mit dem FC Bayern. Das war die erste Niederlage. Die beiden anderen Niederlagen gegen Hoffenheim und gegen die Bayern jeweils auswärts. Das sind auch zwei Spiele, die man schon mal verlieren kann. Und ich finde es schon erstaunlich, dass wir so über eine Mannschaft reden, die erst dreimal verloren hat, die 22-14 Tore erzielt hat und die auch in der letzten Saison ja schon mal eine sehr, sehr gute Hinrunde hingelegt hat. Und ja, die Rückrunde gibt vielleicht so Grund für Zweifel, aber vielleicht ist das dann sogar noch wichtiger, wenn wir jetzt bei den Assets bleiben, für Hertha, dass man auch im Jahr 2, in dem Hertha diesen oberen Regionen mitspielt, Berlin das noch nicht so ganz zutraut, dass das eine Nachhaltigkeit hat, einen Longtail.
Aber wenn ich mich an die letzte Saison zurückerinnere, aber vielleicht erinnere ich mich darauf falsch zurück, war eben die Schwächephase, die sie in der Rückrunde haben, auch eine Schwächephase, die sie zu Hause hatten. Also die haben zu Hause sehr, sehr wenig Punkte geholt letzte Saison.
Das ist richtig, das ist richtig.
Und wenn es dann schlecht läuft bei der Hertha, dann ist es meistens tatsächlich zu Hause. Klar, wenn es gut läuft und du auf dieser Euphoriewelle schwimmst, ja, dann ist klar, dann gewinnst du da erstmal jedes Spiel, aber ich glaube, dass Hertha BSC Berlin einfach auch, und ich glaube, das ist auch das Image, was Hertha BSC Berlin hat, also ich möchte es nicht mit Hannover 96 vergleichen oder so, aber ich glaube, dass den meisten Leuten Hertha BSC Berlin relativ egal ist. Und die einfach unterm Radar laufen und jetzt sind sie gerade oben und dann, ah ja, oh ja, Hertha BSC Berlin, also wenn man über Nachhaltigkeit spricht, müsste man eigentlich viel mehr über Hertha BSC Berlin sprechen als über die TSG Hoffenheim, dass sie da oben sind, oder RB Leipzig, ja, weil das die Entwicklung von Hertha BSC Berlin ja wirklich über die Jahre durchweg positiv ist, ja, und die ja auch zufrieden sein können mit dem, was sie dann letzte Saison erreicht haben, Schwächephase hin oder her, aber das kommt nicht von ungefähr, dass die Leute die Hertha manchmal so ein bisschen, ja, vergessen quasi.
Ja, wie gesagt, und vielleicht auch gar nicht zu deren Nachteil. Wir wollen sie jetzt aber nicht vergessen, deswegen muss ich unbedingt betonen, Darida hat seinen Startelf-Comeback gegeben, zum ersten Mal seit dem dritten Spieltag wieder. Und wenn man sich erinnert, wie wichtig er auch in der letzten Saison war, nicht nur als Kilometerfresser, sondern auch als Kreierer von Chancen, dann ist das zumindest eine interessante Entwicklung und natürlich bitter für Hertha die Langkampfverletzung. Lustenberger musste dann in die Innenverteidigung rücken und das haben wir jetzt auch noch nicht thematisiert, obwohl Werder so viele Chancen hatte, das eigentliche 1:0 durch Max Kruse, der zum zweiten Mal in Folge getroffen hat, das war dann auch eine sehr, sehr, also es war ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk von Niklas Stark an ihn. Also irgendwie auch ein merkwürdiger Spieltag für Berlin. Irgendwie doof gelaufen und auf der anderen Seite Werder ganz klar im Aufwind. Die spielen jetzt noch gegen Köln und dann in Hoffenheim. Kai, du wirst ja das sehr genau im Blick haben, was da gerade in Bremen passiert. Mhm. Wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist deine Sorge, dass sich dieser Positivtrend verfestigt?
Schon relativ weit oben. Also ich hab schon auch mit Blick auf die Tabelle, Werder hat sich jetzt ja schon ein bisschen hochgekämpft. Der ist witzigerweise 4 Punkte vor, da kommen wir später drauf, 4 Punkte vor Wolfsburg. Mhm. Finde ich ganz faszinierend, ja. Und ich glaube schon, dass die noch ein paar Punkte holen bis zur Winterpause, ja. Und wie gesagt, ich halte die Offensive auch sehr stark, ja. Und wenn die es einigermaßen in den Griff kriegen, ihre Defensive hinzubekommen, dann halte ich Werder eigentlich für zu stark, um abzusteigen. Ja, das mag jetzt der Darmstädter Fan nicht so gerne hören oder die anderen Fans der Mannschaften, die unten stehen. Und ich weiß nicht, ja, also ich glaube schon, dass sie sich aufgrund der starken Offensive da hocharbeiten können noch.
Ja, es scheint tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil zu sein. Zumindest Stand 14. Spieltag in der Saison 2016-2017, wenn man da so eine Offensive vorne drin hat. Ich meine, der FC Ingolstadt, was der mit so einer Offensive machen könnte, will man gar nicht wissen. Und ja, letztlich auch deine Darmstädter, Kai. Aber ja, da kommen wir ja auch noch zu.
Da kommen wir gleich noch zu. Ja, genau, nächste Woche Bremen gegen Köln. Das, ich meine, ja, kann man auch mal gucken. Köln ist ja auch noch eine Mannschaft, die nach oben noch will und die auch ein super Spiel gemacht hat, kommen wir ja gleich, ne? Also das ist, ich finde es ja sowieso, die Bundesliga diese Saison ist irgendwie ganz merkwürdig. Ja, also die ganzen Spieltage, eigentlich, wenn man tippen will, ist doch alles immer nicht so gut vorhersagbar. Und auch wenn ich auf die Tabelle schaue, ich finde das schon teilweise sehr merkwürdig. Also wer da alles so oben mitspielt, wer da alles unten sich rumtummelt, ja.
Ja, merkwürdig oder interessant?
Aber. Nein, ich finde es interessant. Das ist ja auch gut. Ich meine, das tut ja sogar als Fan von Darmstadt 98, tut dann das ja fast weh, ne? Weil wenn man sieht, wie einfach man dieses Jahr vielleicht nicht hätte absteigen können aufgrund von Schwächen anderer, das ist dann schon interessant auf der einen Seite und auch blutend das Herz auf der anderen. Ne? Aber gut.
Ja, und kurzes Memo an dich. Es sind noch 20 Spieltage, also ihr seid noch nicht abgestiegen, aber da sprechen wir später drüber. Das ist das eigentlich Interessante, wie viele Mannschaften sich sportlich, ich will jetzt gar nicht sagen spielerisch, das ist eine andere Komponente, aber sich sportlich im Aufwind gerade befinden, im Tabellenkeller.
Aber wenn wir jetzt mal kurz auf die Statistik von Werder Bremen gucken, ja, die letzten 10 Spiele, das letzte Mal, als sie 2 Spiele gewonnen haben, das war gegen Wolfsburg und Leverkusen. Dazwischen lag ein Unentschieden gegen Darmstadt. Jetzt haben sie unentschieden in Hamburg gespielt. 2 Siege jetzt eingefahren hintereinander, Ingolstadt und Berlin. Beim letzten Mal gab es dann 4 Niederlagen in Folge. Also ich würde das in Bremen jetzt nicht, und ich glaube, das tut man in Bremen auch erstmal nicht, überbewerten. Also Bremen ist eine absolute Up-and-Down-Mannschaft dieses Jahr, die immer mal wieder wirklich tolle Momente hat und dann aber doch wieder so eine Niederlagenserie hinhaut. Also da jetzt von großem Aufschwung zu sprechen und gerade bei den Gegnern Köln und Hoffenheim, sehe ich jetzt ehrlich gesagt für Bremen, und wenn man sich dann das Kölner Spiel gegen Dortmund, worüber wir auch noch sprechen werden, da auch mal vor Augen führt, nicht viel Grund zur Hoffnung, dass man da super viel mitnehmen kann. Ja, vielleicht schafft man es, einen Unentschieden rauszuholen, aber dann wird man in Bremen sicher wieder umdrehen müssen, weil dann eben Wolfsburg, Hamburg, Ingolstadt und ja auch Darmstadt noch wieder angepirscht kommen. Also da weiß ich nicht. Da würde ich bei Bremen jetzt nicht so schnell wieder von großer Punkte-Euphorie sprechen.
Mhm. Und zack, zieht er den Stecker, der Kevin. Da ist er eiskalt. Das merkst
du. Ich versuche es realistisch zu sehen, ja, weil es ist einfach, es ist Bremen. Also es ist halt, diese Saison funktioniert es da mal kurz, dann gibt es wieder eine Niederlagenserie, dann funktioniert es mal wieder kurz, dann kommt wieder eine Diskussion. Und ich glaube, das wird sich so durch die Saison ziehen, ohne dass dann ja der große Durchbruch kommen wird, dass dann schnell, sag ich mal, Entspannung einkehren kann an der Weser. Was ich mir ja wünschen würde für den Verein, weil es ja an sich kein unsympathischer Verein ist, mir selbst auch nicht. Aber das ist eben das Bild, was der Verein so abgibt, wo wir gerade auch über Bilder gesprochen haben.
Da kann man dir auch gar nicht so sehr widersprechen. Wir werden es sehr genau im Auge behalten, liebe Hörer, und ihr in den Ohren. Aber jetzt, Stand jetzt, Momentaufnahme, Platz 14 für Werder, 4 Siege, 14 Punkte, 18 zu 32 Toren. Ich kann nicht aufhören, bei der Gegentorzahl irgendwie immer so kurz zu lachen, aber es ist ja interessant, dass man damit auf Platz 14 stehen kann. Und im Gegenzug dazu die Hertha, wir haben es schon angesprochen, auf Platz 3 mit 27 Punkten, hätten jetzt auf 30 Punkte hochsteigen können und das am 14. Spieltag, meine Güte. Ich habe es schon angesprochen, es war nicht die einzige Überraschung, die wir hatten von Teams aus dem Tabellenkeller, sondern die nächste, ja zumindest halbe Überraschung, hat dann der HSV geliefert. Mit einem 1:0 gegen den HSV und definitiv überrascht, würde ich sagen,
Augsburg.
gegen FC Augsburg, ja, dankeschön. Ich mag's, wenn ich aufmerksame Gäste habe.
Ich kenne das Problem.
Und größer überrascht noch, Kai, hat der HSV vielleicht tatsächlich mit der Nachricht, dass Herbert Bruchhagen Dietmar Beiersdorfer ersetzt. Und er war schon mal von 92 bis 95 als Manager in der Elbe. Jetzt wird er Vorstandsvorsitzender und wird einen Sportkandidat mitbringen. Ich lese einfach mal vor, was dazu der Kicker schreibt. Der erst im Sommer bei Eintracht Frankfurt ausgeschiedene Westfale wird einen Sportchef mitbringen. Heißer Kandidat Horst Held.
Ich finde es ja total interessant. Ja. Also ich lebe ja auch in Frankfurt, verfolge auch das Frankfurter Geschehen und Bruchhagen hat in Frankfurt schon Gutes geleistet. Ne? Also das kann man schon sagen, hat den Verein ja stabilisiert. Ne? Mhm. Aber er stand jetzt auch jahrelang für Stillstand in Frankfurt. Und was ich, vielleicht wird er sich verändern, weil er in Hamburg mehr Geld hat und kann da mehr Geld ausgeben mit vielen Händen. Nur er war immer der in Frankfurt, immer alle geerdet hat. Ne? Mhm. Also du hast in Frankfurt mal ein paar Spiele gewonnen und dann war er immer der, wir müssen hier, Bundesliga ist zementiert und wir können nur hinten sein und so weiter. Und jetzt kommt er mit seiner Einstellung in das euphorisierende Hamburg. Hab ein paar Hamburger Fans in meiner Umgebung auch, die gewinnen ja 2 Spiele in Folge und reden schon fast wieder von der Europa League, ja. Und da passt Bruchhagen in meiner Welt eigentlich gar nicht so gut rein. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber jemand, der immer so von der zementierten Bundesliga und von immer Ball flach halten, spricht, dann in das Hamburg reingeht, wo alle so viel erwarten. Ich weiß nicht, ob das so die gute Kombination ist.
Vielleicht wäre ein bisschen Stillstand erstmal ganz gut in Hamburg. Also nicht Stillstand im Sinne von jetzt da unten bleiben, ne, sondern erstmal sich wieder ein bisschen erden. Also deswegen finde ich Bruchhagen so als solchen gar nicht mal so verkehrt für den HSV. Das ist okay. Mhm. Ich tue mich ein bisschen schwer mit Bruchhagens eigener, kann man das Doppelmoral nennen? Ich weiß es nicht. Wollte er nicht eigentlich in Rente gehen? Sollte es nicht vorbei sein? Also
er wollte eigentlich in Rente gehen, ja.
Also,
aber er hat gesagt, wenn der HSV anfragt, dann ist eine Zusage Pflicht. Also er konnte nicht anders gewinnen.
Ja, er konnte nicht anders. Auch war er bei Sky gekündigt. Ne? Aber da haben wir ja gestern was anderes erfahren. Das ist so. Horst Held dann als Sportdirektor. Kann funktionieren. Horst Held halte ich nicht für den absolut schlechtesten Sportdirektor. Auch wenn mir da viele Schalke-Fans widersprechen werden. Denn auch viele Transfers, die jetzt noch getätigt worden sind auf Schalke, gehen auch noch teilweise auf Horst Helds Konto. Das darf man da nicht vergessen. Ich glaube, dass dieses Duo ganz gut funktionieren könnte, so es denn eintritt. Dann fehlt ja nur noch Armin Fee als Trainer.
Ich glaube, genau. Da jaulen gerade ein paar HSV-Fans.
Der war ja schon mal da. Der hat Stallgeruch. Jetzt wird's langsam ironisch, weißt du? Denn du bist halt sehr schnell dann in diesem Ironischen beim HSV. Trotzdem, gestern musste ich dann erstmal unken im Stadion. Also ich war ja auf Schalke und als die Push-Nachricht kam, dachte ich, aha, dann wird Fee also bald Trainer in Hamburg. Hab dann nochmal nachgeguckt, ob er entlassen worden ist oder ob er zurückgetreten ist. Ist natürlich zurückgetreten, glaube ich. Und von daher ist dann also die Tür vielleicht nicht ganz zu. Ich bin gespannt. Ich musste auf jeden Fall ein bisschen schmunzeln, als das kam. Es kann funktionieren, es kann aber auch wirklich dann komplett in die Hose gehen. Und mein Gott, da muss man die Uhr halt abmontieren und dann ist vorbei.
Ja, jetzt mal jenseits von dieser Uhr und auch jenseits von dem, dass wir jetzt prognostizieren, wie das wird, das ist ja vollkommen uneinschätzbar, finde ich halt interessant, was für eine Haltung hinter einer solchen Verpflichtung steht. Also der HSV sowohl bei Spielertransfers als auch jetzt bei solchen Transfers ist ein Verein, der nach hinten blickt, während er vorgibt, nach vorne zu schauen. Das heißt, mir wird immer von der Zukunft des HSV erzählt, aber schon in diesem Zukunftsargument wird auch immer die Tradition mit hineingezogen und die großen Tage des HSV spielen immer in irgendeiner Rolle. Und zwar egal, ob gesagt wird, wir wollen an diese Tage langfristig wieder anknüpfen, wir haben ein wahnsinniges Potenzial, weil wir der große HSV sind, oder weil gesagt wird, ja, wir dürfen uns jetzt auch nicht von der Vergangenheit kirre machen lassen und müssen jetzt ins Jetzt gucken, aber irgendwie spielt das immer eine Rolle. Und gleichzeitig guckt man aber eigentlich, also man gibt aber immer vor, damit den nächsten Schritt in der Entwicklung nach vorne machen zu wollen. Und das finde ich tatsächlich interessant, dass sich das beim HSV, das ist so die eine Konstante, dass du auch bei Spielertransfers das siehst, da wird ein Van der Vaart geholt anstelle eines Defensivspielers, einfach weil Van der Vaart halt mal eine gute Vergangenheit hatte. Und das für mich steht das so ein bisschen hinter dieser Verpflichtung, was dabei rauskommt. Kann sein, dass das jetzt funktioniert, aber ich finde es interessant. Der HSV schafft es überhaupt nicht, den Umbruch, den man sich selbst immer wieder auferlegt und auch so ein bisschen den Innovationsanspruch, den zu transportieren. Es ist ein Dino tatsächlich. Und jetzt kriegt er auch den Vorstandsvorsitzenden, der dazu passt.
Was auch ganz,
ich wollte sagen, der alterlich auch zum Dino passt, ne?
Ja. Und auch ein bisschen aussieht wie ein Dino.
Was sie halt vielleicht ein bisschen kriegen mit Bruchhagen, ist vielleicht so die Trainerstabilität, ne, die man ja in den letzten Jahren nicht wirklich hatte. Und Bruchhagen steht ja dafür, dass er die Trainer, also lange an einem Trainer festhält. Und unter Bruchhagen wären Labbadia heute noch Trainer. Ganz sicher.
Sowieso, die beiden sind ja auch gut befreundet. Das kommt ja auch noch dazu. Ich fand den Punkt jetzt von dir, Max, sehr, sehr gut, was den HSV angeht. Ne? Ich finde das immer so sinnbildlich, diese Rückbenennung ins Volksparkstadion. Das ist zwar für das Pathos ganz gut gewesen und für das Rausstellen der Tradition, aber es steht eben auch für dieses Vergangene. Es steht für das Eingerostete. Es steht für den Riesenfuß von Uwe Seeler. Das ist, und ich glaube, dass in Hamburg, und gleiches sieht man auch in Kaiserslautern zum Beispiel, ja, das ist einfach ein abgefahrenes Beispiel. Es sind über die Jahre einfach zu viele dieser alten Granden drin gehalten worden, in dem Verein oder haben sich von außen eingemischt, haben von außen auf den Verein geschossen, weil es denen irgendwie nicht gepasst hat, wie ihr HSV oder ihr FCK gelenkt worden ist. Und man sieht ja, was beim ersten FC Kaiserslautern passiert ist. Der HSV konnte sich zum Glück noch aus dieser Schlinge befreien, weil, machen wir uns nichts vor, geht der HSV einmal in die zweite Liga, dann wird es für die ganz, ganz schwer, wieder hochzukommen. Und das gleiche Schicksal hatte man eben auch in Kaiserslautern. Und das sind eben diese Vereine, die Innovation predigen, aber im Endeffekt das, was bei rumkommt, ist Rückschritt. Und da muss man sich beim HSV eine Linie überlegen, wie man das angehen will. Beiersdorfers erste Amtszeit in Hamburg war super. Das ging dann aus diesem Problem, dass von außen zu viel kam in die Brüche. Jetzt ist er Opfer seines eigenen Machttriebs geworden. Er hat zu spät reagiert und zu spät sich eine eigene Person neben sich gesetzt. Ich glaube, dass es seinen Kopf hätte retten können in Hamburg. Jetzt ist es ultimativ für ihn vorbei. Und Heribert Bruchhang steht jetzt nicht unbedingt für diesen Fortschritt. Also es ist komische Situation beim HSV, finde ich.
Ja, und davon abgesehen könnte es natürlich dennoch irgendwie funktionieren. Das würde auch irgendwie ganz gut zur Bundesliga passen. Auf jeden Fall ein interessanter Schritt, aber wir wollen ja eigentlich über den Spieltag sprechen. Nur weil das ein so wichtiges Thema war, jetzt auch am gestrigen Sonntag wollte ich es dann nochmal thematisieren, aber das eigentliche Spiel war ja sehr, sehr erfreulich für alle HSV-Fans. 1:0 gewonnen gegen den FC Augsburg und damit das vierte Spiel ohne Niederlage für den HSV. Endlich auch der erste Heimsieg. Und es war ein intensives Spiel und damit meine ich jetzt nicht nur, weil es rote Karte gegen Holtby gab, sondern von der ganzen Zweikampfführung her. Kai, wie hast du das Spiel gesehen? Was sind so für dich die wesentlichen Punkte, die du da für dich mitgenommen hast?
Also ich fand auch wieder an der Stelle den HSV offensiv wieder ganz gut. Fand auch die sehr intensives Spiel, was du auch gesagt hast. Ich fand die rote Karte gegen Holtby fand ich eigentlich, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, war ja schon sehr, sehr, sehr intensiver Zweikampf der beiden. Ich weiß nicht, wer war das von Augsburg, Chor. Wer war damit beteiligt? Chor.
Der dann später ja in der 66. mit Gelb-Rot auch noch fliegen sollte.
Um die er gebettelt hat.
Ja, tatsächlich. Und ich fand, so klar, Holtby, es war schon irgendwo eine Tätigkeit, ne? Kann man schon als rot bestrafen, aber der Zweikampf davor war auch sehr hart geführt, ja. Und ich weiß nicht, ob man da auch beide hätte mit Gelb irgendwie belasten können und gut ist, ja.
Ich fand es ein bisschen überhart. Also er wollte sich befreien aus diesem Klammergriff. Einsatz. Ja, nee, Holtby. Also bei beides. Also Chors Einsatz, Chor war völlig von der Rolle, was das sollte. Mhm. Der hätte ja schon vom Platz fliegen müssen, als er Kostic da in die Weichteile getreten hat. Aber ich hätte da keine rote Karte gegeben. Ja, das sah ein bisschen doof aus, aber wenn man das in der Gesamtheit sieht, will sich ein Mensch nun mal aus einem Klammergriff lösen. Gerade wenn der Hals eingeengt wird. Ne? Mhm. Und da hätte man das ein bisschen differenzierter sehen müssen. Klar, Ellenbogenschläge dürfen nicht ungeahnt bleiben. Das hat man ja in Frankfurt auch gesehen. Aber ich hätte da beiden gelb gezeigt. Das hätte auch, glaube ich, vielleicht ein bisschen Feuer genommen. Ja, dann hätte man einmal wirklich auf den Tisch gehauen und sagt, beide gelb und dann ist gut, weil danach hörte es ja nicht auf. Und die rote Karte hat dann die Stimmung auch noch dementsprechend angeheizt und dann haben sich die Spieler noch mehr davon anstecken lassen.
Ja, dieses Thema wird uns noch so ein bisschen durch diesen Spieltag begleiten, der berühmte Einstieg in die Karten. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Chor einfach Glück hatte, dass sein kurzes Ausschlagen mit dem Fuß auch nicht gesehen wurde. Und das war
genau, das kommt auch noch dazu, ja.
Es war schwierig. Ich meine,
oder beide rot.
Chor rollt über den Kopf von Holtby. Man kann total verstehen, dass der da durch die Decke geht. Gleichzeitig ist es eine Aktion, die man aber halt einfach, das sagt sich aus unserer Sicht leicht, aber man sollte sich da im Griff haben, sonst läuft man zumindest Gefahr eines Platzverweises. Die Gefahr ist jetzt eingetreten. Chor hat Glück gehabt, dass er da noch nicht geflogen ist und später ist er dann vollkommen zurecht runtergegangen mit Gelb-Rot in der 66. Minute. Das heißt, am Ende ging es dann 10-10 aus. Schwierige Situation auch, weil ich glaube, dass der Schiedsrichter die Situation dann nicht mehr im Blick hatte. Er ist dem Ball gefolgt mit den Augen und so wie ich das so rekonstruiere, müsste da der vierte Offizielle einen Hinweis gesandt haben. Der hatte nämlich ganz gute Sicht. Ja, schwierig. Schiedsrichter Daniel Siebert, nicht das einzige Mal heute, dass wir über Schiedsrichter und Karten und so weiter reden werden, aber ist ja auch ganz interessant, wie das in ganz, ganz vielen Spielen an diesem Spieltag Na, eskaliert ist ein bisschen zu groß, aber es hat immer eine Rolle gespielt und das war das, was ich eingangs meinte. Wir reden heute weniger über taktische Kniffe der Trainer. Wir werden heute nicht über Deckungsschatten und so einen Kram reden, sondern wir werden eher darüber reden, wie Zweikämpfe geführt wurden und wie sich so Spiele auch über so eine physische Robustheit entwickelt haben. Ganz interessant.
Aber ist das nicht ein taktischer Kniff, gerade von Dirk Schuster, dass er einen sehr aggressiven, faul betonten Fußball spielen lässt? Wo er genau weiß, dass er in einer Umgebung wie dem Volksparkstadion für das nötige Feuer sorgen kann und es beim HSV Spieler gibt, zum Glück war Spalic nicht auf dem Platz, die man mit sowas provozieren kann. Also ich finde, das ist durchaus ein taktischer Kniff von Dirk Schuster.
Jein, ich würde nicht sagen faulbasiert, da muss unbedingt gleich der Kai auch nochmal seine Einschätzung, der ja viel, viel mehr Spielzeit mit Dirk Schuster erlebt hat, als wir die erste Liga vor allem im Blick haben. Ich weiß es nicht.
Ich finde Dirk Schuster ist ein fieser Trainer. Das ist meine Meinung. Die kennzeichne ich als meine Meinung. Und ich fand auch, wenn Dirk Schuster, in seiner Zeit in Darmstadt war Darmstadt durchaus körperlich unterwegs. Ja, nicht immer unfair. Das möchte ich nicht sagen. Das möchte ich sagen. Aber ich kann mich an ein Spiel erinnern. Darmstadt gegen Leverkusen in Darmstadt. Da wurde auch gut getreten seitens der Darmstädter. Das ist einfach so. Und da hat man ja auch Fouls provoziert und gelbe Karten ja auch in Kauf genommen.
Ja, also ich sag mal so, schon ein Trainer oder die letzten Jahren, wie er in Darmstadt war, hat immer sehr aggressiv spielen lassen, ne? Was ja unsere Stärke ist, ne? Und also in Darmstadt die Stärke war auch in den letzten Jahren, was wir uns auch gerne wieder zurückwünschen, ne? Und vielleicht ist der Grat manchmal auch schmal zwischen, ich bin halt sehr intensiv im Spiel, um nicht aggressiv zu sagen, ja, und bin eng an dem Mann und bin stark in den Zweikämpfen und bin halt auch mal hier und da vielleicht ein bisschen kommt zu spät, wenn ich reingrätsche und erwische halt mal meinen Gegenspieler unglücklich, ja. Ich glaube nicht, dass Schuster jemand ist, der unfair spielen lassen will, ne, aber ist schon jemand, der durchaus körperbetont spielt und der auch eine gewisse Aggressivität im Spiel will, ja. Und damit ja auch in Darmstadt immer Erfolg hat mit dieser Spielweise. Und ich finde das ja auch, Max, was du sagtest, bezeichnend. Ich bin selber nicht so der Taktikfuchs, deswegen finde ich es schön, ja, wenn wir über sowas reden, weil ich finde es immer wieder interessant, weil es heißt ja oft, Trainerwechsel bringen nichts, ne? Und was machen Trainer mit einer Mannschaft? Und man kann aber sehr schön sehen, wie eigentlich dann doch sowas, welchen Einfluss Trainer auf Mannschaften haben, wenn wir nachher auch noch über andere Vereine reden, aber auch beim HSV, ne? Was ich mittlerweile ja beobachte, das ist mir auch wieder aufgefallen, dass der HSV mental auch stärker wirkt in den letzten Wochen, ja, und auch hier und auch nach einer roten Karte nicht zusammenbricht, ja. Und davor, in den letzten Jahren, hatte ich beim HSV immer so den Eindruck, da passiert irgendwas, was nicht im Sinne der Spieler ist, ja, und schon brechen sie auseinander. Sei es irgendwie ein Gegentor oder wie jetzt in dem Fall eine rote Karte gegen einen Spieler. Und das, finde ich, hast du beim HSV jetzt aktuell nicht mehr so. Ja, also sie scheinen da schon mental gefestigter zu sein, auch durch den Trainer vielleicht oder auch jetzt.
Natürlich auch durch die Erfolge
der letzten Woche, ne? Ja, klar, auch das, ne? Und so ein Dirk Schuster, um das nochmal auch zu sagen, ja, der ist halt mit seiner offensiven oder aggressiven Spielweise, ne? Bist du immer auch als Mannschaft immer im Spiel mit dabei, ne? So, und dass da jetzt, um das nochmal zu sagen, hier Kevin, also es ist keiner, glaube ich, der unfair spielen lassen will, das glaube ich nicht.
15 Fouls HSV, 16 Fouls Augsburg, sagt zumindest die Statistik, aber ich will nicht so tun, als hätte ich alle 31 Fouls gesehen und könnte jetzt dann auch bewerten, ob da schlimme Fouls mit weniger schlimmen in einem Topf liegen, kann ich nicht sagen. Ich glaube nicht, dass Faulen zum Spielplan gehört. Ich glaube, dass eine Aggressivität in den Zweikämpfen zum Spielplan gehört. Und das ist ja dann auch legitim. Der Schiedsrichter ist dafür da, die rote Linie zu ziehen. Warum findest du das interessant?
Ach, das ist ja diese Diskussion, ne? Faulen gehört nicht zum Spielplan dazu. Halte ich für Geschwätz. Also natürlich gehört Faulen zum Spielplan dazu. Kann mir keiner erzählen, dass das nicht zum... Es ist halt unser Fairplay-Gedanke, ja. Fußball ist ja Fairplay. Ja? Ich will nicht sagen, dass Leute Spieler verletzen sollen. Das wird kein Trainer denen sagen. Aber wenn man sagt, tritt mal dem Holtby auf die Füße, ohne ihn dabei zu verletzen und sieh mal, was passiert, das ist Psychologie. Natürlich gehören dann Fouls dazu.
Meinst du, so ein Trainer würde das so vorher sagen? Also ich meine, das wissen wir nicht, ne? Aber ich finde, das ist ein Unterschied, ob du sagst, pass auf, Holtby, wenn dein Ball annimmt, du bist sofort da, du stehst ihm sofort auf den Füßen als Sprichwort, ja, aber nicht bildlich, also du machst das nicht, ne? Oder ob du ihn in Ruhe den Ball annehmen lässt. Und ich glaube, was Schuster immer macht, ist, wenn der Gegner den Ball hat, wir sind sofort da, ja, also ja. Wir sind sofort intensiv am Mann, ich versuche das Wort aggressiv immer zu vermeiden, ne? Das ist ja nicht, dass du ihn faulen sollst, ne? Nur, dass du ihn halt nicht in Ruhe den Ball annehmen lässt und guckst, was, wo er den nächsten freien Mann findet. Und das ist schon, das ist Taktik, ja, aber ich glaube, dass das Faulen jetzt Taktik ist, glaube ich nicht. Dass er wirklich sagt, hier komm, guck mal, ob du den Holpi provozieren kannst, weil das weiß ich nicht, ja.
Dann ist das auch wieder nur meine Meinung.
Ne, es ist eine Glaubensfrage tatsächlich. Ich würde auch eher sagen, ja, schwierig. Also es gibt eine Handvoll
Spieler. Das ist ein romantischer Gedanke, finde ich.
Naja, also es gibt ja auch immer so zwei Arten von Fouls. Also ich glaube, das eine Foul, was immer zum Spielplan mit dazugehört, ist das taktische Foul. Und deshalb wird das ja jetzt auch relativ konsequent mit einer gelben Karte bestraft. Weil das einfach eine taktische Unterlegenheit, nämlich meist eine Gleich- oder Unterzahl gegen den Ball, die nivelliert das. Und deswegen machst du das Foul als taktisches Foul und deswegen gibt's da jetzt auch zu Recht gelbe Karten für. Und das ist aber halt schwierig, weil zum Teil inzwischen taktische Fouls am gegnerischen 16er stattfinden, weil sich der Fußball dahingehend verändert hat. Und dann gibt's halt die Zweikampfführung, die auch mit Fouls geführt werden kann. Und dann ist es, glaube ich, tatsächlich eine Einschätzungsfrage, ob man da den romantischen Max-Kai-Gedanken verfolgt, dass man sagt, nein, die wollen einfach eigentlich nur den Zweikampf gewinnen und sind da manchmal über der Linie. Oder ob man sagt, wie Kevin, das ist die Ansage in der Kabine. Letztlich.
Pass auf. Ja. Anderes Beispiel. Leverkusen gegen Dortmund diese Saison. Dieses sagenumwobene Spiel, wo Thomas Tuchel danach mit der Foul-Statistik in die Pressekonferenz kam. Ja. Ich bin 100% davon überzeugt, dass Roger Schmidt nicht gesagt hat, verletzt die Spieler, aber teilweise wurden Zweikämpfe schon durchaus so geführt, dass man nämlich dann, wenn man den Spielern wirklich auch mal auf den Fuß tritt, ja, das ist beim Fußball nun mal so, dass man den Spielern dadurch die Lust nimmt.
Ja, so, und dann du unterbrichst du den Spielfluss. Ja, okay, ja. Da hast du vollkommen recht, das stimmt. Es kann sein.
Dann kommt ja noch dazu, in welcher Umgebung bist du, was kannst du damit erreichen? Und wenn du damit erreichen kannst, einen Spieler einen Platzverweis zu besorgen, du allerdings gleichzeitig vergisst, den Spieler, der von deiner Mannschaft so nah an einem Platzverweis ist, auszuwechseln, Dominic Kor, dann hast du, wenn das ein Ziel von dir war, ich möchte das Dick Schuster nicht unterstellen, kannst mir aber vorstellen, hast du dein Ziel erreicht. Und wenn du in Unterzahl oder beziehungsweise in Überzahl spielst, hättest du mehr rausholen können. Das haben sie nicht geschafft und deswegen haben sie auch am Ende durchaus nicht unverdient verloren.
Ja, es war in ganz vielen Punkten ein Spiel auf des Messers Schneide. Also wenn Hamid Altintop die große Chance, die er da hat, verwertet, wo er den Ball irgendwie komisch annimmt.
Komisch ist ein gutes Wort.
Dann geht Augsburg, wenn ich mich richtig erinnere, damals noch in Überzahl mit 1-0 in Führung und das Spiel wird logischerweise ein anderes. Und so ist es eben so, dass wir dann erst den Platzverweis sehen in der 66. für Dominic Kor, der glaube ich auch deshalb nicht ausgewechselt wurde, weil er eine wichtige Rolle im Augsburger Spiel spielt als zweiter Sechser neben Daniel Bayer. Und dann hast du eben dann in der 68. Das Tor von Philipp Kostic mit einem Nachschuss nach einem Pfostentreffer von Nikolai Müller. Ja, dann geht so ein Spiel halt 1-0 aus. Ich finde ein Spiel auf Messerschneide, es hätte in beide Richtungen anders ausgehen können. Ich finde interessant, was wir vorhin so fast beiläufig erwähnt haben, die Konstanz, die bei Hamburg reingekommen ist, wo Kai gesagt hat, man weiß auch gar nicht so genau, wo das herkommt oder ob das nur mit der Einstellung zu tun hat. Ich glaube, bei Hamburg kommt tatsächlich auch eine taktische Komponente dazu. Das hat zum einen damit zu tun, dass Gisdol jetzt immer in einer fixen Startelf spielen lässt. Das wird sich jetzt zum ersten Mal verändern nach dem Platzverweis gegen Holtby. Aber das heißt, die Spieler sind sich ihres Stammplatzes erstmal jetzt sicher. Dieses ständige Herumgewechsel hat aufgehört. Und dann sieht man, dass sie einfach klare und auch relativ einfache taktische Anweisungen inzwischen bekommen haben, wie sie bestimmte Situationen lösen. Und zwar sowohl, wie sie sich gegen den Ball verhalten. Das war, glaube ich, so das Erste, was Gisdol ihnen beigebracht hat. Als auch, da ruft schon bei mir jetzt Bruno Labbadia an und möchte widersprechen. Aber das kann er jetzt mal lassen. Nein, aber auch die Spielauslösung ist ein bisschen einfacher geworden. jetzt beim HSV, finde ich zumindest. Oder möchte mir jemand widersprechen?
Nö, eigentlich nicht, weil Markus Gisdol, finde ich, ist ein taktisch guter Trainer, der eine Mannschaft gut einstellt und der Mannschaft auch Sicherheit vermitteln kann, weil er sich selber sicher ist in dem, was er macht. Also da stimme ich dir voll und ganz zu.
Gut, halten wir mal die Fakten fest. Nach diesem Spiel Hamburg gegen den FC Augsburg, wie wenig wir eigentlich über das Spiel gesprochen haben, aber ist ja auch ganz interessant, sinnbildlich für diesen Spieltag. Der HSV jetzt auf dem Relegationsplatz, juhu, das kommt einem, sounds familiar to me. 2 Siege jetzt, 10 Punkte, damit punktgleich mit dem VfL Wolfsburg und einen Punkt auf Ingolstadt Vorsprung und 2 auf Darmstadt, über die wir gleich noch sprechen. Und gleichzeitig für Augsburg, da hatten wir vor ein paar Spieltagen einen Schwerpunkt zu in der Schlusskonferenz. Da war man noch sehr entspannt im Augsburger Lager, sowohl nach unten als auch nach oben hin. Jetzt spitzt sich die Situation langsam ein bisschen zu, vor allem wenn man noch aufs Restprogramm guckt. Der FC Augsburg spielt jetzt noch gegen Gladbach und dann in Dortmund und hat derzeit nur 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf Tabellenplatz 13. Das heißt, jetzt das Spiel gegen Gladbach, da ist schon ein bisschen Druck auf dem Kessel, denn in Dortmund muss man nicht unbedingt etwas mitnehmen als FC Augsburg. Können wir sehr gespannt sein drauf. Am nächsten Spieltag findet das dann statt. Und damit haben wir auch schon ein anderes Spiel mit reingenommen in die Tabellensituation, nämlich der FC Ingolstadt hat gewonnen. Und zwar zu Hause gegen Raba Leipzig. Die erste Niederlage für Leipzig. Zum ersten Mal seit 5,5 Jahren habe ich gelernt, dass der Tabellen 18. wieder den Tabellen 1. in der Fußball-Bundesliga schlägt. Kai, und das ist doch eine tolle Nachricht für uns alle, dass es jetzt endlich wieder so spannend geworden ist. Stellt sich nur die Frage, warum eigentlich?
Was meinst du mit spannend geworden ist?
Naja, dass es die Möglichkeit gibt, dass Leipzig, der aktuelle Tabellenführer, beim Tabellen 18. verliert. Was ist denn da im Spiel passiert, dass Ingolstadt einen Dreier heimfangen konnte?
Ja, also Ingolstadt aus meiner Sicht total stark hinten in der Defensive, haben es den Leipzigern super schwer gemacht, da irgendwie Offensivaktionen zu kreieren. Und von der Warte her, glaube ich, gar nicht mal unverdient der Sieg für Ingolstadt. Natürlich auch super überraschend aus meiner Sicht. Ich wusste gar nicht, für wen ich sein sollte. Eigentlich natürlich war ich dann gefühlt schon für Leipzig, ja, weil aus Sicht von Darmstadt natürlich hat jetzt auch Ingolstadt eigentlich sich gut nach vorne gekämpft, punktetechnisch. Mhm. Und ich war auch super überrascht. Für mich war das eigentlich im Vorfeld ein klarer Sieg für Leipzig, ja, weil ich die für sehr, sehr stark, klar einschätze und dachte auch, dass die Mannschaft Ingolstadt den irgendwie liegen könnte. War natürlich auch die Heimkehr des Trainers, was noch ein bisschen für Brisanz gesorgt hat. Und ja, also mit Ralf Hasenhüttl, der quasi an seine alte Heimat zurückgekehrt ist. Wahrscheinlich auch für ihn eine ganz merkwürdige Situation. Erste Niederlage und dann gerade da, ne?
Ja, ich glaube vor allem auch deshalb merkwürdig, weil er, glaube ich, Dinge wieder entdeckt haben dürfte im Ingolstädter Spiel, die er ihnen eingeimpft hat, die man in dieser Saison aber nicht immer gesehen hat. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum es zu diesem 1:0 kam, jetzt jenseits von Dingen wie Spielglück und dass dann auch die Ausgleichschancen, die Leipzig schon hatte, nicht reingegangen sind. Aber eine Aggressivität in der Zweikampfführung, da sind wir wieder. 19 Fouls an Leipzig, aber unter der 20 der magischen Tuchel 20 Foul-Grenze, deswegen war es noch vollkommen okay. Ab 20 hätte ich gesagt, das geht nicht. Aber die Ingolstädter standen ihnen sehr auf den Füßen und waren gleichzeitig unheimlich kompakt. Und Ingolstadt war das erste Team in dieser Saison, was das gemacht hat, mit dem ich eigentlich ehrlich gesagt gerechnet hatte gegen Raba Leipzig, nämlich man stellt sich relativ tief hin, man versucht die Räume sehr, sehr eng zu halten, den Flügel dürfen sie gerne haben, aber im Zentrum soll ihnen kein Stich gelingen und dann einfach konsequent vermeiden Ballverluste im Spielaufbau, damit es nicht diese schnellen Umschaltsituationen gibt. Und da ist mir ehrlich gesagt keine in Erinnerung von diesem Spiel, ich konnte es allerdings auch nicht über 90 Minuten sehen, die Leipzig gehabt hätte und dann wird es schwer und dann kommt halt ein bisschen Pech bei der Chancenverwertung dazu. Zack, fertig, haben wir die erste Niederlage der Saison.
Ich finde, Mike Walpurgis hat ganz ostwestfälischen Fußball spielen lassen. Hat die Tugenden eingefordert von seiner Mannschaft, die er, glaube ich, bei seinen vorherigen Vereinen auch sich gewünscht hat. Die hat das umgesetzt. Die sind ein hohes Kampfpensum gegangen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich mag
ein hohes Kampfpensum, das hat mir sehr gut gefallen, diese Formulierung.
Jetzt ist ja so. Also das auch durchzustehen gegen Leipzig, ja, alle Achtung. Also Stellungsspiel war hervorragend von Ingolstadt. Also das hätte ich mir auch gewünscht, als zum Beispiel Leverkusen gegen Leipzig gespielt hat, das Zentrum da ein bisschen dichter zu halten, weil darüber fallen nun mal auch die Tore oder gehen die Situationen aus. Und tja, wenn du bereit bist, das 90 Minuten durchzugehen und durchzustehen und eben halt auch, und da sind wir wieder beim Thema Fouls, ein bisschen den wichtigen Spielern so teilweise die Lust zu nehmen, dann ist das schon echt gut. Und ein völlig, also für in meinen Augen ein sehr verdienter Sieg für den FC Ingolstadt, die sich auch auf dem aufsteigenden Ast befinden.
Ja, das definitiv. Also jetzt alleine 7 Punkte aus den letzten 4 Spielen geholt. Das einzige Spiel, das da aus der Reihe fällt, war der 1:2 auswärts Misserfolg. Jetzt habe ich es gerade noch irgendwie grammatikalisch hinbekommen, gegen Werder Bremen. Ansonsten eben Ingolstadt, ja, sehr auf dem aufsteigenden Ast. 9 Punkte jetzt, und das ist eben die interessante Dynamik im Tabellenkeller. Da befinden sich alle, ja, mehr Aufwind als Segelflieger an der Felswand. Sehr interessant, was sich da alles tut. Und für Leipzig, Kai, ich meine, Mitleid werde ich jetzt wahrscheinlich von dir für Leipzig sowieso nicht herauskitzeln können. Das hat sich schon so vage angedeutet. Aber letztlich ja auch nichts passiert. Es war jetzt auch nicht das schlechteste Spiel aller Zeiten. Sie haben trotzdem Chancen rauskreiert. 13:4 Torschüsse. Und Ingolstadt hatte nur einen aufs Tor tatsächlich. Der war dann auch drin nach einer Standardsituation. Das hört sich jetzt auch nicht so komplett überraschend an. Ja, so ein Spiel hast du halt einfach mal dabei.
Ja, das denke ich auch. Und jetzt wird es einfach spannend sein, wie Leipzig drauf reagiert, ne? Also wie man das jetzt nimmt. Ich fand ein Interview nach dem Spiel ganz spannend, wo Hasenhüttl ja gefragt wurde, ob das jetzt so hier der erste große Rückschlag gewesen sei. Mhm. Das ist eine völlig absurde Frage eigentlich, ne? Wenn du als Aufsteiger, wir wissen es alles, kein normaler Aufsteiger, aber Erster bist nach dem 13. Spieltag und nach dem 14. bist du jetzt auf einmal Zweiter, weil du das erste Spiel verloren hast. Und man fragt, ob es ein Rückschlag war, ist schon eine sehr absurde Geschichte eigentlich, ne? Und ja. Ist natürlich jetzt schon ein bisschen schade, schon. Also ich, wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Ich finde das mit Leipzig auch unterm Strich klar, kann man da verschiedene Meinungen drüber sein. Ich finde es gar nicht so schlecht und gar nicht so schlimm, weil es eine gewisse Spannung ja auch bringt in die Bundesliga. Habt ihr auch schon in vorigen Folgen mal drüber philosophiert, ne? Und ich hätte mich sehr gefreut auf das Spiel Bayern gegen Leipzig und punktgleich oder Leipzig sogar ein paar Punkte vor den Bayern. Das wäre schon eine spannende Kiste geworden, denke ich, ne? Ich hoffe, dass jetzt Leipzig da auch sogar, weiß ich nicht, das nächste Mal gegen wen spielen die nächstes Wochenende? Zu Hause gegen...
Sehr gut, ich habe es mir für alle Mannschaften rausgeschrieben, gegen Hertha.
Gegen Hertha, oh ja, auch spannend, ja.
Genau, Leipzig hat jetzt nämlich ein sehr interessantes Programm noch mit Hertha und dann eben bei den Bayern. Du, ich glaube, auf das Spiel gegen die Bayern kannst du dich so oder so freuen, egal. Selbst wenn Leipzig da mit 3 Punkte Rückstand hinfahren würde, dann wäre es zwar tabellarisch nicht mehr so interessant, aber vom Fußballspiel an sich wird es hochinteressant, was auch sehr damit zu tun hat, wie gerade die Bayern spielen. Da werden wir später zumindest kurz mal drüber sprechen können.
Ja, das Spannende war wahrscheinlich an dem Wochenende auch bei dem Spiel Ingolstadt gegen Leipzig, dass zum ersten Mal die halbe Republik Ingolstadt die Daumen gedrückt hat. Ich habe einen lustigen Tweet gesehen von einem Journalisten aus Frankfurt, der schrieb, jetzt drücken alle dem Traditionsverein Ingolstadt die Daumen. Ja? Was ja dann auch schon wieder witzig ist. Ja,
das ist die Diskussion, die man anscheinend immer führen muss, wenn man über Leipzig spricht. Aber ich kann es persönlich auch sehr gut nachvollziehen. Es ist interessant, wie wir auf dieses Thema kommen, selbst wenn ich es nicht anmoderiere. Es ist, bin gespannt, wie lange wir das bei Leipzig immer noch dieses Aber mitdiskutieren werden. Aber wie gesagt, ich kann es verstehen. Was ich allerdings sehr interessant finde, ist, wenn wir uns mal angucken, die Dynamik im Tabellenkeller, wie unterschiedlich die zustande gekommen ist. Wir haben unten drin auf Platz 16, 17, 18 3 Vereine, die 11 Tore erzielt haben und auf unterschiedlichste Art und Weise. Der HSV 7 Tore aus dem Spiel heraus, 3 durch Konter, das heißt 10 seiner 11 Tore sind so entstanden und nur 1 nach einer Standardsituation. Dann haben wir Darmstadt, die das schön pari-pari aufgeteilt haben. 6 Tore aus dem Spiel heraus und 5 aus Standardsituationen, zu denen ich jetzt auch Elfmeter dazu erzählen würde. Und Ingolstadt ist dann das krasse Extrem. Bei denen ist es dann tatsächlich so, dass die 6 Tore, naja gut, krasse Extrem, aber die haben 6 Tore aus Standards erzielt und nur 5 Tore aus dem Spiel heraus am 14. Spieltag. Finde ich sehr interessant. Vielleicht wird der Abstiegskampf dieses Jahr auch über die Chancenverwertung der Sturmreihen entschieden. Mal gucken. Eine so steile These für euch beide offensichtlich. Aber ich bin auch gespannt, was sich da in der Winterpause noch tun wird. Und wir haben ja schon herausgestellt, dass für Werder Bremen die Offensivreihe ein positiver Faktor ist. Und man sieht dann, wenn man da den Vergleich zieht, auch warum. Und Ingolstadt braucht seine Standards. Und gleichzeitig sind die anscheinend immer noch schwierig zu verteidigen. Hat auch schon Borussia Dortmund in dieser Saison gelernt.
Das stimmt.
Ja. Und damit lasst uns mal zum fast letzten Spiel im Tabellenkeller kommen, aber einem sehr, sehr wichtigen, nämlich zu Freiburg gegen Darmstadt. Und jetzt können wir uns alle entspannt zurücklehnen und dem Kai gebannt lauschen. Kai, was bleibt denn erstmal, wenn wir jetzt erstmal beim Spiel bleiben und dann das Ganze drumherum mit einbeziehen, was bleibt denn von diesen 90 Minuten plus Nachspielzeit, was bleibt da hängen?
Ja, also was auf jeden Fall hängen bleibt, wir haben so ein bisschen Darmstadt 98 aus der letzten Saison gesehen in Freiburg. Und ich fand es einen sehr, sehr guten Auftritt der Mannschaft. Wir haben unterm Strich, wir hätten auch da was mitnehmen müssen. Ja, wir haben ja bisher in der ganzen Saison erstaunlicherweise noch keinen einzigen Punkt auswärts holen können. Und letzte Saison waren wir auf Platz 4 der Auswärtstabelle.
Genau.
Und der neue Übergangstrainer hat auf jeden Fall die Mannschaft ganz schön durcheinander gewirbelt. Hat auch einige Veränderungen vorgenommen in der Startelf. Hat viele Dinge gemacht, die so ein bisschen an die letzte Saison erinnerten. Hat also alte Kräfte auch wieder reingeholt, die unter Norbert Meyer nicht so eine große Rolle gespielt haben wieder. Und was ich sehr gut fand, das ist wieder das, wir haben hinten sehr, sehr kompakt gestanden, waren sehr aggressiv, um das jetzt doch mal zu sagen, in den Zweikämpfen, ja, und hast dieses alte Feuer in der Truppe gesehen. Und ich habe einen Satz gelesen, fand ich richtig gut von Niemeyer, der wieder spielen durfte, der unter Norbert Meyer irgendwie, können wir uns alle nicht so erklären, keine große Rolle mehr gespielt hat. Der sagte, es hat Spaß gemacht, auf dem Platz zu stehen, und er hätte, wenn er seinen Gegenspieler angeschaut hat, immer das Feuer in den Augen gesehen. Ja, und
des Gegenspielers.
Nee, des eigenen Spielers.
Ja.
Habe ich Gegenspieler gesagt?
Ja, Mitspielers, sorry. Okay. Ja.
Das Mitspielers, Entschuldigung, ja. Guckt seinen Mitspieler an und sieht, wie er brennt, ja. Und und das ist das, was die Mannschaft braucht, ja, weil unterm Strich hat die Mannschaft mehr Qualität wie letztes Jahr, da sind wir eigentlich auch von überzeugt, ja. Und konnten es aber überhaupt nicht abrufen, diese Saison bisher. Und das ist das, was wir vorhin ja sagten, weil in den letzten Jahren haben wir halt davon gelebt, dass wir immer super aggressiv waren, ohne jetzt übertrieben, finde ich jetzt, viel faul gespielt zu haben. Aber ich kann mich an viele Spiele erinnern, wo, wenn der Gegenspieler den Ball angenommen hat, war sofort einer da. Ja, der hat ihm sofort auf den Füßen gestanden. Und das habe ich jetzt wieder gegen Freiburg auch gesehen. Und trotzdem, obwohl wir defensiv gut standen und da auch kompakt gestanden haben, haben wir uns auch einige, finde ich, sehr schöne Offensivaktionen erarbeitet. Das fand ich auch schön zu sehen, dass wir nach vorne auch das Umschaltspiel gut gemacht haben und auch durchaus in der ersten Hälfte ja die ein oder andere sehr gute Torchance hatten. Ja, und ich habe zum ersten Mal als Lilien-Fan gedacht, das Spiel kannst du dir echt angucken. Ja, ich hatte doch, weil ich war letzte Woche im Stadion gegen den HSV, ja, und habe noch gedacht, Mensch, sonntags 15:30 Uhr, was machen alle, die jetzt Sky gucken? Die können ja nicht mal wegschalten, jetzt als neutraler Fan, ne? Also als neutraler Zuschauer. Musst du dir ja angucken, ne? Und auch davor gegen Ingolstadt, das waren so Spiele, wo du echt gedacht hast, das ist, wenn du nicht Fan bist, ne, darfst du das Spiel eigentlich gar nicht gucken. So, weil es fußballerisch einfach überhaupt nicht gut war, ja. Und das ist zum ersten Mal ein Spiel, wo du echt gedacht hast, okay, das kannst du dir angucken, das ist richtig, die Mannschaft brennt, ja, da sind ganz gute Spielzüge dabei, und zum ersten Mal, wo ich auch dachte, wir haben auch echt eine Chance. Also wir hätten das Spiel ja auch echt auch gewinnen können, vielleicht zumindest mal einen Punkt holen können, und Ja, und haben dann unterm Strich durch einen, das passt auch wieder zum Spieltag vielleicht, durch einen merkwürdigen Elfmeter haben wir das Spiel verloren. Ja, und ja, jetzt halte ich hier so ein bisschen Monolog, aber ihr habt das so gewollt, ne?
Ja, ja, natürlich. Das ist, du musst ja auch.
Jetzt durch,
ja. Rasenfunk ist für manche Gäste auch so eine Art Therapie. Unter, ja, genau. In der Öffentlichkeit und so ist das hier auch gedacht. Also um das Elfmeter-Thema kurz aufzumachen und dann vielleicht aber ja. auch wieder abzuschließen. Es gab eben einen Strafstoß. Erst macht Esser einen Fehler, unterläuft eine Flanke und dann Fedetzky an Petersen, Petersen an Fedetzky. Wolfgang Stark fragt noch klare Berührung oder Petersen sagt ja, glaub schon. Also so, was man so von den Lippen ablesen konnte. Berührung, ja, faul, jein, Ramon Brandt.
Berührung, ja, glaub schon.
Ja, genau, danke, das reicht schon, ja.
Aber zeigt doch auch ideal, dass diese Diskussion, die wir in der letzten Woche geführt haben, zur Causa Timo Werner, wo ja das Abendland untergegangen zu sein schien, das, was wir da diskutiert haben, von wegen, der Schiedsrichter sollte sich häufiger beim Spiele erkundigen, auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Was soll Petersen da sagen? Also es gab ja auch eine Berührung und ich glaube, also bei der Szene würde ich sogar auch Nils Petersen jetzt erstmal wohlwollend unterstellen, der war sich selber nicht sicher, ob das faul war oder nicht, aber natürlich ist er zu Fall gekommen. Da hilft in der Phase halt auch ehrlich gesagt das Nachfragen für den Schiedsrichter dann auch nichts.
Ja. Also ich habe meine erste, wie ich das gesehen habe, die erste Reaktion war, okay, man kann das irgendwie geben, ne? Man muss es nicht, ja, so ein blöder kann Elfmeter und dann würde ich mich halt als Schiedsrichter, weiß ich nicht, ja, wenn es so ein brisantes Spiel, ja. Würde ich es dann vielleicht halt nicht tun, ne?
So. Die Frage ist halt, was würde so ein Videoschiedsrichter dann in der Situation bringen, ja? Also dann, wenn wir das jetzt so als Beispiel hätten.
Ja,
so richtig die klar war es halt nicht.
Es wäre nicht reviewable. Das ist ja das eigentlich, also das ist das Interessante, das frage ich mich schon länger bei der Videoschiedsrichterdebatte. Also erstmal haben es immer noch viele Leute falsch verstanden, wann der Videoschiedsrichter tatsächlich einschreiten soll. Das ist nämlich klar abgegrenzt auf Tore, die erzielt wurden, auf Elfmetersituationen und ich glaube auf Platzverweise, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Hört die Colinas Erben, da werdet ihr das richtig erfahren. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, wird das vielleicht der Videoschiedsrichter dazu führen, dass wir häufiger den Elfmeterpfiff hören, nur damit nochmal jemand auf die Situation gucken kann und das zur Not überstimmen kann? Bin ich mir nicht ganz sicher. Also gut, es war schwierig. Ramon Bertrot, euer Übergangstrainer, hat gesagt, wenn ein so erfahrener Mann wie Wolfgang Stark in der 86. Minute Elfmeter pfeift, dann war es ein Strafstoß. Und er hat dabei keine Miene verzogen, deswegen ist es für mich kein nicht aufklärbar, ob das ironisch gemeint war. Ich weiß nicht.
Ja, genau. Ich meine, er hat ja noch andere Interviews nach dem Spiel gegeben, die vielleicht nicht ganz so glücklich waren. Und ist vielleicht dem geschuldet, dass er jetzt auch zum ersten Mal Cheftrainer in der Bundesliga und da auch vielleicht aufgeregt war, obwohl er so ruhig aussah. Mhm. Aus meiner Sicht, also ich fand den Elfmeter, also aufgrund der Spielzeit auch so kurz vor Schluss, wenn man dann auch schaut, was wäre dann passiert, wenn er nicht gefoult worden oder wenn er nicht gefallen wäre, er wäre ja mit dem Ball ins Ausgelaufen. Also es war noch nicht mal eine zwingende Torsituation in meinen Augen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber hätte ja nichts irgendwie Gefährliches daraus entstehen können.
Ja, ja, stimmt.
So, an der Stelle. Und Fedetzky hat ihn wohl, ich habe zig Wiederholungen er hat ihn wohl ein bisschen gehalten, aber auch ein normaler Zweikampf. Ne? Ein Kollege von mir hat gesagt, wenn du das pfeifst, dann pfeifst du jedes Spiel 3 Elfmeter. Ja, und
ja, aber nun.
Es sah halt ein bisschen unglücklich aus. Also das ist, glaube ich, eher so das Problem, ja. Also ja. Ähnlich so Situationen, ja, vergleichbar gestern Leverkusen gegen Schalke, als Baba gefoult wird, ja, nein, vielleicht. Also ich glaube, es ist halt auch immer so ein bisschen blöd, wie ist der Blickwinkel des Schiedsrichters. Und dann Fedetzky stellt sich auch ein bisschen komisch an. Ja, das ist ja.
Ja, das ist bei ihm auch manchmal so. Also es ist die ganze Saison.
Ich wollte gerade sagen, ist wahrscheinlich
unglücklich, was er da spielt, ja.
Ich spreche ja ganz oft mit Matthias von eurem Podcast und da ist Fedetzky immer so einer unserer Wackelkandidaten. was so das Spielen angeht und seine Art und Weise, wie er verteidigt. Und das war halt wieder mal so ein Beispiel dafür, dass entweder Fedecký einfach nur Spielpraxis braucht und dann pendelt sich das schon ein, oder ob einfach dann auch so ein bisschen diese, naja, Intelligenz fehlt, in so einem Moment dann das entweder ein bisschen cleverer zu gestalten oder erst gar nicht passieren zu lassen.
Hervorragender Punkt, weil du damit schon einen derjenigen Spieler ansprichst, die unter Ramon Berntrot jetzt reintrotiert wurden. Das waren nämlich gar nicht so wenige. Fedecký, Holland, Jan Rosenthal, Jerome Gondorf und Sven Shiplock, alle rein, dafür Jungwirth, Milosevic, Guwara, Kleinheißler und Čolak raus. Was sagen dir denn diese Wechsel, Kai, als intimer Kenner der Darmstadter Mannschaft? Was wollte Berntrot damit erreichen und welche dieser Spieler hatten unter Meier jetzt so gar keine Chance mehr in den letzten Spielen?
Ja, also ein paar Wechsel, die er jetzt gemacht hat, waren auch aufgrund von Verletzungen, wo einfach Spieler, die vorher drin waren, nicht spielen konnten. Aber du hast schon recht, er hat doch gehörig rotiert und er hat vor allen Dingen auch Spielereien, wie jetzt auch Niemeyer, der ja auch fast neu rein rotiert ist, auf der Position zumindest. Und mit Gondorf jemanden wieder rein. Und Gondorf und Niemeyer sind so Helden des letzten Jahres gewesen und die unter Meier keine Rolle gespielt haben. Ja, und die aber beide auch diese Darmstädter Tugenden, die in den letzten Wochen viel berufen wurden, vertreten. Ne? Sehr, sehr kampfbetonte Spieler, die auch so eine Mentalität haben, nie aufzugeben. Ne? Und das ist das, was ja uns auch in den letzten Jahren immer ausgemacht hat.
Mentalitätswechsel, ja. Also.
Mentalitätswechsel, ja. Und das ist so das, was er wahrscheinlich auch versucht hat, das so zu erreichen. Shiplock hat mich überrascht, ja, weil mich hat Shiplock in den letzten Spielen oder überhaupt in der ganzen Saison bisher überhaupt nicht überzeugt. Dass er ihn rein hat und Čolak raus sogar auf die Tribüne gesetzt hat, sogar also noch nicht mal auf die Bank gesetzt hat, fand ich schon überraschend, auch weil Čolak ja bisher die meisten Tore erzielt hat.
Ja.
Und Rosenthal, muss man auch wissen, war sehr, sehr lange verletzt, ich glaube fast ein Dreivierteljahr, ist erst seit kurzer Zeit wieder im Mannschaftstraining, aber auch eine Stütze eigentlich. Ne? Das ist ja ein sehr erfahrener Mann, den wir da haben und der auch deswegen wahrscheinlich reinkam.
Und was für ein Zeichen, glaubst du, war die Einwechslung von Stroh-Enge? Also außer natürlich, dass man noch was reißen wollte, aber war das nicht, glaube ich, schon fast das erste Saisonspiel für ihn?
Nee, er kam auch gegen HSV rein letzte Woche.
Ah ja, okay.
Was ich auch überraschend fand, ja, weil man sagt, ja, er sei so nicht so derjenige, der in der Bundesliga sich durchsetzen kann, ja. Aber schon einer der Helden der letzten Jahre, kann man auch sagen, ne? Und ich fand es auch überraschend, dass er kam, ne? So und ja. Grundsätzlich, was man ja Norbert Meier so ein bisschen vorgeworfen hat, dass er versucht hat, immer mehr die alten Linien zu kappen zwischen den 98ern und Dirk Schuster. Ja, so, da wird viel auch im Hintergrund ausgetauscht, Vereinsärzte, Scouts, was auch immer. Und er hat auch das mit Spielern vielleicht getan, ja, so ein Gondorf oder Niemeyer, die vielleicht auch sehr eng mit Dirk Schuster waren, die auf einmal keine Rolle spielten. Und das hat vielleicht einfach jetzt, wurde einfach jetzt wieder ein bisschen geändert. Dass man da diese Rücksicht nicht mal nehmen wollte, ja, auf die, das was, ja.
Ja, und gleichzeitig ist es natürlich auch der Impuls, den ein neuer Trainer setzen kann. Und das hat ja auch eine Signalwirkung an die komplette Mannschaft, dass die Karten jetzt nochmal neu gemischt werden. Wenn wir jetzt über Norbert Meier sprechen, dann müssen wir dieses Kapitel, sollten wir definitiv mal kurz abhandeln. Er wurde am Montag entlassen, noch während wir damals die Schlusskonferenz aufgenommen haben, aber ehrlich gesagt haben wir das inhaltlich in der Schlusskonferenz schon so ein bisschen antizipiert, möchte ich fast sagen. Was ist denn das Erbe, was Norbert Meier jetzt bei den Lilien hinterlassen hat?
Ich weiß gar nicht, ob es das ist. Also auf jeden Fall, was er in den Spieltagen davor, also ich fange mal ein Stück vorne an, ganz kurz, ja. Also wie die, dass Dirk Schuster geht, war ja relativ früh in der Vorbereitung klar, oder zum Ende der Saison war das ja klar, dass man hatte ja durchaus auch ein bisschen Zeit, einen neuen Trainer zu verpflichten. Und wie auch im Podcast, wie wir da angefangen haben aufzunehmen, da gab es verschiedenste Namen, die genannt wurden und die wir uns auch gewünscht hätten. Und dann kam irgendwann ja das Gerücht Norbert Meier auf. Und da haben wir das erstmal so als Nebelkerze abgetan. Da wird einfach mal ein Name genannt, den holen die sowieso nicht. Das kann nicht sein, dass Norbert Meyer Trainer wird, ne? Und da waren wir schon alle sehr überrascht, dass man ihn überhaupt geholt hat. Ja?
Warum war das für euch so weit weg? Also jetzt für alle, die eure Folgen da nicht gehört haben?
Ja, man muss ja so ein bisschen in die Historie reingucken. Ne? Wir sind ja das Märchen Darmstadt 98 oder das Wunder, ja, aus der dritten Liga hoch in die Bundesliga in einer total kurzen Zeit, fing ja an mit einem Relegationsspiel in Bielefeld. Und was wir im Hinspiel zu Hause 3-1 verloren haben gegen Bielefeld, da war eigentlich der Käse war eigentlich durch, ne? Die Sache. Du fährst nach Bielefeld, hast zu Hause 3-1 verloren, auch klar verloren und gewinnst dann in Bielefeld 4-2, ja. Und das ist ja das Darmstädter Wunderspiel gewesen. Und Trainer bei Bielefeld war Norbert Meyer bei dem Spiel, ja. Das heißt, er hat das Wunder miterlebt, nur auf der falschen Seite. Und das ist so, dann hat er schon ein bisschen das Loser-Image gehabt in Darmstadt, also auf Fan-Ebene auch, ne? Weil Norbert Meyer, wenn wir haben uns angeguckt, der stand für uns für zwei Dinge, einmal für uralte Geschichte, Kopfstoß Albert Streit, ja, und halt er war der Trainer, gegen den wir 4-2 gewonnen haben und der es nicht geschafft hat, einen 3-1 Hinspielsieg nach Hause zu fahren, ja. Und das sind die Erinnerungen, die wir als 98er-Fans an Norbert Meyer haben. Und und dann hat er halt auch so ein bisschen, und das ist, komme ich doch zu einer Frage zurück, ja, was hat er hinterlassen und was hat auch vielleicht Holger Fach hinterlassen? Er ist ja mitgegangen. Ist nur nicht ganz klar, ob er gegangen ist, ob er entlassen oder beurlaubt wurde. Also er wurde beurlaubt, nur hat ja wohl sein Schicksal an das von Norbert Meyer verknüpft. Ja.
Was ein ziemlich mutiger Schritt ist, ehrlich gesagt, so aus meiner neutralen Sicht. Das ist, dann kann ich mich auch mit einem Einrad auf die Autobahn begeben.
Ja, es ist am Ende ist halt vielleicht ganz spannend juristisch, ne? Also, was das bedeutet zum Thema Vertragslaufzeit, Abfindung, ja, okay. Oder was auch immer, ja. Nur Holger Fach hat den Trainer ja auch wohl maßgeblich mitgeholt, ja, und ein alter Wegbegleiter, ja, beiden kennen sich ja auch sehr gut. Und so ein bisschen war auch dann nach dem HSV-Spiel, ja, im Stadion die Stimmung schon merkwürdig, weil es gab sehr viel Meier-Rausrufe, ja, und die Mannschaft wurde aber beklatscht, ja. Das fand ich schon ein bisschen befremdlich fast, ja, weil die haben keine Ehrenrunde gemacht, aber wurden doch schon von den einzelnen Fangruppen auch beklatscht und hat man. Es war so ein bisschen eine Aufmunterung auch und hat man schon gemerkt, dass das Umfeld eine Trennung hat, ja, zwischen Mannschaft und auch Trainer, ja. Und so, und von daher war der Schritt jetzt auch wirklich echt auch notwendig, das zu tun. Und hoffentlich aus meiner Sicht und aus Fansicht nicht zu spät. Also für mich war Norbert Meyer einfach ein großes Missverständnis, ja, in Darmstadt. Und ist ja ein Verein, der viel über, also zumindest im Umfeld, über Sympathie kommt, über Geschlossenheit kommt, über ein starkes Teamgefüge, ja, und Zusammenhalt. Und das war halt gar nicht da. Mhm. Ja, das bezeichnend war für mich eigentlich das Spiel auch gegen den HSV, dass da so, du hast ab der 70. Minute irgendwie das Gefühl gehabt, wir haben uns aufgegeben. Ja, ich saß da auf der Tribüne und hatte echt das Gefühl, die Mannschaft gibt auf. Ja, und das kennen wir in Darmstadt halt so gar nicht. Ja. So, da wird irgendwie bis zur 94. Minute wird da gefightet. Ja, so war das in den letzten Jahren immer. Und dass dann Spieler Köpfe hängen lassen und das ist irgendwie, das will man auch in Darmstadt nicht sehen. Und das ist halt auch, wir können verlieren und ja, vielleicht können wir irgendwie auch absteigen. Aber das war so die einhellige Meinung in Darmstadt, aber nicht so. Ja, also wir verlieren keine Spieler mit einer schlechteren Zweikampfbilanz. Das gibt's einfach hier nicht. Ja.
Ja, interessanter Punkt. Und während du jetzt so ein bisschen das, was Meyer dann auch gemacht hat mit der Mannschaft, das haben wir jetzt schon so ein bisschen beschrieben, ist ja dann auch die Frage, mit welchem Spielermaterial konnte er das machen? Ich erinnere mich da, wie auch in eurem Podcast die Stimmung schlagartig umschlägt. Es wurde immer nervöser zum Ende oder zum Saisonbeginn hin und es waren noch keine Transfers verkündet und gleichzeitig habt ihr aber damals auch schon so gesagt, ja, das ist aber halt auch einfach so, kommt halt oft erst in der letzten Woche und man muss halt dann gucken, wen man am Markt kriegt. Und dann hat das dann von einer Folge zur nächsten Folge hat das total umgeschlagen. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ja. Und und es war wieder ein bisschen mehr Optimismus da. Und jetzt, wenn ich mir jetzt die Mannschaft angucke, dann stelle ich mir aber trotzdem die Frage, was hat denn dieser Sommerschlusseinkauf, wie ihn unser Hörer Reklett genannt hat, was hat er gebracht? Also hatte er vielleicht auch einfach sportlich nicht die besten Voraussetzungen?
Also wir halten den Kader schon für eigentlich ganz stark. Also es ist stark für unsere Verhältnisse, ne? Und auch vielleicht im Verhältnis zum Vorjahr. Und was ich halt auch, was das Merkwürdige war, auch Norbert Meyer hat dann, wir haben dann ein paar Tage vor dem ersten Spiel in Köln, haben wir nochmal ganz fleißig Spieler verpflichtet. Ja. Mhm. Und Norbert Meyer hat die sofort eingesetzt im ersten Spiel in Köln. Und davor, da gab es eine Reihe an Testspielen und da hat ja am Anfang nur einen relativ kleinen Kader gehabt im Trainingslager, die auch sehr lange aber gehabt, ja. Und dann hat er vor dem Spiel in Köln, ich weiß nicht, 6 oder 7 Spieler reingetan, die erst wenige Tage vorher angekommen sind, ne? Und darunter auch gleich die beiden Spieler aus der Ukraine, die ja neben, also die kennen die Bundesliga nicht, die kennen die Sprache nicht, ja. Und das haben wir schon nicht verstanden. Mhm. Ja, wie man dann gleich, also im Effekt alle, die neu gekommen sind, da reinwirft. Und das war vielleicht nicht so schlau. Und auch vielleicht zu Norbert Meyer, was uns auch nie klar war, was ist eigentlich seine Idee hier in Darmstadt? Also er hat am vor dem Spiel in Köln gesagt, also er möchte auf Ballbesitzfußball gehen. Ja? Da haben wir uns alle erstmal sehr...
Was so für Darmstadt der krasseste Schnitt sein kann, Vergleich zu allen anderen Bundesligisten. Also
genau, da haben wir uns verstört angeguckt, was er damit wohl meint, ja, und so, und das war bei uns aber auch nie klar, also was will er, ja, und was ist sein System? Dann hat er irgendwann versucht, wieder auf starkes Defensivspiel zu gehen, hat gefühlt auch jede Woche die Mannschaft verändert, also wir haben nie irgendwie mal ein Spiel mit der gleichen Startelf begonnen und ja.
Und jetzt kommt dann eben so ein Spiel in Freiburg und es kommt ein Interimstrainer, Ramon Berndroth. Ich hätte wahnsinnig viele O-Töne allein von ihm vor dieser Sendung hängen können. Ich habe über Twitter einen Pressekonferenz-Audio-Schnipsel von ihm gefunden, den ich auch unbedingt in den Shownotes verlinken werde. Hochinteressant, was er da so erzählt, auch mit welcher Art und Weise er kommuniziert. Sehr, sehr sympathisch. Mhm. Aber er hat auch eine Aussage nach dem Spiel getroffen, über die wir gleich nochmal reden werden. Was glaubst du denn aber tatsächlich, was er mit der Mannschaft gemacht hat? Also so ein bisschen hat es halt auch wirklich viel mit Einstellung zu tun. Also die Art und Weise, wie dieses Spiel angegangen wurde. Und das war halt einfach das in Anführungszeichen alte Darmstadt. Giftig und mit einem unbedingten Willen und auch mit einer tatsächlich mit einer Torgefahr, die für den Gegner fast schon überraschend ist, weil der Gegner eigentlich viel, viel mehr den Ball hat, das wiegt ihn in Sicherheit, aber aus dem Ballbesitz, den Darmstadt hat, hat man auch gegen Freiburg viel gemacht.
Ja, das stimmt. Also wir hatten ja durchaus auch einige Chancen gehabt. Ja,
sowohl ja 60 zu 12 Torschüsse.
Ja, das ist ja völliger Wahnsinn für uns. Ja, wir hatten ja Spiele davor, da hatten wir irgendwie gefühlt gar keine Torchance, ja, und oder gar keine Torschüsse manchmal sogar, ja, und nee, ich glaube, was er gemacht hat, er hat wohl sehr viel mit den Spielern auch gesprochen. Auch eine wichtige Rolle spielen da auch die Co-Trainer. Mhm. Ja, Dimo Wache ist da ja auch mit dabei, der wohl einen guten Draht auch hat zur Mannschaft und da auch sehr laut wohl ist im Training, ja. Und du hast auch vorhin nochmal gefragt, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, Erbe von Norbert Meyer und jetzt Erbe von dem Ramon Berndroth, er ist ja wirklich nur Interimstrainer, was ja auch hier ganz klar gesagt wurde, ne, es wurde mehrfach gesagt, nur diese 3 Spiele, auf keinen Fall mehr. Das Erbe von Norbert Meyer war wahrscheinlich erstmal die Mannschaft anzusprechen und was man vom Hörensagen ja auch so mitbekommen hat, dass er die Mannschaft nicht erreicht hat, ja, und auch kein gutes Verhältnis zu den einzelnen Spielern hatte. Mhm. Ja, und auch da kam auch zum Schluss nochmal das Thema auf, dass er auch zum Aytaç Sulu, ja, auch einer der wichtigsten Spieler in der Mannschaft, Kapitän, wohl auch kein gutes Verhältnis hatte. Und dann wird es irgendwann auch schwer, ne? Also wenn du als Trainer die ganze Mannschaft nicht mitreißen kannst, nicht erreichst und auch kein gutes Verhältnis zum Kapitän hast, ja, dann musst du irgendwann auch als Verein sagen, es passt halt irgendwie nicht, ne? Man hat ja auch gesagt, jetzt fand ich auch spannende Aussagen nach der Beurlaubung, hat der Präsident gesagt, dass er sofort gemerkt hat, wie alle im Verein enger zusammengerückt sind. Ja, und so, das ist ja auch schon mal so ein Zeichen, ne? So der, man nimmt eine Veränderung vor und sofort rücken alle eng zusammen, ne? Und das ist die einzige Chance, die wir haben, ne? Dass wir als mit der mannschaftlichen Geschlossenheit, mit einem großen Kampfgeist in die Spiele gehen und dann auch wieder das bekommen, was wir letztes Jahr hatten, ne? So mit überraschenden Offensivaktionen, gute Standards, hinten sehr, sehr stark stehen, und dann haben wir auch, finde ich, trotz des aus meiner Sicht gebrauchten Spieltages, ja, und des blöden Ergebnisses am Ende, war es dann doch wieder eigentlich ein Schritt nach vorne. Mir macht das am Ende des Tages doch wieder Mut, dass das Spiel am Wochenende jetzt, ja. Mhm.
Ja, das ist die komische Bipolarität, in der man sich gerade als Darmstadt-Fan befindet. Einerseits auf den 18. Tabellenplatz gerutscht, auf der anderen Seite aber plötzlich wieder Hoffnung, wo früher gar nicht so viel Hoffnung war. Die Aussage, die wir beide jetzt schon indirekt angesprochen haben, ich weiß nicht, ob Kevin sie mitbekommen hat, fiel nach Spielschluss. Ramon Berntraut sagt da im Interview, wir waren nicht restlos eine Mannschaft, wir haben einen Verräter drin, das werde ich auch intern ansprechen. Und später hat er noch gesagt, es gibt Spieler, die Entscheidungen akzeptieren und sagen, okay, ich bin trotzdem im Team. Es gibt andere, die sich maßlos überschätzen. Und es gilt als offenes Geheimnis, und damit zitiere ich den Kicker, und tatsächlich kann man sich das aber ganz gut zusammenreimen. Er muss ja von jemandem sprechen, der aussortiert wurde und das nicht so ganz akzeptiert. Es scheint wohl Alexander Milosevic zu sein. Und jetzt, ich möchte noch kurz einräumen, er hat das jetzt heute dann zurückgenommen und sich auch für die Wortwahl entschuldigt, aber natürlich war das alles andere als clever, vielleicht auch so einen Spieler an den Pranger zu stellen öffentlich, oder?
Ich jetzt?
Ja, also, ja, mach mal. Bring mal ein bisschen Abwechslung rein.
Ja, ist halt fehlendes Medientraining, ne? ich weiß nicht, das ist halt unangenehm. Wenn es so sein sollte, dann ist es natürlich schockierend. Zeigt, wie viel eigentlich dann doch im Argen liegt. Aber da muss der Verein, also das Problem ist halt auch, jetzt hat man ja keinen, der den Trainer aus der Schusslinie holen könnte. Ja, man hat jetzt keinen Sportdirektor, der das Medientraining hat, der sagen kann, der Trainer gibt jetzt mal keine Interviews, ich mache das jetzt. Weil der Präsident, muss man mal ehrlich sagen, ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, was die Kommunikation mit den Medien angeht.
Also jetzt das, macht was der letzte Kevin Woche, gleich das nächste Thema auf, finde ich super.
Das, was letzte Woche passiert ist, grenzte ja an eine Posse. Das war ja nicht schön. Also ich habe das auch nicht mit einem Schmunzeln beobachtet, sondern eher mit einem Stirnrunzeln. Und ich dachte, mein Gott, also kann man sich da noch mehr verstricken und kann man noch mehr zeigen, dass man da auch so richtig nichts in der Hand zu haben scheint. Und gut, das Problem ist natürlich, Ramon Berntraut ist jetzt in einer blöden Situation für ihn. Er hängt mit Leidenschaft und Herz am Verein, ihm tut das weh, und das merkt man auch in diesen Aussagen, ja. Der blutet Darmstadt, der blutet die Lilien. Und wenn jemand mit etwas, wo du 100% hinterstehst, schlecht umgeht, dann sprichst du so, ja, es ist blöd, in der Öffentlichkeitssportart Fußball kann das schnell nach hinten losgehen, ja, und das Zurückrudern ist dann nochmal schwieriger, das heißt, im Endeffekt sitzt man da jetzt in der Sackgasse, man muss jetzt ganz schnell dafür sorgen, wieder Ordnung in den Verein zu bekommen, wieder Positionen zu besetzen mit Menschen, die erstens Darmstadt verstehen, die Menschen verstehen, die auch den Präsidenten verstehen, und dann wieder Ruhe reinzubringen, weil ich glaube, nur so kann Darmstadt 98 funktionieren, so sehe ich das aus der Ferne, weil ich glaube, das braucht der Verein. Der Verein hat ein hohes Harmoniebedürfnis in sich, und das merkt man auch im ganzen Umfeld mit den Fans und sowas. Also als ich letztes Jahr da war, ich fand das sehr sympathisch, da zu sein. Ne? Man hat das gemerkt, das ist ein sehr enger Verein, und diese Enge ist mit Holger Fach und Norbert Meyer verloren gegangen. Also ich habe ja schon vor der Saison mit Matthias drüber gesprochen in unserem Saisonvorschau, in unserer Saisonvorschau. Ich finde, Norbert Meyer ist ein Antitrainer für sowas, weil Norbert Meyer nicht für diesen engen Zusammenhalt steht. Norbert Meyer spaltet eher, und genau das unterstützt das ja gerade, was du gesagt hast, dass er sich trennen wollte von Ideen, die man in Darmstadt hatte. Und Holger Fach ist jetzt auch nicht der beste Kommunikator für einen Zusammenhalt. Ich habe jetzt letztens drüber nachgedacht, letzte Woche ganz oft, und mir fiel immer wieder der Name Bruno Labbadia ein. Viele Leute werden jetzt lachen und ich merke das. Es ist direkt, also du hast sofort das Lachen. Aber
ja, es gibt halt eine Verbindung zu Darmstadt, ne?
Genau. Er war da schon mal, er hat da ja, glaube ich, seinen Anfang gehabt als Trainer.
Er hat da auch musikalische Spuren hinterlassen, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, genau.
Er hat da nicht nur musikalische Spuren in Darmstadt hinterlassen, sicherlich. Aber
das ist der Wunschtrainer, ne? Ich meine, wenn du jetzt einen Darmstadt-Fan nachts um zwei aufwecken würdest, dann würdest du fragen, was ist dein Lieblingstrainer? Dann würde er Bruno Labbadia sagen, ja?
Ist das so? Also ist nicht, das jetzt nicht so, ja, dass die Leute...
Nee, aber ich glaube, das ist nicht realistisch. Also ich hack das ab, weil man muss ja mal gucken, was würde ihn hier erwarten, ja, und was ist die Perspektive vielleicht auch? Und
ich glaube, ein Verein, bei dem er Wunschtrainer ist, das ist ja wohl... Also ich glaube, ohne Probleme scheint zu wollen, das ist eine bessere Perspektive als bei vielen anderen Vereinen, ehrlich gesagt.
Und Labbadia ist ein Herzensmensch. Also ja, das haben wir beim HSV gemerkt, das hat man auch in seiner Zeit in Stuttgart gemerkt zum Beispiel. In Leverkusen war das leider nicht so der Fall, obwohl er auch da 100% reingesteckt hat für die Zeit, wo er 100% geben wollte. Das ist natürlich eine andere Geschichte gewesen im Hintergrund. Aber ich glaube, wenn man an ihn herantritt und sagt, Bruno, pass auf, wir brauchen dich, du bist unsere Nummer eins, schenk uns deine Aufmerksamkeit und wir schenken dir alles, was wir dir schenken können. Da ist Bruno Labbadia, der Volkstribun.
Jetzt wirst du Letzte, aber emotional,
der nicht,
Kevin.
Der sich nicht mit Alberto Colucci dahinstellt und das Lilienlied singt. Also das ist ein Typ, gut, den du begeistern kannst für so eine Idee. Also es ist, das wäre für mich auch die Ideallösung für Darmstadt 98.
Vielleicht sollten wir dich engagieren, dass du mit ihm mal sprichst. Ja. Du Kontakte hast, tu das für uns. Ja, also ist, ja, ich hoffe ja echt.
Aber du merkst, wie wenig es eigentlich braucht, ne, um eine Idee zu entflammen. Ja? Ja, es muss halt nur jemanden geben, der das auch rüberbringen kann. Und bei allem Respekt, euer Präsident ist das nicht.
Weiß ich nicht. Also er ist auch in Darmstadt. Also da muss man sehen. Er hat den Verein übernommen in der Insolvenz. Ja, also und aus der vierten Liga irgendwie da hochgeschafft mit seiner Art. Ne, da kann man die Art irgendwie gut finden und wie auch immer. Ja, nur ich bin auch mit dem Verein ein bisschen. Ich begleite den Verein auch schon länger, auch ein bisschen beruflich so am Rande halt. Ja, und du musst immer sehen, dass die ganze Infrastruktur, die wir heute in der Bundesliga haben, plus alle handelnden Personen. Präsident, Geschäftsführer, Geschäftsstelle, die waren alle schon in der vierten Liga da, ja, und sind quasi mit dem Verein dahin gewachsen, ne, und dass das nicht, ja, und klar, und Bruno Labbadia kennt das auch noch, ne, er hat ja seine Trainerkarriere angefangen, hier bei uns in der, war es Regionalliga oder war das sogar noch Oberliga Hessen, ich glaube, das war sogar noch Oberliga Hessen, fünfte Liga, ja, wo er als Trainer war und ja, er wüsste, auf was er sich einlassen würde, er kennt das Umfeld und auch keiner wahrscheinlich, der da irgendwie viel klagt, ja. Also ich würde es mir wünschen, ich glaube es nicht, ja. Und ja. Aber was es braucht, um nochmal zu sagen, Ruhe, ich weiß nicht, ob wir Ruhe in Darmstadt brauchen. Ich glaube, wir brauchen vor allen Dingen halt, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, der weiß, worauf er sich einlässt und auch der weiß, wie das Umfeld so ein bisschen tickt. Und das Super-GAU aus Fansicht war auch Holger Fach. Und wir verbinden irgendwie, das hat so eine Verbindung, Holger Fach und Norbert Meyer, ja, die verbinden wir immer. Ja, das ist irgendwie ein Team, ja, der eine hat den anderen geholt, die sind zusammen, ja. Und Holger Fach hat schon in der Vorbereitung echt Kommunikationsfehler gemacht. Er hat sehr viel geklagt, ja, und die Infrastruktur hier sei so schlecht und du kannst überhaupt keine Spieler holen, weil wir haben eigentlich überhaupt kein Geld und keiner will hierher und boah, ja, und das kannst du einfach in Darmstadt nicht machen, ja, und weil das weiß jeder.
Ich verstanden.
Ja, das weiß jeder, dass das so ist, ja, das brauchst du uns nicht sagen, ja, und dann hatten wir ja so lustige Situationen, auf einmal fingen die Spieler an, die noch da waren, oh, ich will weg, ich muss dringend weg, ja, ich meine, ich kann die Spieler verstehen, wenn dir da hier einer sagt, also, wir kriegen keine Spieler, ja, das ist, da will keiner will zu uns, ne, da denkst du als Bestandskicker doch auch, da will ich auch weg, ja. Hatten wir so lustige Situationen, wie dass sich Spieler in Hotels Zimmer einschließen und im Trainingslager, weil sie weg wollen, ja.
Was?
Schon sehr. Ja, doch, wir haben hier Rajkovic, der dann irgendwie weg wollte, man wollte ihn nicht gehen lassen,
oh,
hat
sich
im Hotelzimmer eingeschlossen und
wie bei der Jugendlager der evangelischen Dorfjugend.
Ja, und das fing schon an vor der Saison, wo du als Fan sagst, das ist sehr befremdlich, ne, als Darmstadt 98, das kennen wir nicht.
Ich finde es ehrlich gesagt auch befremdlich, dass wir das wissen.
Ja, pff, das ist, ja, und das solche Geschichten, ja, und dann, jetzt hat er, das war auch, fand ich, geht natürlich auch gar nicht, ne, dann wurde das Umfeld ein bisschen unruhig, weil wir ja echt auch echt schlecht gespielt haben, ja, gegen Ingolstadt, das war echt auch ein Grottenkick, ne, muss man mal so sehen, ja, dann haben die Fans, waren sie unzufrieden, und dann stellt sich Holger Fach hin und sagt, hey, was wollt ihr eigentlich? Vergesst doch nicht, wo wir herkommen oder wo der Verein herkommt, ne? Und das ist so ein, echt, das ist, geht nicht, ne? Weil da sind viele Fans im Stadion, die sind mit großen Fanmengen, ja, irgendwo zu Spielen gefahren gegen Wien, Wiesbaden 2 auf irgendwelchen Hartplätzen. Mhm. Und die wissen alle sehr genau, wo der Verein herkommt, ja. So, da gab es noch Geschichten vor 2 Jahren, da wurde noch immer aufgerufen in der Sommerpause, da haben die Fans das Stadion mit in Ordnung gebracht, ne? Unkraut gezupft und so, ja, mit lustigen Aktionen. Also die wissen alle ganz genau, wo der Verein herkommt. Und dann kann sich Holger Fach nicht hinstellen und kann denen zurufen, hört auf zu pfeifen, ihr wisst doch, vergesst nicht, wo wir herkommen, ja. Das geht nicht, ja.
So, und das Holger Fach wirkt so auf mich auch immer unvorbereitet. Immer. Grundsätzlich unvorbereitet auf diese Aufgabe. Der hat die übernommen, weil endlich mal wieder jemand Interesse an ihm hatte.
Ja.
Ah, und
das weiß ich jetzt nicht, im Endeffekt können wir das wirklich beurteilen, wie, also klar, es gibt die Außendarstellung Holger Fachs, die können wir beurteilen, aber können wir das beurteilen, was er bei Darmstadt gemacht hat, ohne da wirklich intimer Kenner seiner Arbeit zu sein? Ich finde das gerade bei so Positionen wie dem Sportdirektor wirklich schwierig.
Naja, wenn du dich vorbereitest, machst du diese Äußerung nicht, wie gerade eben. Dann hältst du das intern und stellst dich nicht an die Mikrofon und sagst, ja, die Spieler wollen weg.
Okay, kann man kritisieren. Das finde ich auch okay, dass man sagt,
das meine ich in der Vorbereitung. Okay. Natürlich, fachlich mag das was anderes sein, aber es geht einfach darum.
Das war uns auch Dauerbrenner, ja.
Das ja, Gott, oh Gott. Voll reingetreten.
Nämlich mal ins Fachgespräch hier. Ja.
Ja, aber versteht ihr, was ich meine? Also es ist halt eine Vorbereitung auch auf das, wie du dich halt nach außen gibst. Weil das ist ja das, was die Leute, die Schnee schippen auf den Tribünen, damit man auch freitagsabends da Fußball spielen kann, was die Leute sehen. Es sehen nicht alle das Interne und eigentlich kaum einer.
Naja, klar, und, wir müssen das anders bewerten.
Das tut dann halt weh, glaube ich. Und das wirkt auf mich halt eher so wie Spaltung und weniger als Zusammenführen.
Genau, und das war ja das, was so ein bisschen vielleicht war, ne? Dass eher eine Spaltung war im Umfeld und eine Spaltung im Verein und Holger Fach kam ja auch, witzigerweise, er ist ja gekommen im April diesen Jahres, wurde geholt als Scout, ja. Ist dann vom Scout zum Sportdirektor geworden. Und es ist ja auch eine spannende Entwicklung eigentlich und ja.
Ja, vor allem, wenn man dann auf die Transfers guckt. Aber halten wir einfach fest, das Fachwerk war in sich ein bisschen schief. Ja. Und es ist nicht so ganz klar zu erklären, auf welcher Basis das eigentlich stand. Und gleichzeitig kann man, glaube ich, aus dem ganzen Segment mitnehmen. Also Darmstadt ist ein Stimmungsverein und da hat es von Anfang an nicht so wirklich gepasst und da sind dann viele Dinge übereinander gelaufen, sowohl innerhalb der Mannschaft als auch zwischen Trainer und Mannschaft, als auch zwischen Trainer und Umfeld. Umfeld, ich denke, das hat jeder auch neutrale Fan mitbekommen, dass da in Darmstadt eine ganz andere Unruhe und Unzufriedenheit war als noch im letzten Jahr. Und das hatte nicht nur mit den sportlichen Ergebnissen zu tun. Jetzt haben wir noch 2 Spiele vor der Brust, also du, Kai, zusammen gegen die Bayern und dann auswärts bei Hertha BSC. Da kann man Punkte mitnehmen. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt davon ausgehen. Das heißt, Worst-Case-Szenario, der SV Darmstadt 98 geht mit 8 Punkten in die Winterpause. Wie ist denn so dein Gefühl für diese jetzt ein bisschen aufkeimende Hoffnung? Könnte das schon wieder den Hahn abdrehen? Weil 8 Punkte ist schon verdammt wenig tatsächlich, um nicht abzusteigen. Oder glaubst du, das ist jetzt egal? Jetzt eher Wagenburg-Mentalität? Vielleicht schweißt das sogar gerade noch zusammen.
Das ist das fast, was ich denke. Also es war ja vor der letzten Saison auch schon so, da waren wir als 18. mit 8 Punkten abgestiegen im Vorfeld, haben alle gesagt, ne? Und dann war es auch so, dass wir das doch noch geschafft haben. Und dieses könnte jetzt auch wieder vielleicht so sein, dass uns alle abschreiben, ja. Und dass man in der Rückrunde nochmal versucht, wirklich anzugreifen. 8 Punkte ist natürlich auch schon echt wenig, ne? Und ich bin auch hin und her gerissen, ganz ehrlich, ne? Auf der einen Seite sagst du auch als Darmstädter Fan, es ist toll, dass wir Bundesliga spielen, wir müssen es aber nicht. Mhm. Ja, es ist so, nur wenn du es einmal hast, dann willst du es auch nicht hergeben. Ne?
Klar.
Und dann ist auch so, diese Saison, ja, zweite Saison, alles wird schwieriger, ja, sagt man ja so. Nur ich habe irgendwie auch, wäre vielleicht so leicht gewesen, dieses Jahr drin zu bleiben, weil wir haben jetzt 8 Punkte, ja, wir hätten Bremen zu Hause gewinnen können, ja, das waren 2-2 leider nur, gegen Ingolstadt zu Hause, HSV zu Hause, hätten wir die Spiele gewonnen. Weiß ich nicht, da wäre das alles ganz anders gelaufen. Da hättest du jetzt irgendwie entspannte 15, 16 Punkte.
Hm.
Ja. Und so kann es natürlich jetzt schon sein, aufgrund der Spielkonstellation auch die nächsten bis Weihnachten, dass wir echt 18. bleiben und vielleicht schon mit einigen Punkten noch Rückstand 18. sind, ne? Ja, und dann wird's halt einfach auch schwer, ja. Ich glaube schon, dass sich was verändern wird, dass wir auch in der Rückrunde deutlich mehr Punkte holen werden, auch dass wir Spiele gewinnen werden, auch vielleicht auswärts mal wieder stärker werden. Ob es am Ende reicht, muss man sehen.
Mhm.
Hängt auch vielleicht daran, wie sich so die anderen Mannschaften entwickeln. Also wie, ja, wir haben ja vorhin gerade drüber gesprochen, der Trend der anderen ist ja eher positiv, ja. Und ich kann auch nicht glauben, dass ja so eine Mannschaft wie Wolfsburg oder so, dass sie da so weit unten bleiben, ne? Das kann ich mir nicht. Ja, und dann.
Ja, hervorragendes Stichwort.
Musst du am Ende fragen, wen kannst du halt noch überholen? Ne? Also wie viele Punkte kannst du holen und wen kannst du noch hinter dir lassen? Welche zwei Mannschaften? Und da fallen mir ehrlicherweise nicht viele ein, weil ich die anderen unterm Strich alle auch für recht stark halte. Aber trotzdem, letzter Satz, dann ich glaube, dass die Rückrunde noch für uns deutlich stärker wird und man sollte den Verein und die Lilien nicht zu früh abschreiben. Also den vielleicht sollte jeder diesen Fehler machen, das ist vielleicht eine gute Idee, ja. Und dann schauen wir einfach, was passiert.
Das sogenannte Hertha-Phänomen, das ständige Unterschätzen der Mannschaft und Hertha dann auch allen Leistungen zum Trotz. Ja, schauen wir mal. Vielen Dank für die intimen Einblicke, aber du hast schon die perfekte Überleitung geliefert, denn wir haben jetzt über einen Verein, der unten drin steht, noch nicht gesprochen, das ist der VfL aus Wolfsburg, bei den Bayern 5-0 verloren. Aber ich finde, Kai, es ist sehr, sehr schwierig, Aussagen über dieses Spiel zu treffen. Natürlich, die Bayern schießen 5 Tore, aber Wolfsburg hat sich dazu entschlossen, wir lassen die Bayern mal kommen und versuchen, kompakt zu stehen, was in dieser Saison noch nie geklappt hat, halte ich auch für relativ mutig. Deswegen finde ich irgendwie, das ist so für mich so das Streichergebnis des Spieltags, obwohl da die meisten Tore gefallen sind. Ja, ist halt einfach so, dass Bayern dann halt auch mal 5-0 gegen Wolfsburg gewinnt. Aber für beide kann man jetzt nicht so viele Aussagen drüber treffen für die Zukunft beider Vereine.
Thomas Müller hat ein Tor geschossen.
Nach 999 Minuten. Er hatte immer ein Händchen für gute Storylines. Ja, aber das, ich meine, gut, polemisch könnte man sagen, jetzt darf jeder mal ran. King Wolfsburg, gerade dass Manuel Neuer nicht auch noch eins gemacht hat. Nee, aber du kannst mir jetzt auch nicht da wesentliche Erkenntnisse für beide Vereine draus ziehen, außer dass es bei Wolfsburg keinerlei Positiventwicklung gibt. Das sind eben diejenigen, die nicht im Aufwind sind im Tabellenkeller.
Ja, also ich denke, beim VfL Wolfsburg bin ich total schockiert. Ja, also das, was da gespielt wird, und das ist ja auch sehr leicht. Die Tore sahen ja auch sehr leicht aus, die Bayern geschossen haben, was auch an den Bayern natürlich liegt, an ihrer Spielweise. Und finde ich schon schockierend, wie man da dass die Entwicklung sieht. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was da noch passiert in der Winterpause.
Mhm.
Ja, ich habe heute irgendwie gehört, dass Klaus Allofs, weiß nicht, ob ihr da mehr drüber wisst.
Also er scheint aussteht. Sehr zu wackeln. Ich habe aus diesem Grund Twitter noch offen. Bisher wurde mir noch nichts reingespielt. Aber gehen wir mal davon aus, dass auch Klaus Allofs keine 20 Jahre Zukunft mehr beim VfL Wolfsburg hat. Und gleichzeitig werden schon die ersten Transfers gerüchtet, ohne dass ich jetzt zu sehr auf Gerüchte eingehen will, aber wir sprechen da von einem zentralen Mittelfeldspieler, der für kolportierte 15 Millionen eventuell kommen könnte. Das zeigt ja auch schon das, was du auch schon angesprochen hast. Du rechnest damit, dass Wolfsburg da unten noch rauskommt, allein wegen der Mittel, die man jetzt mutmaßlich in der Winterpause allen VW-Schreckensszenarien zum Trotz einsetzen kann.
Absolut, absolut. Und auch die Mannschaft, die man ja hat, ist ja schon eine starke Mannschaft. Ich meine, das ist ja die einzige Mannschaft, die wir zu Hause souverän geschlagen haben, das ist damals 98, ja, mit 3-2-1. Und wenn du die Aufstellung gesehen hast, damals von Wolfsburg, das war ja schon eigentlich eine Mannschaft, die definitiv oben mitspielen muss, ja. So, und wahrscheinlich wird ja Traxler auch gehen, ne?
Mhm.
Ist das so?
Naja.
Also in München nicht mit dabei, also noch nicht mal.
Er wird mindestens gehen.
Also, dass die Zukunft da nicht allzu rosig sein sollte, nach allem, was passiert ist auf beiden Seiten, das ist, glaube ich, klar. Ich glaube, relativ interessant ist tatsächlich, dass Draxler in der Champions League spielberechtigt wäre, dadurch, dass Wolfsburg alle internationalen Wettbewerbe verpasst hat. Ich habe Bekannte, die sogar schon spekulieren, ob der FC Bayern da zuschlägt als Ribéry-Ersatz. Weiß ich nicht, ob ich mich so weit aus dem Fenster lehnen möchte, aber tatsächlich glaube ich, dass es einen Markt immer noch für Julian Draxler gibt und dann wird er wahrscheinlich schon mal gehen nach dem, was da so alles vorgefallen ist. Das ist schon richtig.
Frage ist, für wie viel Geld, ne? Also ob der VfL Wolfsburg da ein bisschen entgegenkommen muss, weil ich glaube, keiner die kolportierten 50 Millionen für Julian Draxler aktuell auf den Tisch legen wird. Vielleicht muss man einen Leihdeal angehen erstmal, um dann im Sommer zu veräußern, wenn man ihn denn unbedingt loswerden will. Aber ich glaube, beim VfL Wolfsburg wird jetzt auch viel davon abhängen, Ruhe in den Verein zu bekommen, heißt Sportdirektor und Trainer zu entlassen, möglichst bald, also wahrscheinlich zur Winterpause.
Das ist ein wunderbarer Satz, da muss jetzt mal Ruhe rein, indem man alle entlässt.
Ja,
aber ich glaube, verstehe, was du damit meinst, ja.
Ja, also Klaus Allofs ist nicht mehr tragbar für den Verein, ebenfalls auch in seiner Kommunikation nach außen, wirkt fertig auf mich, wirkt auch müde, das sieht man ihm auch an. Und Valerie Ismail ist total überfordert mit seiner Position. Das heißt, für den VfL Wolfsburg kann es nur darum gehen, jetzt einen Reset zu machen im Winter, da diese beiden Positionen neu zu besetzen. Ich denke, dass es durchaus einen Sportdirektor und einen Trainer gibt, der beim VfL Wolfsburg anfangen möchte, der mit den Mitteln hoffentlich danach umgehen kann, aus Sicht der Wolfsburger. Und dann in eine Rückrunde zu starten, wo ich den VfL Wolfsburg dann mit dieser gewissen Ruhe auch nicht da unten sehe, sondern dass die schon noch weiter nach oben kriechen werden. Und dann am Ende, denke ich mal, im gesicherten Mittelfeld vielleicht sogar mit etwas Glück noch in die Europa League einziehen können. Wenn man es nicht macht, wenn man so bleibt, dann würde ich tatsächlich mittlerweile so weit gehen zu sagen, dass der VfL Wolfsburg in arge Bedrängnis kommt, die Klasse zu halten. Und das ist im 20-jährigen Jubiläum der Bundesliga-Zugehörigkeit des VfL Wolfsburg, wäre das der Super-GAU. Wäre aber auch irgendwie sehr poetisch.
Ja, ich glaube, die Probleme liegen bei Wolfsburg auf der Hand und gleichzeitig sind die Themen bei den Bayern auch bekannt und es ist schwierig, nach diesem Spieltag da neue Aussagen zuzutreffen. Interessanter Fakt noch aus dem Wolfsburg-Spiel. Bei Wolfsburg kreiert Gomez 3 von 4 Chancen selbst. Das zeigt auch schon so ein bisschen in die Richtung, wo es fehlt, denn Gomez sollte ja wohl eher am Ende der Nahrungskette stehen, wenn es darum geht, dann, oder der Verwertungskette, drücken wir es positiv aus, die Chance reinzumachen und er sollte sie nicht kreieren. Da fehlt es ein bisschen, 19-6 Schüsse, allein 10 Schüsse aufs Tor der Bayern, davon war jeder zweite drin. Zack, fertig, ein 5-0 und jetzt können wir mal gucken, wie dann Bayern in Darmstadt spielt und dann gegen Leipzig und für Wolfsburg geht es jetzt weiter gegen Eintracht Frankfurt zu Hause und dann in Gladbach. Was auch das nächste Spiel ist, über das ich gerne mit euch sprechen möchte und jetzt bewegen wir uns im, ja, inzwischen etwas gesicherteren Tabellenmittelfeld. Hätte Gladbach dieses Spiel gegen Mainz 05 nicht mit 1-0 gewonnen, dann hätten wir Gladbach wahrscheinlich noch in dieses, ja, Tabellenkellersegment mit reinnehmen können. Denn nach diesem Sieg jetzt 16 Punkte und Platz 12 ist immer noch nicht allzu berauschend. Und ich finde, Kevin, auch nicht, wenn man das Spiel gesehen hat. Denn das war, zwar endlich mal wieder ein Sieg für Gladbach, hätte aber halt auch sehr gut mindestens ein Unentschieden werden können. Und damit spreche ich jetzt nicht nur den zurückgepfiffenen Treffer von De Blasis an, sondern auch generell den ganzen Spielverlauf.
Ja, ich glaube, das ist genau das, was auch Gladbach-Fans da rausnehmen sollten. Mal wieder ein Sieg. Und das aber trotzdem nicht zu sehr überzubewerten, sondern da muss man noch einiges analysieren, was da irgendwie nicht funktioniert. Denn sagen wir es mal so, spielt gegen Gladbach gestern eine andere Mannschaft als Mainz 05, die ja dann auch in vielen Momenten auch ein bisschen Pech gehabt haben, sondern eine Mannschaft von weiter oben, sprich Hoffenheim oder sowas, dann wird das ganz schön eng für Gladbach und das wird sowieso irgendwie eng für Gladbach, obwohl Gladbach sich ja mit denselben Problemen rumschlägt wie Bayer Leverkusen diese Saison, ne? Also
Roger Schmidt. Entschuldigung.
Nein, das noch nicht. Ja. Aber vielleicht ja bald, wer weiß.
Ja, wobei umstrittene Trainer trifft's ja tatsächlich ganz
gut. Umstrittene Trainer, aber auch die ganze Art und Weise, wie man sich präsentiert in der Saison, mit den Ansprüchen, die man vor der Saison formuliert hat, aber auch mit der Art und Weise, wie man spielt. Also es ist kein berauschender Sieg. Ähnliches Leverkusen gestern. Es ist eine schwierige Situation. Man gewinnt mal ein, zwei Spiele, dann kriegt man wieder auf die Nuss. Siehe Leverkusen. Und man geht so ein bisschen im Gleichschritt da voran, 16 Punkte Gladbach, 20 Punkte Leverkusen, das ist jetzt auch nicht so weit voneinander entfernt. Es ist sehr, sehr interessant, wie gleichsam die beiden Vereine so ein bisschen durch die Gegend tingeln und dann halt auch manchmal das Glück haben, ja, gestern beide Mannschaften, also manchmal kriegt man das halt nicht. Aber in Gladbach muss man einiges aufarbeiten, auch in der Art und Weise eben des Trainers auch. Ich glaube, André Schubert muss sich mit der Zeit ein bisschen verändern, muss ein bisschen weniger stur sein, sich auch mal das Analysieren von Fehlern gefallen lassen und das auch selber mal machen. Ja, und dann kann es wieder vorangehen, ne? Weil ansonsten wird Borussia Mönchengladbach dann auch so eine bittere Mittelmaßsaison fahren. Und das ist, glaube ich, nicht das, was man vor der Saison gewollt hat und auch nicht das, was man jetzt mit der Champions League und der Europa League, die ja jetzt ansteht, ja, sich in den letzten Jahren noch aufgebaut hat. Man wollte sich ja festsetzen und das beginnt man wieder zu verspielen. Schwierig.
Ja, wobei das, finde ich, auch tatsächlich eine Frage der Erwartungshaltung an einen Verein wie Gladbach ist. Und da gibt es zwei Antworten auf die Frage. Die einen spannen den Bogen von der Relegation unter Favre gegen Bochum bis jetzt. Und dann ist auch mal so eine Saison zwar natürlich nicht schön, natürlich will man das nicht, aber das ist dann auch nicht schlimm. Und die anderen spannen natürlich einen kürzeren Bogen und sagen und gucken auf den Kader und sagen, schaut mal das Potenzial, was wir hier haben, offensiv wie defensiv, da müsste eigentlich mehr drin sein. Und beide Seiten haben ihre Argumente und dann ist es tatsächlich die Frage, wo man sich da positioniert, wo Max Eberl sich da hinstellt, ist ja klar. Und auch wo André Schubert sich da positioniert. Und bei den Fans habe ich auch so den Eindruck, es gibt zwei Lager, ohne dass die jetzt Spinnefeind miteinander wären. Aber es ist tatsächlich eine subjektive Frage, wie man das einschätzt.
Ja, oder die Art und Weise, wo du es gerade hinlenken willst, ne? Wenn du es dir einfach machen willst, in Anführungsstrichen einfach, sagst du, wir spannen den Bogen bis zur Relegation damals und nehmen das jetzt mal so hin. Das passiert. Nehmen wir jetzt den kurzfristigeren Bogen und bauen auch ein bisschen Druck auf diese Mannschaft, die wirklich ein hohes Potenzial hat. Dann muss man wiederum sagen, warum bringt sie es nicht auf die Kette? Woran liegt das? Wo packt man da an? Ja. Und dann stellt sich natürlich wieder die Frage des Trainers, der Einstellung, der Art und Weise, wie du so ein Spiel, so ein Heimspiel dann auch angehst, weil der Spielverlauf, und das ist ja gerade schon gesagt, Max, das war alles andere als 100% Sieg würdig. Mhm.
Eben zum Beispiel in der 90. Minute zurückgepfiffenes Tor, weil angeblich Sommer noch den Ball an der Hand hatte, als de Blasis getroffen hat. Das war auch mit 15 Zeitlupen nicht so wirklich aufzulösen, aber Tendenz geht eher dazu nein und es ist natürlich eine harte Schiedsrichterentscheidung, weil sehr folgenschwer zu diesem Zeitpunkt den Ausgleichstreffer für die Gastmannschaft zurückzunehmen. Aber nun ist es eben einfach so und gleichzeitig vielleicht ein tolles Zeichen für Borussia Mönchengladbach gegen Mainz verloren zu haben, Kai, denn Mainz hat die Eigenart bisher nur gegen Teams verloren zu haben, die tendenziell besser sind als der FSV tabellarisch. Und zwar sind das Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, FC Schalke, Leipzig, Hertha, die Bayern und jetzt Gladbach. Das heißt, damit ist eigentlich schon so gut wie entschieden. Gladbach wird sich noch vor Mainz schieben. Derzeit noch ein Pünktchen dahinter auf Tabellenplatz 12. Mhm. Damit habe ich die jetzt komplett...
War da eine Frage mit dabei, oder?
Wenn ich ehrlich bin, nicht so wirklich. Da hast du meine schwache Anmoderation gnadenlos ins Leere laufen lassen. Aber da hast du ja recht. Ich fand es einen ganz interessanten Fakt. Und über Mainz haben wir in der letzten Sendung sehr, sehr ausführlich schon gesprochen. Da ist auch viel gerade im Umfeld interessante Dinge, die da passieren, gerade im Verhältnis zwischen Verein und Fans. Und ansonsten scheint es eine unspektakuläre Mainz-Saison zu werden, mit aber gar nicht so schlechtem Fußball. Und das hat man jetzt auch gegen Gladbach gesehen.
Ja, bei Gladbach wird mal spannend zu sehen. Ich glaube, das ist immer auch so ein Thema Champions League aus jetzt, ne? Ist es vielleicht für so eine Mannschaft auch von Vorteil, dass diese berühmte Doppelbelastung auch mit der Champions League auch emotional vielleicht einfach auch zu viel ist, ne?
Ja, aber dafür ja Europa League noch. Also,
ach stimmt, da dürfen sie ja weiter mit.
Du kriegst es ja quasi in schwächere Geschmacksrichtung noch. Also
Es ist vielleicht leichter irgendwie gegen irgendeinen, sag ich mal, nicht so, wenn du jetzt gegen Manchester City spielst und die Woche drauf gegen irgendeinen normalen Bundesligisten. Ich glaube, das ist schon für einige Spieler immer noch mental ein Thema ist, auch wenn das Profis sein sind, aber das ist ja eh nochmal ein separates Thema. Nur ich bin gespannt, ob das jetzt vielleicht eher eine Verbesserung der Bundesliga wieder bringt für Gladbach, dass man sich mehr darauf fokussieren kann.
Ja, und tatsächlich die Europa League so spannend wie nie, weil der FC Sevilla in der Champions League weitergekommen ist. Sonst wäre es ja klar gewesen, dass die den wiederholen, aber jetzt wird es spannend. Lass dieses Spiel zumachen und dann mal zu dem Thema kommen, auf das Kevin schon die ganze Zeit wartet wie ein...
Ich bin heiß.
Ja, du bist heiß, das glaube ich. Ich möchte mit dir über Bayer 04 Leverkusen sprechen. Gerade Tabellenachter mit 20 Punkten, du hast es schon angesprochen, und einer ausgeglichenen Tordifferenz mit 21 erzielten und 21 gefangenen Toren. Und zu diesen erzielten Toren gehört auch eines, das am Sonntagabend erzielt wurde, zu sehr später Stunde auf Schalke. Gegen einen Gegner, der sehr, sehr lange, nämlich 86 Minuten in Unterzahl, spielen musste. Kevin, warum hat sich denn Leverkusen dennoch so schwer getan in diesem Spiel?
Weil man in Überzahl gespielt hat.
Der Schiri ist schuld, na klar.
Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Wenn ich es dir sagen könnte, ich würde es gerne tun. Ich saß im Stadion und ich dachte, das kann nicht deren Ernst sein. Wir spielen 86 Minuten in Überzahl auf Schalke. Und kriegen es hin, in 90 Minuten zwei Schüsse aufs Tor zu bringen. Das war ja am Ende die offizielle Statistik. Da muss man sich hinterfragen, woran es liegt. Und ich glaube, da können wir von hinten nach vorne einmal durchgehen und finden an jeder Stelle irgendwas, was nicht funktioniert hat, auch gestern nicht. Und dann kann man sich glücklich schätzen, dass man den unverdientesten Sieg des Jahres gefeiert hat, der mich natürlich freut. Ja, ich gönne meiner Mannschaft natürlich keine Niederlage, auch nicht mit dem Hintergedanken, dass es dann für Roger Schmidt immer enger wird. Aber da kann man sich jetzt nicht mit Stolz brüsten und sagen, ja, wir haben da aber richtig auf Schalke gezeigt, dass wir wieder nach oben wollen. Das war nämlich alles andere als der Fall. Schalke hätte sich mindestens einen Punkt verdient, wenn nicht sogar gewinnen müssen, bei, ich glaube, 12 oder 13 Kontern, die wir zugelassen haben, in Überzahl. Und Schalke 04 kriegt es nicht hin, einmal aufs Tor zu schießen, so richtig. Dann weiß ich nicht. Also es war ein 0-0-Spiel, im Zweifel aber eher ein Spiel, was der FC Schalke hätte gewinnen können, müssen, sollen.
Also vierte Minute, rote Karte für Naldo. Er wurde in Bedrängnis gebracht von Kolasinac, der einen sehr, sehr merkwürdigen Rückpass spielt, den erläuft Chicharito, und dann bringt Naldo ihn zu Fall. Und die rote Karte kann man dann, denke ich, auch so geben. Eine Schiedsrichterentscheidung, über die wir nicht diskutieren müssen. Wie schön ist das? Da können wir uns jetzt alle eine Kerze für anzünden an diesem Spieltag. Und dann eben das, was du schon beschrieben hast, und eben die Frage, warum kam da nicht mehr? Ich glaube tatsächlich, dass man da nicht nur auf die Leverkusener Seite schauen muss und mahnend den Finger heben und sagen, warum habt ihr denn nicht mehr kreiert, sondern ich finde, man hat auch sehr gut gesehen, was Schalke unter Weinziel jetzt in den letzten Spielen, und das jetzt, obwohl jetzt die letzten Mal verloren wurden, aber auch in dieser langen, ungeschlagenen Folge so stark gemacht hat. Die meisten Ballkontakte auf Leverkusener Seite hat mit Çalhanoğlu und Wendell zwei Außenspieler, und ich glaube, das war genau der Plan. Schalke hat euch sehr, sehr gerne den Flügel gegeben, ohne ihn jetzt komplett unbesetzt zu lassen, aber im Zentrum, da war kein Durchkommen. Da wurden die Räume wirklich dicht gemacht. Zwischen die Linien ist Leverkusen sehr schwierig gekommen, und das hatte dann, finde ich, mit einem sehr, sehr kompakten Stellungsspiel der Schalker mehr zu tun, als dass ich da jetzt den Leverkusen-Spielern etwas ankreiden würde. Wie hast du es denn im Stadion erlebt?
Wer spielte denn vorne in Leverkusen im Sturm?
Das ist jetzt eine rhetorische Frage, ne? Gießling und Chicharito, was möchtest du mir damit sagen?
Hätte man über Außen, über Flanken kommen können?
Du hast doch Gießling.
So. Also ist das für mich kein Argument, dass man das Zentrum nicht hatte. Wenn man die Möglichkeit hat, über Außen einen Stefan Gießling anzuspielen, per Flanke, was man ja eigentlich auch machen wollte, aber kaum eine Flanke vernünftig in den Strafraum kommt. Ja, sicher hat Schalke 04 gut gestanden. Also nach dem Platzverweis hat Weinziel auf ein 5-3-1 umgestellt. Und das war genau richtig, denn er hat ja dadurch, dass einer der Innenverteidiger Johannes Geis war, sofort auch die Möglichkeit gehabt, für Konter natürlich einen tollen Spieler übers Zentrum gehen lassen zu können, weil ironischerweise natürlich dadurch, dass wir sehr weit über Außen gekommen sind und unsere Außenverteidiger sehr weit nach vorne rücken, immer noch, ja, fast schon auf Höhe des Stürmers mittlerweile, unsere Außen natürlich komplett frei waren. Das heißt, du konntest über das Zentrum unsere Außen gut anspielen, was sie auch versucht haben, aber Konoplyanka einfach viel zu verspielt war teilweise und Choupo-Moting nicht, ja, das nötige Durchsetzungsvermögen hatte in den Momenten. Ja, das ist ein Grund. Andererseits sehe ich das halt auch aus meiner subjektiven Brille und sage, dass man aus einer Überzahl auf Schalke mehr hätte machen müssen. Gerade wenn man ja diese Qualität in der Mannschaft hat, abseits der Verletzung von Campbell und Bellarabi und sowas. Das kann nicht unbedingt immer eine Ausrede sein. Da kann man sich natürlich reinflüchten, aber dann spielen da immer noch genug andere Spieler. Und ja, unser Zentrum war eigentlich gar nicht mal so schlecht, dachte man. Also mit Arangis und Baumgartlinger in der ersten Halbzeit, die ja dann beide ausgetauscht worden sind in der Halbzeit. Mhm. Das Problem war, dass Arangis einfach nur Fehlpässe gespielt hat. Also der Spielaufbau war völlig miserabel. Das war ganz egal, fast ganz egal, ob er dabei nach außen gekommen ist oder ob man versucht hat, durchs Zentrum zu kommen. Wenn ich lobend erwähnen muss, ist Chicharito tatsächlich, der sich versucht hat, viele Bälle von hinten zu holen, was er sonst eigentlich nicht so oft macht. Das heißt, er hat schon gemerkt, dass da durchaus was drin wäre, aber ein Chicharito alleine bringt noch lange keinen Frühling in Leverkusen. Und da sind einfach viel zu viele Behäbigkeiten im Spielaufbau, auch selber eigene Konter, die man hätte kriegen können, hat man nicht vernünftig ausgespielt, immer wieder den Druck rausgenommen, immer wieder Geschwindigkeit rausgenommen und ja, es ist natürlich auch da wieder ein Geben und Nehmen, da sind wir wieder bei dem Thema, aber ja, aus einer Überzahlsituation auf Schalke muss man einfach mehr machen und da muss man auch einfach mehr zeigen, ja, man muss auch mal zeigen, dass es eben nicht unbedingt Alibi-Fußball ist, den man spielt, sondern, also ich bin da auch sehr hart mit der Mannschaft, weil die Schonzeit für Roger Schmidt ist vorbei. Wir hatten Ansprüche, wir haben Ansprüche auch formuliert. Von diesen Ansprüchen ist man meilenweit entfernt. Und man muss jetzt zusehen, dass man bis zur Winterpause die meistmöglichen Punkte holt. Dass es am Ende natürlich für einen Sieg gereicht hat, ist schön, sollte aber nicht über die großen Probleme in Leverkusen hinwegtäuschen.
Mhm. Du hast für mich eine sehr spannende Personalie schon angesprochen, nämlich Stefan Kießling, der mal wieder von Beginn an ran durfte. Und das ist ein großes Mal wieder, denn das haben wir schon sehr, sehr lange nicht erlebt. Wie ist denn seine Rolle sowohl unter Roger Schmidt als jetzt auch in diesem Spiel gewesen? Für mich war es ein bisschen schwer zu greifen, ehrlich gesagt, wofür, also was quasi seine taktische Marschrichtung war.
Also eigentlich ist Stefan Kießling erstmal unter Roger Schmidt, ist Kießling einer dieser alten Granden, die so ein bisschen aufs Abstellgleis gestellt worden sind, ja? Ähnlich passiert es ja mit Simon Rolfes. Schmidt möchte ja weniger, also in diese hohen Bälle, die ja dann Kießling eigentlich antizipiert, ja? Also Kießling ist eigentlich ideal dafür, hohe Bälle zu spielen nach vorne. Er hält die Bälle und verteilt sie dann an die Außenspieler. Kann funktionieren, das ist die taktische Marschroute. Das ist dann aber nicht passiert. Wir spielen stattdessen, wenn Kießling nicht auf dem Platz ist, spielen wir hohe Bälle nach vorne auf Çalhanoğlu oder sowas. Und das kann er nun mal so gar nicht schaffen, also Hakan jetzt. Und gestern war es halt das Problem, dass man trotzdem versucht hat, den flachen Fußball zu spielen und wenig davon genutzt hat, was ein Kießling eigentlich hätte bringen können. Nämlich dadurch, dass Naldo ja weg war in der Innenverteidigung und Kießling gegen zwei eigentlich wesentlich kleinere Innenverteidiger, nämlich Geis und Kehrer, gespielt hat. Und man dann ja hätte über die hohen Bälle kommen können und Kießling macht die Bälle fest und verteilt sie weiter, hat man da nicht gemacht. Das heißt, Kießling wurde so ein bisschen aus der Taktik rausgenommen, die ja eigentlich gut leisten kann mit den körperlichen Problemen, die er mit sich trägt. Also Kießling ist ein unglaublich wichtiger Spieler für Bayer Leverkusen, hat man dann natürlich beim Tor umso mehr gesehen. Allerdings ist Kießling eben auch ein bisschen der Leidtragende des Systems, in Anführungsstrichen Roger Schmidt, denn ein Stefan Kießling, der beißt und kämpft halt viel, aber einen schnellen Konter kannst du jetzt nicht unbedingt mit ihm fahren. Also dann wird es da schon ein bisschen schwieriger. Der kann zwar einen Ball verteilen, aber jetzt groß, lang, schnell am Ball bleiben, das ist ein bisschen schwierig mit ihm.
Das bringt mich sehr elegant zu einer Hörerfrage, die wir bekommen haben vom Nutzer Reklett unter mitmachen.rasenfunk.de. Er hat geschrieben, ein Grundproblem besteht meines Erachtens darin, dass es keinen wirklichen Leitwolf bzw. keine Führungsfigur bei Bayer 04 Leverkusen gibt. Auch wenn es sich etwas merkwürdig anhören mag, so gab es in erfolgreicheren Zeiten immer Spieler, an denen sich meist jüngere Mitspieler aufrichten konnten. Kirsten Wörns, Kießling, Emerson nennt er da. Und mit Kießling ist dann eben auch schon der einzige Name gefallen, den er aktuell im Kader sieht als mögliche Leitfigur. Siehst du das denn tatsächlich auch als einen Mangel, den Leverkusen hat, und ist Kießling da tatsächlich der Einzige, der für in Frage käme?
Lars Bender ist der andere, aber der ist halt auch regelmäßig verletzt, ist ja auch nomineller Kapitän. Haben wir noch immer Toprak, der den Verein verlassen wollte vor der Saison, der sich aber mittlerweile immer besser wieder zeigt, finde ich. Also es ist wieder mehr der alte Toprak, den ich auch gerne in Leverkusen halten würde. Was allerdings dann auch schwierig ist, ne? Ich glaube, wenn ein Führungsspieler, Ersatzkapitän, vor der Saison vehement sagt, er möchte den Verein verlassen, wie sehr kann ein anderer Spieler dann die anderen noch ernst nehmen? Ja? Das ist die Frage. Dann Kießling ja, aber Kießling ist halt auch auf die letzten Zügen seiner Karriere, so ehrlich muss man sein, ist er auch. Und dann hast du mit Charles Arangis jemanden, der halt die Sprache nicht beherrscht. Der kann zwar durch Körpersprache begeistern, aber eben noch nicht durch diese Führungsstärke, die du halt brauchst.
Körpersprache kann er.
Kevin Campbell ist für uns im Leverkusen mittlerweile der heimliche Kapitän. Also wenn einer aktuell noch an die Form herankommt, dann ist es Kevin Campbell. Allerdings hat Kevin Campbell eben auch das Problem, weswegen er, glaube ich, nicht hundertprozentiger Kapitän ist, dass man nicht hundertprozentig weiß, dass er auch immer seine Geister bei sich behält, ja. Also er hat immer noch das Problem, dass er manchmal halt zu heißspornig ist für manche Momente, auch mit dem Schiedsrichter und sowas. Deswegen, also es gibt Menschen, Spieler, die herangeführt werden in Sachen Führungsspiele, aber ich gebe dem User Reklett tatsächlich recht. Es fehlt aktuell in der Mannschaft an einer Person, an der sie sich hocharbeiten können, abarbeiten können auch, an der sie sich auch mal wenden können, an die sie sich wenden können, muss es ja viel mehr heißen. Das macht schwierig. Das macht sehr schwierig, weil es einfach, du hast nicht das Gefühl, dass ein Spieler auch die Fäden in der Hand hat auf dem Platz, was ein Rolfes zum Beispiel hatte, ja. Da hattest du immer das Gefühl, der hatte den Überblick, der konnte auch was sagen, und die Mannschaft dazugehört. Manchmal wirkt es so, als ob da viele Einzelpersonen unterwegs sind und es keinen gibt, der sie alle beisammen hält, ja.
Ja, interessant. Ich vermute mal, Kai würde Stefan Kießling für Darmstadt mit Kusshändchen nehmen, wenn er denn in dieser Winterpause gehen darf. Ich glaube, alle Hannover-Fans wachen da jetzt noch manchmal schweißgebadet auf und erinnern sich an die letzte Wintertransferperiode, in der Kießling, so wurde kolportiert, sich schon Wohnungen in Hannover angeguckt hat oder vermutlich eher Häuser. Wir reden von einem Bundesliga-Profi.
Ja, das kann ich bestätigen.
Und dann letztlich doch nicht wechseln durfte. Und wir alle wissen, was mit dem Hannover 96 dann passiert ist in der Rückrunde. Da hätte ein Stefan Kießling sehr geholfen. Kai, du würdest ihn bestimmt sehr gerne bei dir sehen.
Ja, ich weiß ich gar nicht. Also ich glaube, im Sturm sind wir gar nicht so schlecht besetzt. Aber ja, ich würde ihn natürlich
nehmen. Ach, der feine Herr will ihn nicht. Na gut, dann geben wir ihn
Herrn Ingolstadt. Ja, wir sind ja auch ein bisschen wählerisch, ne? Ja, sind ja ein bisschen wählerisch, ne? Nee, aber würde ja ein bisschen auch zu uns passen sogar, witzigerweise. Jemand, der es nochmal allen zeigen will, ne? So jetzt.
Ja, dann wird er Torschützenkönig und wechselt danach zu Hoffenheim. Das wäre dann so der vorgezeichnete Weg.
Genau, das machen wir so in Darmstadt, genau.
Ja, that's the way things are going. Okay, bevor wir weiter hier, Entschuldigung, ich bin ins Polemische abgerückt. Kevin, wie fällt denn so deine Gesamtbeurteilung der Situation aus? Denn wenn ich den Vergleich ziehe zur letzten Saison, das hat auch unser Hörer Kaiser Franz im Forum ebenfalls getan, dann sehe ich letzte Saison, 14. Spieltag, 21 Punkte und Rang 6. Diese Saison, 14. Spieltag, 20 Punkte und Rang 8. Das heißt, es hat sich gar nicht so viel getan. Und gleichzeitig ist es ja schon ein bekanntes Muster, dass Leverkusen vor allem dann seine Serie startet, wenn die Doppelbelastung durch die Champions League wegfällt.
Oh.
Willst du dich nicht drauf verlassen, was?
Nee, diese Saison nicht. Diese Saison können wir uns vor allem nicht darauf verlassen, dass sich alle Vereine um uns herum ein Schneckenrennen liefern, wie es letztes Jahr der Fall war. Da haben wir von profitiert. Ja, es gab eine Serie in der letzten Saison, wo wir viele Punkte geholt haben, wo wir uns dann Platz 3 gesichert haben. Wie soll ich jetzt anfangen? Also, es ist Stillstand für mich, weil auch ich der Meinung war, dass es nie so einfach gewesen wäre, weiter oben mitzuspielen, wie es diese Saison der Fall ist, eben weil die beiden Hauptmannschaften Borussia Dortmund und Bayern München ihre Problemchen mit sich herumtragen. Bei Borussia Dortmund wird das viel offensichtlicher als bei Bayern München, obwohl es bei Bayern München auch offensichtlich ist. Ich bin ganz ehrlich, zu diesem Zeitpunkt habe ich uns da gesehen, wo RB Leipzig jetzt steht. Da nehme ich kein Blatt vor den Mund. Ich hatte diesen Anspruch an die Mannschaft, weil wir diesen Vorteil hatten, dass unsere Mannschaft nahezu komplett zusammengeblieben ist, bis auf den Abgang von Christoph Kramer, und wir uns tolle Spieler dazugeholt haben. Kevin Volland, auch ein Wunschtransfer von mir, der jetzt endlich nach Leverkusen gekommen ist. Ja, wir haben Verletzungspech, das kommt dazu. Trotzdem auch abseits der Verletzung hat man in vielen Spielen leider das typische Leverkusener Problem gesehen, beziehungsweise das Problem, was Roger Schmidt mit sich herumträgt. Es fehlt an Struktur. Und ich glaube, diese Mannschaft hat unglaublich viel Potenzial. Und man war nicht von ungefähr eine Art Geheimfavorit auf die deutsche Meisterschaft oder zumindest im erweiterten Favoritenkreis gesehen. Mhm. Da habe ich uns auch gesehen. Ich wäre sehr gerne diese Saison deutscher Meister geworden. Diesen Traum muss ich jetzt erneut begraben. Ich glaube, diese Saison wird in den nächsten Jahren eine der letzten Saisons sein, wo Bayer Leverkusen hätte deutscher Meister werden können. Punkt. Man hat das Pokalfinale, hat man angepeilt. Versagt. Ganz klar versagt in Lotte. Champions League okay. Kein Spiel verloren, das ist in Ordnung. Sehr viele Unentschieden, das darf man nicht vergessen. Auch blöde Unentschieden. Ich wäre gerne Gruppensieger geworden, einfach nur für Statement. Auch wenn jetzt die Gegner, ich weiß gar nicht, ist schon ausgelost worden.
Es wird gerade gelost. Die Bayern haben gerade, haltet euch fest, Arsenal bekommen. Das ist ja kaum zu glauben. Diese Partie hat man ja kaum erlebt. Dortmund gegen Benfica, und ich sag dir sofort, wenn ich Leverkusen sehe.
Okay. Ja, aber um deine Frage jetzt mal komplett zu beantworten, ich sehe die Situation eher schlimm.
Atletico. Weil
auch die Nein.
Ich zitiere dazu den Flo Bogner, @flopomuk. Wenn eine Mannschaft nerviger als Atletico spielen kann, dann Leverkusen. Gutes Matchup.
Toll. Na, dann können wir uns wieder auf ein Duell zwischen, wenn er denn noch da ist, Roger Schmidt und den Co-Trainer von Diego Simeone freuen.
Das werden vor allem halt wieder furchtbare Rückblicke mit dem Calhanoglu-Elfmeter.
Ja, Elfmeter, ne, ist das nächste Stichwort.
Ja, ganz fiese wurdet ihr bevorteilt dadurch, dass der Tatort der Naldo-roten Karte außerhalb des Strafraums avisiert wurde, wie es natürlich richtig war, aber es wäre für euch natürlich viel nachteiliger gewesen, den Elfmeter bekommen zu haben. Darüber hat wieder keiner diskutiert. Immer
darüber hat keiner
einhauen, aber den eigentlichen Skandal lassen sie raus. Dennis Alkeding, Mensch, naja, gut.
Ja. Nee, aber ich bin natürlich nicht zufrieden, weil es ist auch kein schöner Fußball, der gespielt wird. Darum geht es mir noch nicht mal. Also es muss kein toller Fußball sein, es muss einfach erfolgreicher Fußball sein, und der ist es de facto nicht. Und ja, mal schauen, jetzt Ingolstadt am Samstag ist kein einfacher Gegner tatsächlich. Mhm. Und dann nächste Woche Mittwoch das große Derby gegen Köln, kurz vor Weihnachten. Tabellennachbarn, höchstwahrscheinlich punktgleich dann nächstes Wochenende, wenn es irgendwie so ausgeht, dann kann man nach diesem Spiel mal drüber diskutieren, ob Weihnachten ein wirkliches Fest in Leverkusen wird, weil man muss die Winterpause echt dafür nutzen, viele Sachen aufzuarbeiten. Und das ist eigentlich das Schlimme, dass ich das Gefühl habe, dass das nicht passiert. Ja, es wird einfach immer drüber hinweggesehen, was nicht funktioniert. Und die Bilanz ist eigentlich das Schlimme. Wir haben 6 Spiele gewonnen, das ist schön und gut, aber auch 6 Spiele verloren. Zum jetzigen Zeitpunkt 6 Spiele verloren. Und das ist schon ein ganzes Brett. Und ich habe gerade mal die Statistik aus dem letzten Jahr hier. Da haben wir insgesamt 10 Spiele verloren. Insgesamt. Das heißt, wir dürften uns noch 4 Niederlagen erlauben, bis wir in der Statistik sind wie letztes Jahr. Und ich befürchte, es werden mehr. Also ja, das ist nicht gut.
Ja, das Interessante bei Leverkusen ist ja tatsächlich, dass es eben nicht immer nur den Schatten gibt, sondern immer auch das Licht. Und egal, ob das dann mal die aktuelle Champions League-Saison ist oder eben starke Spiele gegen traditionell Dortmund oder eben so Zwischenhochphasen, das zieht sich tatsächlich so durch die Jahre Roger Schmidts bei Bayer Leverkusen. Mhm. Man fragt sich jetzt aber so ein bisschen, was sind tatsächlich auch die Handlungsoptionen? Für mich muss ich sagen, ist inzwischen dieser ganze Verein in sich nicht mehr greifbar. Also ich kenne inzwischen die Spielidee von Roger Schmidt, und ich akzeptiere inzwischen auch, also was heißt akzeptiere, ich weiß auch, dass Roger Schmidt jetzt nicht dafür bekannt ist, wahnsinnig viele Alternativpläne zu dem zu haben, was er spielen lässt, und das funktioniert manchmal, manchmal funktioniert es nicht, das hat viel mit Form zu tun und tatsächlich auch damit, wie sich der Gegner drauf einlässt, auf dieses etwas wildere Spiel, und ich stehe dem komplett neutral gegenüber. Ich hebe anerkennend die Augenbraue, wenn das gut funktioniert, und ich runzle die Stirn, wenn das nicht gut funktioniert. Und ich könnte dir jetzt aber auch nicht sagen, ja, holt euch einen Konzepttrainer, holt euch einen, was weiß ich, ja, ist ja schon die erste Frage, wer ist da zu haben, und alles wird besser. Also ich finde es tatsächlich eine sehr, sehr diffuse Situation, und manchmal habe ich den Eindruck, dass auch die Entscheidungsfiguren in Leverkusen, allen voran Rudi Völler, fast in derselben Situation sind. Ich habe bei ganz vielen O-Tönen, die ich von ihm höre, habe ich das Gefühl, ja, am liebsten würde der jetzt auch erstmal, also wenn er könnte, würde er gerne eine Glaskugel gucken, wo stehen wir denn in einem Jahr? Und wenn dann alles so ist wie jetzt, würde er es wahrscheinlich sogar lassen, weil er sagt, naja, ganz schlimm ist das jetzt auch nicht. Auch wenn es natürlich weh tut, diese verpasste Chance zu sehen, dass eben andere Mannschaften patzen, die in den vergangenen Jahren nicht gepatzt haben.
Balsam für die Seele, was du gerade sagst. Ja? Die auch mal mit in die Verantwortung zu nehmen. Denn es ist in Leverkusen nicht nur der Trainer. Kurz einmal zu dem, was du gerade gesagt hast mit den Lichtblicken im Leverkusener Spiel. Das sind, ich habe das in der letzten Werkskantine als Ego-Spiele beschrieben. Spiele gegen Dortmund, Spiele in Tottenham, im Wembley, auch gegen Bayern München. Das war auch ein tolles Spiel eigentlich. Das sind Spiele, wo die halbe Welt zuguckt. Da können sich die Spieler präsentieren. Aber da, wo es wirklich drauf ankommt, und da nehme ich auch das Spiel gegen Darmstadt gerne als Beispiel, auch wenn Matthias, der Kollege von Kai im Hoch und Weit Podcast anderer Meinung war eigentlich als ich, hätte Darmstadt für mich in Leverkusen mehr mitnehmen können. Weil Darmstadt das vor allem in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht hat. Da hatte ich das Gefühl, dass Norbert Meyer das Leverkusener Spiel vernünftig gelesen hat und die eigene Mannschaft dahingehend auch ein bisschen umgestellt hat. Natürlich durch Czolak kam da auch eine Menge Druck dazu, aber Darmstadt hätte viel mehr mitnehmen können. Das ist für mich so eines dieser Beispiele. Das sind halt Spiele gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion, die du dann eben nicht gewinnst. Bremen ist ein anderes Beispiel. In Wolfsburg hangelt man sich so eben zum Sieg.
Das habt ihr ja mehrfach gehabt, ne? Auch gegen HSV war das ja fast so, ne? Da habt ihr ja auch gewonnen und hättet eigentlich auch einen Unentschieden nur haben können, ne? Ja. War das nicht 1-1 bis zum 90. oder so irgendwie?
Ja, es war, glaube ich, sehr lange 1-1 und dann hat man sich dann da auch nochmal befreit. Oder gegen Mainz, da hat man auch eine tolle Moral gezeigt, das mag alles sein. Aber was du sagst, Max, Sachen Rudi Völler, dieser Verein und für mich ist eigentlich die Zeit unter Robin Dutt, und ich mochte und mag Robin Dutt. Finde es immer noch schade, wie man mit ihm umgegangen ist in Leverkusen, auch seitens der Fans. Das ist für mich immer noch eines der größten Schandpunkte in meiner Leverkusener Fangeschichte sozusagen. Hat doch gezeigt, dass in diesem Verein einiges im Argen liegt. Also wenn Robin Dutt eins geschafft hat, dann zumindest diese Krusten ein bisschen aufzubrechen und auch die Probleme an den Tag zu bringen. Mhm. Und Rudi Völler ist eins dieser Probleme. Rudi Völler ist ein großes Problem in Leverkusen in meinen Augen und gehört schon lange weg.
Warum?
Weil sich Menschen in Leverkusen hinter Rudi Völler verstecken. Sei es Spieler, sei es die Geschäftsführung mit Michael Schade, sei es aber auch so ein bisschen, er selbst versteckt sich auch hinter sich. Das ist ganz interessant. Wenn es Rudi Völler passt, stellt er sich in die Presse und giftet los. Oder giftet gegen den Schiedsrichter. Oder tätschelt die Sky-Kommentatorin und sagt, du hast eh keine Ahnung. Obwohl es eine völlig tolle Frage war von ihr, ob Roger Schmidt alles richtig macht. Rudi Völler ist eine Galionsfigur in Leverkusen, die in seinem letzten Karrierejahr bei uns gespielt hat, mit Bayer Leverkusen fast abgestiegen ist und die meisten Tore gemacht hat, das stimmt. Dann ein paar Jahre Sportdirektor war und wieder zurückkam. Ja, er kam zurück und der Bayer-Konzern ist natürlich toll, dass ein Rudi Völler in Leverkusen ist, der in Deutschland ja eine Strahlkraft hat. Rudi Völler hat aber schon einige Trainer verschlissen. Rudi Völler hat trotz aller Redekunst, die er besitzt, nie so richtig das Talent gehabt, wirklich an einer Situation zu kritisieren. Also versteht ihr, was ich meine? Anhand von den Problemen, die da sind, auch mal den Finger dahin zu legen, wo es weh tut, sondern es wird sich dann in Ausreden verstrickt. Und da ist ja ganz klar, wir haben viele Spiele und unsere Spieler sind jung und pipapo und alles. Aber dass er mal Druck aufbaut, das, wofür ich Rudi Völler eigentlich sehe, nämlich auch als jemanden in einer Position wie Matthias Sammer bei den Bayern zum Beispiel, auch den Druck hochzuhalten und dem Trainer Feuer zu machen und den Spielern Feuer zu machen, das kommt dann hin und wieder mal durch. Aber meistens ist es eher ein Feuer machen gegen Schiedsrichter oder gegen die Presse, was gerade halt passt für ihn. Und ich kann sehr gut verstehen, dass jemand Leverkusen nicht lesen kann, weil Rudi Völler einfach nichts vermittelt. Rudi Völler vermittelt mir nicht die Gier nach Titeln. Rudi Völler vermittelt mir die Gier nach, du hast es schon richtig gesagt, nicht in die Glaskugel gucken. Es könnte ja was Schlechtes geben. Deswegen gucken wir mal und gucken in die Vergangenheit. Denn da haben wir ja auch gesehen, wir haben 10 Spiele gewonnen letztes Jahr, da hat es ja auch noch geklappt. Und das sind Sachen, die gefallen mir nicht. Und Roger Schmidt, was ganz interessant war, am Samstag wurde der Athletiktrainer von Roger Schmidt entlassen. Mhm. Oliver Bartlett. Mhm. Ja. Eine Entlassung, die sich intern angedeutet hat. Da weiß ich noch aus einigen Unterredungen und das war nicht nur, dass nicht nur die Spieler mit ihm unzufrieden waren, ja? Mit Oliver Bartlett jetzt, aufgrund der vielen Muskelverletzungen, dass es nicht nur darum ging, dass die Spieler revoltiert haben, sondern noch einiges anderes passiert ist. Trotzdem ist Oliver Bartlett einer der engsten Vertrauten von Roger Schmidt. Mhm. Und damit hat man, glaube ich, ein ganzes Stück Stärke von Roger Schmidt weggenommen. Denn Roger Schmidt hat sich auch nach den Verletzungen von Volland und Mimedi noch sehr vor ihn gestellt. Kann sein, dass es ein Umdenken gibt jetzt, auch was Roger Schmidt angeht. Aber ich glaube auch, dass das ist jetzt eine Vermutung von mir, dass das Schicksal von Roger Schmidt sehr an das Schicksal von Rudi Völler endgültig gekoppelt ist jetzt. Weil Rudi Völler wirklich sehr viel von ihm hält und ihn auch wirklich sehr deckt.
Ja, die berühmte Fachmeier. Situation, die wir ja schon vorhin ausführlich diskutiert haben.
Ja.
Die ganze Zeit schwebt mir ein Begriff vor Augen, während ich dich sprechen höre, Kevin, und das ist der Begriff Anspruch. Und ich weiß ja aber selber nicht so ganz, welche Antwort ich da drauf geben würde. Also du sprichst von Titeln, die man gewinnen möchte und nicht nur aufgrund der jüngeren sportlichen Vergangenheit von Leverkusen zucke ich da immer so ein bisschen zusammen, sondern auch wegen der tatsächlichen tabellarischen Situation in der Bundesliga, dass man eine Mannschaft hat, die weit, weit voranzieht und dann eine zweite Mannschaft, die im Windschatten ist, die gerade den krassesten Umbruch der letzten Jahre mitmacht und dennoch aber jetzt keinen schlechten Fußball spielt. Und der eine Max in mir sagt, also der Max in mir sagt, ja gut, Leverkusen, du kannst tatsächlich in der aktuellen Situation der Bundesliga nicht so wirklich mit Titeln rechnen, weil du musst auf einen Patzer hoffen und ehrlich gesagt die Bayern jetzt mit 33 Punkten und nur einer Niederlage, da ist noch kein Patzer in Sicht. Und der Jakob im Max, ich weiß ja Max Jakob, der sagt aber die ganze Zeit, Moment mal, bester Kader seit ganz, ganz langem bei Leverkusen. Ich selbst habe in der Saisonvorschau gesagt und da war ich mir mit meinen Gästen Martin Schneider von der Süddeutschen Zeitung und mit Tobias Escher von Spielverlagerung.de einig, Leverkusen einer der Geheimfavoriten auf den Titel, eben weil der Kader so gut ist. Und wann, wenn nicht jetzt? Und ich selbst bin so hin und her gerissen und ich habe den Eindruck, vielleicht ist das tatsächlich auch sinnbildlich für die Art und Weise, wie auch das ganze Umfeld nicht so ganz das einordnen kann. Das ist so wie vorhin bei Gladbach beschrieben. Je nachdem, zu welcher dieser beiden Pole du dich so ein bisschen hinbewegst, bewertest du ja die aktuelle Situation anders.
Das Anspruchsdenken fehlt komplett, also teilweise.
Es fehlt.
Es fehlt einfach, ja.
Bei wem? Bei den Fans auch?
Von oben herab? Na, die Fans, ja, Teile der Fans ja, Teile der Fans nein. Viele sind halt sehr müde, sage ich mal. Das ist mein Eindruck. Also Teile der Fans, dieses Trauma 2002 hängt vielen Oldschool-Fans gerade immer noch ein bisschen nach. Auch diese Enttäuschung, die es dann über die Jahre so ein bisschen gab. Aber nehmen wir mal einfach von ganz oben. Gehen wir mal von ganz oben und fangen wir beim Konzern mal an. Eigentlich müsste es ja im Sinne des Konzerns sein, dass man um die Meisterschaft mitspielt. Das heißt, da müsste schon mal von Natur aus der Anspruch da sein, zu sagen, hör zu, Bayer Leverkusen, Bayer gehört erstmal unter die ersten drei mindestens und dann mal mit ein bisschen Zug auch mal zu einem Titel. So, dann geht's dann weiter in die Geschäftsführung, beziehungsweise in den Gesellschafterausschuss. Werner Wenning, ehemaliger Bayer-Chef, Wolfgang Holzhäuser. Es klingt halt alles auch schon so ein bisschen bescheuert, ne? So, wenn man das von außen hört, kann ich mir vorstellen. Dann geht's weiter zu Michael Schade, Rudi Völler, Jonas Bold, obwohl Jonas Bold noch, glaube ich, derjenige ist, der diese Gier so ein bisschen verinnerlicht. Denn Michael Schade, muss man sagen, ehemaliger PR-Profi der Bayer AG, war, glaube ich, Pressesprecher oder sowas, wie ironisch. Und Rudi Völler, ein Mensch, der den ich überhaupt nicht greifen kann, in seiner Art und Weise, wie er Druck aufbaut, wie er Anspruch aufbaut. Roger Schmidt würde ich sogar mal Anspruchsdenken unterstellen wollen. Ihm fehlt's aber einfach an einer eigenen Lernfähigkeit. Und eben das, was bei André Schubert halt auch ist, er ist sehr stur in seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt. Aber Anspruchsdenken schärft die Sinne. Und den Anspruch zu haben, Titel zu gewinnen, finde ich genau richtig. Denn nur wer Anspruch hat, oder wer dieses Anspruchsdenken entwickelt, kann auch was da rausholen. Borussia Dortmund hat auch einen Anspruch entwickelt in den Klopp-Jahren.
Hans-Joachim Watzke. Ja, stimmt, aber kam natürlich auch mit einer durch die Fast-Insolvenz damals neuen Demut für Borussia Dortmund und ja, aber dementsprechend das ist, auch einer Zeit.
Ja, aber das ist egal.
Aber wenn du sagst, ihr solltet unter den Top 3 der Bundesliga landen, dass das der Anspruch sein müsste, dann gucke ich auf die letzten 6 Jahre und sehe, ja, 3-mal geschafft, ist doch total gut. Platzierung.
Ja, aber Entwicklung.
2-5-3-4-4-3. Ist doch.
Das ist vollkommen richtig und das ist auch vollkommen gut. Ja, darum geht es ja gar nicht. Aber den DFB-Pokal mal zu gewinnen. Es geht in Leverkusen geht es darum, endlich diese Schmach loszuwerden, keine Titel gewinnen zu können. Und das ist mein Anspruch. Am Ende ist es wichtig, dass du Titel gewinnst im Fußball. Als Verein Bayer 04 Leverkusen. Das gilt nicht für Vereine wie Darmstadt 98, wie FC Ingolstadt. Ja, das kann man auch nicht vergleichen. Das darf man auch nicht vergleichen. Es muss ein Selbstverständnis geben. Ich will Titel gewinnen. Ich will endlich mehr Titel auf dem Briefkopf haben. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, immer nur zu sagen, ja, wir spielen Champions League, das ist okay. Da darf man mich persönlich auch gerne als vermessen bezeichnen. Ich will Titel gewinnen. Mir geht es im Fußball um Titel. Mir geht es um das Siegersein. Wir spielen ein 90-minütiges Spiel, um zu gewinnen. Und am Ende spielen wir 34 Spieltage, um ganz oben zu stehen. Oder der DFB-Pokal, wo man immer wieder in Leverkusen groß proklamiert hat, ja, wir wollen ins Pokalfinale, Berlin ist ein großes Ziel. Und dann scheidest du wieder in der zweiten Runde aus. Das ist Scheitern. Und da muss man sich einfach mal überlegen, was will man denn? Und das Problem ist in Leverkusen, das wird immer so schwammig formuliert, dass man das gar nicht so richtig sagen kann. Ich möchte niemals sagen, dass ich es nicht toll finde, Champions League zu spielen. Das freut mich. Ich liebe die Hymne. Ich liebe es, das live zu erleben. Ich freue mich auch jetzt schon auf das Heimspiel gegen Atletico Madrid. Aber jetzt muss es der Anspruch sein, da auch mal weiterzukommen. Ja, Viertelfinale zu erreichen, Schritte zu gehen, sich zu entwickeln. Und ja, aber die Entwicklung ist ja auch unter Roger Schmidt nicht da.
Aber andererseits, also wir müssen gleich unbedingt auch Kai noch dazu holen. Ich will unbedingt wissen, wie ein SV Darmstadt-Fan über diese Diskussion denkt. Aber erst will ich noch einen Punkt loswerden und dann darf Kai sagen. Andererseits ist es doch jetzt auch, wir wissen jetzt gegen Atletico, da kannst du doch auch nicht sagen, jetzt muss das Viertelfinale her. Das ist doch auch vermessen. Kai, Du musst jetzt mal mit reinspringen und ich nehme dich mal als neutrales Korrektiv. Was denkst du, wenn du solche Gedankengänge hörst? Kannst du das nachvollziehen? Findest du das vollkommen irre? Was hast du für eine Haltung dazu?
Nee, ich finde das absolut korrekt. Also finde ich gut, dass du das so sagst, ja, und dass du auch da das Anspruchsdenken einforderst. Weil ich denke, als Bayer Leverkusen darfst du auch mal sagen, wir wollen jetzt mal hier was reißen. Ich habe vor der Saison auch Leverkusen als stärker eingeschätzt, also zumindest was den Tabellenrang am Ende betrifft. Und ich finde das gut. Also ich finde auch Stillstand ist Rückschritt. Ja, und wir haben ja da eine bisschen Parallele, nur in einer anderen Welt. Ja, weil ich sehe das genauso. Die Saison hat ja auch riesige Chancen für einige Mannschaften.
Alos entlassen, ganz nebenbei.
Oh. Das kam jetzt wie aus dem Nichts.
Es ist echt, geht rund momentan in der Bundesliga, ja. Das ist schon krass.
Ja, wie gesagt, ich habe sonst mache ich TweetDeck zu während der Aufnahmen. Heute dachte ich mir, lass ich mal lieber offen. So, Entschuldigung, jetzt kannst du weitermachen.
Nee, aber weil ich gerade, also für uns in Darmstadt, das ist ja so, ich glaube, diese Saison wäre nicht abzusteigen noch relativ einfach gewesen. Und für Leverkusen ist es ähnlich. Da schwächeln so viele Mannschaften. Und wenn du als Leverkusen jetzt schon oben damit dabei gewesen wärst, ja, hast du halt auch eine Chance, weil die anderen Mannschaften, die jetzt noch oben stehen, vielleicht noch einbrechen. Ich weiß es nicht, Hoffenheim oder auch die Eintracht, ja. Das wäre auch eine Riesenchance für Leverkusen gewesen. Und ich finde das auch voll okay zu sagen, mit den Möglichkeiten, die der Verein hat, will ich auch mal was gewinnen, ja.
Das heißt,
und den Ruf, den ihr habt, ne, mit dem immer Zweiter werden, das
will ich loswerden.
Noch irgendwann nicht lustig, ne? Und ich finde dann auch, Ich fand es witzig, du hast gesagt, die Fans sind müde, ne? Ich habe sofort, wollte den Spruch raushauen, ihr müsst die Fans entlassen, das ist natürlich noch ein Witz, ne? Aber wenn schon Fans anfangen, müde zu werden, ja, ne,
dann
muss echt was passieren, ja.
Gibt's da keinen Markt für.
Ich könnte jetzt was sagen, aber ich sag's nicht, ne? Ich meine, letztes ein Heimspiel gehabt in Darmstadt mit 100 gegnerischen Fans. Ja, das fand ich schon sehr, sehr traurig, ja. Aber egal.
Gehört nicht mehr. Du hast halt, also die Müdigkeit ist halt auch wirklich, also du hast nicht das Gefühl, dass die Leute diesen Hirnschmalz, den ich da reinlege. Und vielleicht ist es auch zu viel. Vielleicht mache ich mir einfach zu viel Gedanken, aber ich liebe diesen Verein und ich will was erreichen, ja. Und ich glaube, dass es möglich ist, was zu erreichen. Aber dass viele, die schon jahrelang dabei sind, die ganzen Auf und Abs miterlebt haben, sind einfach müde, sich darüber Gedanken zu machen. Also das ist ganz oft, dass die Leute ins Stadion kommen und du hast das Gefühl, es ist einfach ein riesen Get-Together und man freut sich, seine Kollegen zu sehen und da zu stehen. Aber es ist einfach, also mich wundert das, mit wie wenig Gegenwind Roger Schmidt aus der Fanszene umgehen muss. Nämlich eigentlich de facto gar nichts.
Und wenn ihr jetzt eine typische Leverkusener Rückrunde spielt, nachdem ihr gegen Atletico im Elfmeterschießen mit 0-3 ausgeschieden seid.
Aber wie ironisch ist das denn? Vor Jahren war die Leverkusener Rückrunde ein Scheiterhaufen.
Ja, genau. Da war es genau umgedreht. Ne? Die Hinrunde war gut und die Rückrunde schlecht. Aber lass mich kurz den Gedanken fertig machen. Ihr landet auf Platz 4 oder auf Platz 3. Muss Roger Schmidt dann entlassen werden? Nach deiner Ansicht ja eigentlich schon.
Roger Schmidt muss im Winter entlassen werden.
Boah. Ich verstehe deine Argumentation. Ich verstehe auch das Emotionale dahinter.
Roger Schmidt, man hätte schon die letzte Saison vernünftig aufarbeiten müssen. Das ist nicht passiert. Das habe ich auch in der letzten Werkskantine gesagt. Es wird dann diese 10-Spiele-Serie genommen als die ganze Saison. Und die Saison war nicht nur diese 10 Spiele. Die Saison war auch viel Bockmist. Genauso wie jetzt. Und das muss man doch mal im Ganzen sehen. Man kann doch nicht immer nur die kurzfristige Sache sehen und das dann den ganzen Rest vergessen.
Aber das weißt du ja auch nicht, ob man das nicht gesehen hat. Also mit Baumgartlinger hat man sich zum Beispiel einen Transfer geholt, wo ich mir gedacht habe, holla die Waldfee, richtig gut, der neben Aranguiz, das will ich sehen, oder der neben Bender, das will ich sehen. Dann kommt ja auch tatsächlich diese Saison ja auch ein Verletzungspech dazu. Gerade dann, du hattest ein paar Spieler, Brandt, der die Form seines Lebens hatte zum Ende der Rückrunde letzte Saison, der diese Form dann noch rüber retten konnte ins olympische Fußballturnier, der dann noch die ersten 2 Spiele gut gespielt hat. Man hat sich gedacht, meine Güte, was ist denn mit diesem Typen los? Der ist doch noch so jung. Und dann hat er sich irgendwann seine spielerische Auszeit genommen. Das ist doch auch, das sind doch normale Mechanismen. Ich frage mich halt ehrlich gesagt so, was ist der Plan B? Und so richtig es ist, in einem Wettbewerb anzutreten und zu sagen, ich möchte den gewinnen. Und ich meine, ich als Bayern-Fan, du wärst ein mega guter Bayern-Fan, Kevin. Wenn du irgendwann nicht mehr willst, dann häng dir einfach noch ein N hinten dran bei deinem Verein und dann kommt man auch mal ins Champions League-Viertelfinale. Nee, aber so sehr ich das verstehen kann, finde ich aber auch schwierig, die sportlichen Rahmenbedingungen zu ignorieren. Also wenn du sagst, die ganze Saison mit einbeziehen, dann sag ich auch ja, aber bitte auch mit einbeziehen, welche Verhältnismäßigkeiten wir gerade in der Bundesliga haben. Und wir erleben eine nie dagewesene Dominanz, die sich Schritt für Schritt ausgebaut hat. Eines Vereins, Bayern München, ein zweiter Verein, der die Bayern so gekitzelt hat, dass sie sich taktisch und personell mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen mussten, die quasi diese Dominanz so mit befördert haben. Es war halt auch noch nie schwieriger, Titel zu gewinnen, denn auch im DFB-Pokal, okay, ich gebe dir vollkommen recht, 2. Runde gegen Lotte, das ist bitter, aber Halbfinale gegen die Bayern ist auch bitter. Also es ist doch auch einfach gerade sehr, sehr schwierig, Titel zu gewinnen.
Ja, aber diese Saison wäre es am möglichsten von allen Saisons in den letzten und in den kommenden Jahren gewesen.
Die Bayern haben erst einmal verloren und 33 Punkte.
Ja, aber man hätte ja dabei sein können, man hätte jetzt dastehen können, wo Leipzig jetzt steht. Okay. Mit der Mannschaft muss man da stehen, wo Leipzig jetzt steht. So, und der Plan B wäre erstmal, dass Roger Schmidt lernt, nach den Stärken der Spieler aufzustellen und nicht bei seinem System zu bleiben, wo er merkt, dass das nicht funktionieren kann mit den Spielern, die auf dem Platz stehen. Ein Baumgartlinger, ich finde den Typen klasse. Ich finde seine Art zu spielen klasse. Aber du merkst, der ist einfach auch überfordert mit sich und seiner Situation. Der weiß nicht, wo vorne und hinten ist manchmal. Der läuft an Zweikämpfen, läuft der einfach gnadenlos vorbei. Eine Körpertäuschung und der Gegner ist vorbei. So, das muss der lernen, der muss eingearbeitet werden. Und da muss ein Trainer wie Roger Schmidt so viel Entwicklungsfähigkeit beweisen, dass er das System auch mal grundlegend umstellt und das auch trainiert. Ein guter Trainer kann Systeme auf Knopfdruck auch mal umstellen und versuchen, mehr Balance reinzubekommen. Dann kannst du nämlich auch Spieler wie Brandt entlasten. Wie die Außenverteidiger entlasten.
Ich bin ja schon froh, dass du nicht sagst entlassen.
Nein, du musst auch nicht jeden entlassen. Also Roger Schmidt sollte man entlassen. Aber das ist auch meine eigene Meinung. Und du hast gerade gesagt, welchen Trainer sollte man holen? Jetzt hau ich hier einen raus und ich möchte ihn schon jahrelang in Leverkusen haben. Er sollte auch schon mal kommen. Es ist Mirko Slomka. Warum Mirko Slomka? Mirko Slomka, der nette Herr Slomka, was ja sein Image so ist. Ich glaube, dass die Mannschaft genauso einen braucht. Die erfolgreichste Saison in den letzten Jahren, die wir hatten, war mit Jupp Heynckes. Ein Trainer, der mit Spielern umgehen kann, der feinfühlig ist, der weiß, wann er einen Spieler auch mal in Ruhe lassen soll. Der, und da komme ich auf Mirko Slomka zurück, der aber auch ein taktisch ausbalanciertes System spielt. Ein 4-4-2, was gegebenenfalls sogar in eine Raute umgehen kann, die für mich, für Bayer Leverkusen, die beste Taktik wäre, die du spielen kannst, weil du damit die Stärken vieler Spieler unterstützt. Vor allem einem wie Hakan Çalhanoğlu, der für mich ein begnadeter Fußballer ist, aber immer auf der falschen Position spielt in Leverkusen, maximal auf der 6 noch seine besten Spiele macht. Also 6 quasi eine hervorkippende 8 vielleicht. Es fehlt einfach die Balance. Und ich glaube, dass ein Mirko Slomka zum Beispiel, um bei diesem Namen zu bleiben, mehr nach den Stärken der Spieler aufstellt manchmal auch, als einfach nur stur bei seinem System zu bleiben, wo du halt irgendwann merken musst, wie weit komme ich mit diesem System noch? Inwiefern muss ich mein System anpassen an die Gegebenheiten mit Verletzten, mit jungen Spielern etc. pp. Ein Kai Havertz, auch ein toller Fußballer, aber der wird da teilweise den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Also da fehlt mir halt einfach auch manchmal eben die Struktur und das Verständnis dafür, ein Gefühl zu haben, inwieweit kannst du die Spieler noch in dieses System reinpressen und inwiefern ist dieses System an sich gescheitert. Und um dabei zu bleiben, Roger Schmidt, 3 Jahre ist er jetzt da und die Entwicklung ist eigentlich mehr oder minder stagnativ. Also es ist viele Spieler hat er besser gemacht. Also Benjamin Henrichs zum Beispiel hat er eine Chance gegeben. Er hat sich auf dieses Umschulen eingelassen, ist besser geworden. Viele andere junge Spieler ja, aber es sind auch einfach Spieler, die ganz klar nicht auf den Positionen spielen, auf denen sie eigentlich stärker spielen würden. Aber das kann auch nur mein Gefühl sein. Ich bin eh nur der Doofe. In dem Fall, also wenn man in Leverkusen zu weit geht und sagt, das und das funktioniert nicht, dann bist du eh der Doofe erstmal grundsätzlich, weil ruhig sein ist immer besser als was zu sagen. So, das ist leider auch ein Leverkusener Problem.
Naja, gesagt hast und, du so einiges. Also ich hätte nicht gedacht, dass
ja,
du
ich aus weiß, diesem Segment rausgehst. Es tut mir voll leid, dass das nur, jetzt hier so...
Nein, das ist ja voll... Nein, du sollst dich ja überhaupt nicht verstellen. Ich lade mir...
Ich schwitze schon wieder vor lauter Aufregung, ey.
Ja, das tut mir natürlich leid, aber nee, ich lade dich ja ein, weil ich genau diesen Blick haben will. Ich hätte nur nicht gedacht, dass wir hier den Trainer entlassen und aber auch schon die Alternative serviert bekommen. Ich freue mich auf die Diskussion der Hörer dazu, ehrlich gesagt. Und ich stelle fest, in der Werkskantine geht's ganz schön hoch her am Wasserturm. Da kochen ja die Emotionen.
Darf ich dann fragen, ist das denn überhaupt, also ist das ein Thema, Roger Schmidt zu entlassen? Ist das aktuell Nein. oder ist das nur von dem ein Wunsch? Oder ist das so im Umfeld, was so man so munkelt, gibt es da Gerüchte oder ist einfach nur jetzt sein persönlicher Wunsch?
Es ist mein persönlicher Wunsch. Es ist aber nicht eine Diskussion, die geführt wird, weil es einfach keine Aufarbeitung von Situationen gibt. Also das ist so, dass okay. man, es ist keine Diskussion aktuell.
Wenn im Winter keine Top-Meldungen hören, dass es einen Trainerwechsel in Leverkusen geben wird, ne? Das wird nicht passieren.
Warte die nächsten beiden Spiele ab, gerade das Derby in Köln. Also das ist, glaube ich, der Moment, wo selbst die müden Fans wach werden. Sollte das
ist das so bei dir? Darf ich dich was fragen? Also ist ja manchmal so als Fan, jetzt bist du, ich merke das ja, leidenschaftlicher Fan, ja? Ich hatte das ja bei dem HSV-Spiel genauso, ne? Da hast du mal so einen Moment, wo du dann denkst, das Spiel ist echt richtig schlecht, ja. Und das denkst du, musst aber gewinnen, ne? Aber denkst, wenn wir es heute vielleicht verlieren, auch nicht schlecht, dann kriegen wir wenigstens einen neuen Trainer. Hast du dann so ein Gefühl gegen Köln, wo du so hin und her gerissen bist und denkst, okay, wenn wir verlieren, wenigstens dann einen neuen Trainer?
Ganz
weißt du, was ich meine?
Ja. Ja. Es tut weh, sowas zu sagen, ne?
Aber ja, aber es ist eine verrückte Situation. Ich kenne das ja auch. Dann bist du so im Zwiespalt. Ne? Du brauchst die Punkte, du willst gewinnen, aber du denkst...
Du willst auch das Derby gewinnen.
Ja, klar. Aber du willst auch irgendwie, dass sich was verändert. Und hast du manchmal so, dann gewinnst du durch ein dummes Tor dann doch 1-0 und eigentlich war es
so ein schlechtes
Spiel. Ja, und dann kommt vielleicht Rudi Völler und erzählt, oh, es war ja alles gut. Du denkst, nein, war es nicht, ne?
Ja, ja. Das ist so geil. Du sagst es, es war ja alles gut. Es ist doch alles gut. Was wollt ihr eigentlich? Das ist so immer so diese Grundhaltung, ja? Und man geht einen Schritt weiter im Kopf und denkt, nein, es ist nicht alles gut. Guck doch hin. Und so schlimm das ist. Also ich glaube, das Einzige, und das habe ich gestern auch getwittert während des Spiels auf Schalke, du musst erst das Derby in Köln verlieren, damit vielleicht ein Umdenken stattfinden kann. Zumindest eine vernünftige Aufarbeitung, weil bis dahin, ja, bist du halt bei einer ausgeglichenen Tordifferenz, ne? Dann stehst du bei einer Null und dann hast du auch irgendwie so eine Null-Weiterentwicklung. Das ist so, auch so sinnbildlich.
Der 16. Spieltag, liebe Hörer. Da wird dann Köln gegen Leverkusen stattfinden. Wir dürfen alle sehr gespannt sein, was sich dann tut. Und das ist jetzt vielleicht dann auch tatsächlich der Zeitpunkt, wo wir vielleicht auch mal über den FC und sein Spiel des Wochenendes sprechen können. Und ich finde, du hast für beide Mannschaften schon die perfekten thematischen Vorlagen geliefert, Kevin. Nämlich zum einen über den FC, da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, was da passieren könnte, wenn man eventuell verliert. Und zum anderen, Kai, hat Kevin vorhin gesagt, für ihn ist Leverkusen so eine Mannschaft, die in so Ego-Spielen, war die Formulierung, gut performt. Und ehrlich gesagt hatte ich diesen Gedanken bei Borussia Dortmund auch. Die sind für mich so das Äquivalent zu einem Coffee-Table-Book. So nennt man ein Buch, das man zwar nicht gelesen hat, aber gerne bei sich herumliegen lässt, damit anwesende Gäste sehen, mit welch toller Literatur man sich schmückt. Und ein bisschen, finde ich, ist die bisherige Saison Borussia Dortmunds auch so. Bei Real Madrid zurückgekommen nach 0-2 und ein 2-2 erzielt. Alles wunderbar. Vorher Borussia Mönchengladbach mit 4-1 aus dem Stadion geschossen und herausragend im Training gearbeitet, wie Thomas Tuchel gesagt hat. Tja, und dann gegen einen ersten FC Köln, der personell auf der langsam letzten Rille läuft, nur ein 1-1 und das in der 90. Minute. Erstaunlich, Kai, oder?
Absolut, ja. Hätte ich auch gedacht, dass Dortmund da das Spiel gewinnt und das, wie du sagst, das sah ja auch lange gar nicht so aus. Ich fand Köln auch sehr, sehr gut.
Wenn Modest einmal querlegt, steht es 2-0.
Ja. Dann wäre es spannend gewesen, was dann passiert, ne?
Wahrscheinlich wieder Anpfiff. Ja. Ja, nee, natürlich. Gehe ich direkt.
Ja, genau. Was ich meinte, was halt dann wieder in Dortmund noch dann reagiert, ob sie auch nochmal zurückgekommen wären. Und was bei Dortmund halt finde auch, dann hast du so, die sind ja für mich schon auch jetzt werde ich gerade von der Fliege angegriffen, schon eine extrem gute Mannschaft dieses Jahr. Und auch das ist auch ein großer Wandel, den wir hatten zur Saison mit einigen Abgängen und einigen Neuzugängen. Und ich finde das schon auch die Frage, ne, wie fest ist da noch Tuchel überhaupt in Dortmund? Ja, ist auch
nicht der nächste Trainer, den wir ansehen. Leute, ihr macht mich fertig.
Nein, aber es ist ja auch mit so einer Mannschaft. Hör mal zu, die haben in den letzten Minuten, fand ich, auch wieder richtig stark gespielt, ne? Wo man sich denkt, boah, hättet ihr das ganze Spiel so gespielt, ne? Geht ihr hier mit 4-0 nach Hause? Also gewinnt ihr das Spiel 4-0 und ja.
Aber andererseits, den Umbruch, also einen Hummels zu verlieren, einen Gündogan zu verlieren und einen Mkhitaryan zu verlieren, wie Aki Watz gesagt, zwei Weltklassespieler und Mkhitaryan, ist jetzt auch nicht so wenig. Und diese Überlegenheit hinten raus hat ja tatsächlich auch viel mit dem zu tun, was Dortmund vorher spielte. Das kenne ich als Bayern-Fan ja auch. Tatsächlich ist für die Mannschaft, die dem Ball hinterher rennt und deswegen in der Regel mehr Kilometer machen muss, ist es anstrengender und da ist es tatsächlich eine häufig zu sehende Dynamik. Also es ist quasi nicht so, dass sie vorher, also dass es jetzt nur ausschließlich daran läge, dass vorher Dortmund es nicht gut gemacht hätte, sondern es ist halt auch so normal. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass Dortmund vorher 70 Minuten brilliert hätte, das ist jetzt auch zu viel gesagt. Aber ist es nicht auch, ja, wir landen wieder beim Thema Erwartungshaltung, oder?
Na ja gut, die Erwartungshaltung bei Dortmund muss ja schon sein. Ich meine, gut, gegen Köln auch nochmal ein besonderes Spiel vielleicht. Ne? Köln ist ja diese Saison auch sehr stark. Aber da muss es schon irgendwo, ist ja für die genau das Gleiche, ne? Die Bayern schwächeln, was ja witzig ist, tun sie ja eigentlich gar nicht. Es ist nur gefühlter Wert, ne, dass Bayern schwächeln. Aber man hätte ja schon mindestens mal an den Bayern dran sein können als Borussia Dortmund. So, man hätte ja das, was Leipzig jetzt ist, müsste ja eigentlich auch Dortmund sein. Das muss ja der Anspruch sein.
Ja, es muss Leverkusen halt sein, es muss Dortmund sein.
Naja, da
alle wollen sein wie Leipzig. Mein Gott, wäre das ein guter Titel für diesen Podcast, aber es ist mir ein bisschen zu ketzerisch.
Wo kommen wir da hin, ne? Nee, aber das ist ja schon, da musst du halt mehr machen wie ein 1:1 in Köln, ne?
Ja, so. Ja, klar.
Was mich bei Dortmund aber super freut, ist echt die Entwicklung auch hier von Reus, ja? Den ich für einen Reus super Spieler halte und echt viele Verletzungen immer schade. Und der sich ja jetzt wirklich da zu einer der großen Stützen der Mannschaft auftut, ja. Das freut mich sehr. Und das Tor, ja, auch freut mich für ihn immer wieder, ja. Bin da jetzt ganz neutral. Ich gucke mir Köln gegen Dortmund neutral an. Mir ist das als Fußballfan, schaue ich mir sowas gerne an, aber ich habe jetzt keine Präferenzen für einen. Finde ich toll, ja.
Ja, wenn Marco Reus mal länger von Verletzungen verschont bliebe, man will gar nicht wissen, wo es für ihn hinginge, auch in der Nationalmannschaft.
Ja.
Haben wir dieses Thema, ja, kaum zu glauben, dass man ohne Marco Reus Weltmeister geworden ist, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und auf der anderen Seite, Kevin, du hast ja schon ein paar Worte über den FC verloren und hast die ja besonders im Blick, weil du dir ja wünschst, das Thema lassen wir. Aber tatsächlich muss man sagen, Köln trotz aller Verletzungsprobleme wieder ein gutes Spiel auf den Rasen gebracht. Die haben eine Konstanz auch im... Ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Also es gibt ja Mannschaften, die sind immer dann besonders stark, wenn sie brillieren und aber an einem Rainy Tuesday in Stoke, so wie der Premier League Beobachter dazu sagt, da können die auch mal so komplett wegbrechen und 0:3 untergehen. Und genau dieses Wegbrechen hast du bei Köln, ich glaube seit dem 2:6 gegen die Eintracht am zweiten Spieltag der letzten Saison, hast du das nicht mehr erlebt. Die haben wirklich eine tolle Konstanz nach oben, nach unten hin.
Weil der ganze Verein Konstanz ausstrahlt. Ja, da greift ein Rädchen ins andere, da ist Ruhe im Verein und das ist für den ersten FC Köln, glaube ich, auch etwas, was es davor jahrelang nicht gab. Und Stöger und Schmadtke arbeiten hervorragend zusammen. Jeder nimmt den anderen unter den Arm sozusagen und man geht da Hand in Hand durch die Saison und die Mannschaft macht das mit. Ja, ich glaube, das merkt die Mannschaft auch. Und ich glaube, das ist auch so ein Faktor, der in Leverkusen vielleicht fehlt. Dass einfach diese Gesamtkonstanz im Verein nicht da ist, ja, und dann arbeitet es sich als Spieler halt auch ruhiger und das ist eine top zusammengestellte Mannschaft. Peter Stöger ist ein hervorragender Trainer, der da wirklich ein gutes Gespür für hat, auch die seine Mannschaft auf die anderen Mannschaften einzustellen und das ist eine tolle Entwicklung beim 1. FC Köln, das erkenne ich neidlos an, das ist für mich auch okay, das zu sagen, auch als Leverkusen-Fan, da den FC auch zu loben, das gehört sich auch so in der Situation. Und ja, ich glaube, für den 1. FC Köln kann das europäische Geschäft vielleicht noch nicht in dieser Saison, aber spätestens dann in der nächsten Saison, wenn man da alles beisammen hält, durchaus ein Ziel sein, was man anpeilen kann und auch anpeilen sollte, denn die Entwicklung ist positiv und das Spiel gegen Dortmund hat das einmal mehr gezeigt. Also war im Endeffekt eigentlich eher schade, dass es der FC nicht geschafft hat, dieses 1:0 zu halten, was man sich wirklich hart erarbeitet hat. Und da hat Kai absolut recht. Marco Reus macht den Unterschied. Das ist ein Faktor. Haben das in unserem Fanclub, in unserem WhatsApp-Chat, auf meinem Wettschein habe ich Unentschieden oder Köln getippt und sagte mein Kollege, ja, aber pass auf Marco Reus auf, ne? Und am Ende ist Marco Reus natürlich wieder der den Unterschied macht und das Unentschieden für Dortmund sichert. Aber soll die Leistung des 1. FC Köln nicht schmälern.
Auch Dembélé, der sich da in der Situation gut durchsetzt und dann den Pass auch perfekt in den Rückraum spielt, aber dass die individuelle Klasse hoch ist bei Borussia Dortmund,
ja,
wundert jetzt nicht komplett. Sie wurden 25 Mal gefoult, das heißt über der magischen Tuchel-Grenze, deswegen eigentlich auch klar, dass da kein Sieg rausspringen könnte und auch jenseits dieser Polemik, aber ja, ich glaube, wir haben die wesentlichen Pfeiler dieses Spiels schon umrissen und wenn ich die V-Statistik zitiere, dann können wir auch noch aufs letzte Spiel gucken, was wir noch nicht besprochen haben, beziehungsweise ja, Spiel, weiß nicht, Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim, ein 0:0 und Kevin, ich habe es schon angedeutet, so wirklich viel gespielt wurde nicht, es Also man muss da so ein bisschen aufpassen, dass man, ich meine, ich bin ja selbst so ein bisschen polemisch jetzt hier reingestiegen. Es gab natürlich trotzdem auch Spielszenen, aber was da in der zweiten Halbzeit dann passiert ist mit 7 gelben Karten und einer gelb-roten, das war schon alles nicht so ganz schön anzuschauen und da muss ich, glaube ich, auch der Schiedsrichter tatsächlich dafür kritisieren lassen, dass ihm da auch das Spiel entglitten ist.
Na, es war mehr eine MMA-Show irgendwann. Also es war ja.
Ja, nicht Royal mehr Rumble war das so ein bisschen, ne?
Ja, es war schon mehr als Wrestling. Also es war wohl eher UFC. Aber ja, also da muss man Schiedsrichter Christian Dingert aber mal ganz schön in die Verantwortung nehmen und in die Videoanalyse schicken, weil der war da der treibende Faktor in diesem ganzen Chaos.
Na, stopp. Er war nicht der treibende Faktor. Das ist doch falsch. Also ich finde es vollkommen richtig zu sagen, es ist ihm das Spiel entglitten, auch weil er so spät in die persönlichen Strafen gegangen ist. Aber die die Faust gemacht haben, das waren ja wohl die Spieler. Also er war ja nicht der treibende Faktor.
Ja, okay.
Also man kann ja auch nicht sagen, wenn der Schiedsrichter nicht sofort mit Karten um sich wirft, dann dürfen sich alle aufführen wie Sau.
Nein, das nicht. Na gut, dann nehme ich das zurück. Ne? Dann war er ein unterstützender Faktor.
Ja, okay, weil so ist nämlich, finde ich, auch ein bisschen die Berichterstattung danach gewesen. Und das finde ich aber auch ganz schön ungerecht, dass dann keiner sagt, ja Moment mal, können sich denn nicht bitte auch die Spieler ein bisschen mehr im Griff haben? Also, weil es halt auch, also Fouls, die im Zweikampf passieren, da gibt es ganz verschiedene Kategorien von. Aber wir hatten hier viele sehr, sehr hässliche Fouls, wo ich sage, das war jetzt nicht unbedingt der Kampf um den Ball, der zu diesem Foul geführt hat, sondern einfach nur eine Aggressivität, die sich so ihren Bahn gebrochen hat. Und das müssen Spieler unter Kontrolle haben.
Meinst du Abraham gegen Wagner?
Zum Beispiel. Du, also ich habe mir hier aufgeschrieben, was so die wichtigsten Fouls waren. Das ist, da hat jeder, ja, Royal Rumble, jeder gegen jeden. Fabian Gretsch-Baumann um Wagner gegen Mascarell, Abraham gegen Wagner, Polanski gegen Abraham, Oczipka an Uth, Rudelbildung und Platzverweis.
Wahnsinn, oder? Und dann ist auch noch der vom Platz geflogen, der eigentlich am wenigsten gemacht hat.
Ja, also, Timothy Chandler.
Also, was man wirklich mal lobend erwähnen muss, ist Sandro Wagner.
Es sind alle gespannt, die dir zuhören. Ich bin auch gespannt. Aber ja, ich weiß, was du meinst wahrscheinlich, aber jetzt haus mal raus.
Wie er sich nach dem Ellbogencheck verhalten hat, aber auch in der Szene mit Chandler, ist aller Ehren wert. Ja, Wagner wurde mit dem Ellenbogen getroffen, hat sich dementsprechend auch verhalten, weil es nun mal wehtut im Gesicht, hat danach aber auch, ist relativ schnell aufgestanden, hat nicht den sterbenden Schwan gemacht, hat sich ja sogar noch dann mit Abraham unterhalten und man hat so in den Lippen lesen können, boah, da hast du mir aber einen mitgegeben, ne? Aber das war halt männlich, so in dem Fall. Mhm. Und in der Chandler-Situation ist er nicht zu Boden gegangen. Er hat sich nicht irgendwie an den Hals gefasst und gesagt, oh, mein Kehlkopf wurde gerade eingequetscht hier, sondern ist stehen geblieben, hat sogar noch versucht, die Situation zu beruhigen, hat er sogar noch versucht, Chandler zu beruhigen. Also das war also aller Ehren wert für Sandro Wagner in diesem Fall.
Stimmt.
Trotzdem natürlich blöde Situation, dass der Schiedsrichter diesen klaren Ellenbogencheck nicht gesehen hat, weil das war ja nur Gesichttreffer, also nichts anderes. Also und das mit Chandler war halt auch eher ein bisschen blöd, aber wie gesagt, also es hat, man muss auch mal sowas lobend anerkennen, dass einer wie Sandro Wagner sich nicht da jetzt auf den Boden legt und schmeißt und schreit und tut und macht, wie es andere Spieler in der Situation gemacht hätten. Also das ist gehört auch dazu, das sowas mal zu erwähnen. Mhm.
Auch die Aussagen nach dem Spiel haben mir persönlich gut gefallen. Natürlich mag jetzt der eine oder andere sagen, nach dem Spiel ist es natürlich auch einfach, sich zurückhaltend zu zeigen. Aber ehrlich gesagt haben uns andere Spiele auch schon gezeigt, dass das sehr, sehr schwer zu sein scheint. Und da hat er ja unter anderem auch gesagt, dass er den Platzverweis nicht nachvollziehen konnte und auch hofft, dass das keine lange Sperre für Chandler wird. Und hat noch zwei, drei andere ganz gute Aussagen gebracht, wo ich mir gedacht habe, ja, also das ist jetzt, wenn ich mir angucke, was vorher auf dem Platz passiert ist, war das danach, das danach hat mir eigentlich besser gefallen als das davor.
Das hast du ja auch schon in der Situation selbst gesehen, ich hab's ja gerade gesagt, mit Chandler, als er da aneinander geraten ist, als die rote Karte kam. Es geht natürlich kein Spieler zum Schiedsrichter hin und sagt, das war keine rote Karte. Das ist aber auch völlig, völlig okay, das ist geschenkt. Aber du hast Wagner angemerkt, dass er da keine rote Karte gegeben hätte. Sein Gesicht war ja völlig verdutzt, als er mit der roten Karte ankam. Also das war eine sehr ehrliche Reaktion von Sandro Wagner, wo mir Sandro Wagner, muss man einfach mal sagen, in letzter Zeit richtig gut gefällt. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Also ich bin auch der Meinung, dass er aktuell einer der besten deutschen Stürmer ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es mal einer wäre, den Jogi Löw nominieren sollte, weil er einfach trifft und weil er auch guten Fußball spielt. Ob man ihn mag oder nicht, das ist völlig irrelevant in dem Fall. Es gibt, wenn man einfach nur die Leistung betrachtet, ist das ein toller Fußballer. Und ich versuche das auch abseits von dem zu betrachten, weil Ulf Kirsten war auch ein Drecksack, war trotzdem ein guter Stürmer. So, und an dem hat man sich auch aufgerieben. Und Sandro Wagner ist halt so diese, ja, mag Ibrahimovic, möchte gern Ibrahimovic. Ja, das mag zwar sein, aber es täuscht halt, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Mann Fußball spielen kann und dass das ein toller Stürmer ist. Und das wird mir in der Berichterstattung auch nicht gut genug wertgeschätzt, wenn man das mal so sehen will. Und er hat auch gegen Frankfurt wieder gut gespielt, aber ja, da waren alle damit beschäftigt, sich gegenseitig da beim Platz zu scheuchen, anstatt mal wirklich ein Tor zu schießen. Der Einzige, der wieder in Richtung Tor gekommen ist, ist Alex Meyer, ne? Aber für den hat's diesmal nicht geklappt.
Waren auch zwei Zehen, die er normalerweise auch macht, ne? Also es waren zwei richtige Alex Meyer Zehen und ja. In der zweiten Hälfte hat mir die Frankfurter auch deutlich besser gefallen wie in der ersten und da hätten sie das Spiel ja auch fast gewinnen können, ne? So und
ja. Auf jeden Fall. Vor allem sehr, sehr erstaunlich. Hoffenheim ohne einen einzigen Schuss aufs gegnerische Tor. Insgesamt 15-3 Torschüsse für die Eintracht. Das heißt erneut ein Heimspiel, bei der Eintracht Frankfurt gegen einen vermeintlich spielerisch besseren Gegner oder vielleicht, naja, spielerisch schon besseren Gegner vom Offensivspiel her, es schafft, den Laden so dermaßen dicht zu vernageln und sich trotzdem noch Chancen herauszuspielen, dass die auch wirklich ein Stück weit verzweifelt sind. Also bei Hoffenheim ist die Tendenz auch alles andere als positiv, wenn man jetzt sich mal von dem 4-0 Ergebnis gegen Köln lost, was halt vom Ergebnis her viel zu hoch war. Deswegen habe ich das vorhin auch nicht mit reingenommen, als ich bei Köln gesagt habe, die haben schon lange keine Klatsche mehr bekommen, weil das vom Spielverlauf her nie im Leben ein 4-0 war. Das war ein totales Freakspiel. Und schon da hat Hoffenheim sehr, sehr viele Chancen zugelassen und gleichzeitig aus dem, was man gemacht hat, was gar nicht so viel war, auch sehr, sehr viele Tore rausgeholt. Also finde ich durchaus interessant, wie sich das da gerade entwickelt und bin gespannt, wie das jetzt die letzten beiden Spieltage noch weitergeht bei Hoffenheim.
Ja, und ich finde, Hoffenheim hat sich unter Julian Nagelsmann auch ziemlich gut entwickelt, auch in der ganzen mannschaftlichen Geschlossenheit. Das, was Hoffenheim so ein bisschen abgegangen ist in den letzten Jahren auch, haben auch zugegebenermaßen Spieler dazu bekommen, die vorweggehen. Ne? Also Wagner, Vogt, dann Rupp, dann Kramaric, dann hast du noch Spieler auf der Bank wie Ut, den du mal bringen kannst. Sorloy sitzt auch nur auf der Bank. Bicakcic, also da kann man ja quasi alle aufzählen. Also ich fand Hoffenheim auch in Leverkusen sehr beeindruckend. Ich finde aber auch Eintracht Frankfurt sehr beeindruckend. Also was Niko Kovac da aufbaut und die Verlängerung ist ja folgerichtig für ihn, wenn sie denn kommt, ist aller Ehren wert. Also ich bin ja bei meinsportradio.de das Frankfurt-Orakel. Wenn ich für Frankfurt tippe, verlieren sie nicht. Das zieht sich jetzt schon einige Spieltage. Aber ich tippe nicht zu Unrecht auf Eintracht Frankfurt, weil ich finde, und da kann ich auch wieder das Leverkusen-Spiel als gutes Beispiel nehmen, dass Niko Kovac die Mannschaft auf Begebenheiten einstellen kann, die Eintracht Frankfurt es ermöglichen, jeden Gegner so zu bespielen, dass es funktionieren kann. Ja, und geht ein Ball von den Bällen von Meier rein, gewinnt Eintracht Frankfurt das Spiel. Ja. Und dann steht es in der Tabelle noch ein bisschen besser für die Eintracht da. Also man muss natürlich da am Boden bleiben. Und ich glaube, das kann Niko Kovac auch ganz gut, auch sein Bruder. Das sind bodenständige Typen. Die halten das Ganze da im Zaum, dass es halt nicht ausartet für Eintracht Frankfurter Verhältnisse. Und dann mal gucken. Ne? Aber da waren echt die beiden Überraschungsmannschaften und aber auch die Mannschaften, die sich toll entwickelt haben gegeneinander. Schade, dass es dann so ein Spiel war, was gerade in der zweiten Halbzeit einfach nur hässlich war und nicht viel mit Fußball zu tun hatte. Mhm.
Ja, tabellarisch Platz 4 gegen Platz 5. Platz 4 ist die TSG aus Hoffenheim, immer noch ungeschlagen als einziges Team in der ersten Fußball-Bundesliga. Werden noch spielen zu Hause gegen Dortmund und zu Hause gegen Werder Bremen. Mal gucken, ob man sich ungeschlagen in den Winter retten kann. Und Eintracht Frankfurt auf Platz 5. Da muss man sich nur die Endtabelle der letzten Saison angucken. Und dann weiß man, was das bedeutet, dass die jetzt 26 Punkte haben und eben da stehen, wo sie stehen.
Was ich auch geil fand, war, Entschuldigung, ja. Nach dem Spiel sind ja Kovac und Nagelsmann aneinander gerasselt. Das habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Mhm. Und Kovac, also ich habe mir überlegt, ob ich mal so ein Video schneiden soll, wo einfach Roger Schmidts Kommentare von dem Spiel gegen Hoffenheim untergelegt sind. Weil Julian Nagelsmann guckte schon wieder genauso verdutzt rein, wie in der Situation, als Roger Schmidt ihn da angefahren hat. Das ist so geil. Also Julian Nagelsmann muss, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen. Ich glaube, der ist auch kein Kind von Traurigkeit an der Seitenlinie. Aber der ist noch jung. Ja? Aber ist schon lustig zu sehen. Lernen, ne? Ja, ist ja, schon lustig zu sehen, dass er mit zwei Trainern jetzt schon so aneinander gerasselt ist.
Ja, ja, okay. Und gleichzeitig natürlich krasser Kontrast. Noch eine Woche zuvor fordert Niko Kovac zusammen mit Dirk Schuster Arm in Arm den Abpfiff bei Augsburg. Und eine Woche später, fast forward, steigt man nochmal zusammen in den Ring. Aber ganz ehrlich, wäre auch fast komisch gewesen, wenn das die einzigen beiden Akteure von Eintracht Frankfurt und Hoffenheim gewesen wären, die nicht irgendwie aufeinander gehakt haben während dieser zweiten Halbzeit und nacheinander da. Das hat eine Eigendynamik entwickelt. Und am Ende war es dann eben ein 0:0 und der Auftakt in den 14. Spieltag und gleichzeitig Schlusspunkt für diese Schlusskonferenz, in der wir mal wieder sehr ausführlich alle Teams besprochen haben und besonders eben eure beiden, Darmstadt und Leverkusen. Vielen Dank dafür. Ich richte Podcast-Grüße aus an den Blauen Salon. Ich habe ihn ja schon mit dem Intro empfohlen. Hört euch die Folge mit Mike Büskens an. Wirklich tolle, auch erstmal Produktion. Ich sage euch nochmal die Nummer, über die ihr teilnehmen könnt an unserer Jubiläumssendung der 99, denn das ist ja schon die nächste Sendung. Das heißt, schon in einer Woche, wenn ihr noch Sprachnachrichten uns schicken wollt über WhatsApp, dann tut das jetzt über die 0151 155 45781. Und dann danke ich sehr für zwei sehr emotionale und interessante Rasenfunkdebüts. Und zwar zum einen Kevin Scheuren, der in der Werkskantine am Wasserkocher steht und da Dampf ablässt, bei Twitter als @ks_0811. Vielen Dank, Kevin.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und an alle Hörer. Entschuldigung, wenn ich ein paar Sätze zu lang gemacht habe. Aber ja, manchmal muss das eben raus. Ja. Aber es hat mich gefreut. Danke für die Einladung und vielleicht hört man sich ja nochmal wieder.
Ja, davon würde ich mal ausgehen, lieber Kevin. Und ich hoffe, dass du auch Feedback bekommst, wie das andere Leverkusen-Fans sind und auch andere Fans. Ich fand das sehr schön meinungsgewaltig. Das haben wir nicht immer im Rasenfunk. Das soll aber auch immer mal wieder sein. @ks_0811 bei Twitter. Ich freue mich echt auf die Nachdiskussion zu dieser Folge. Und ebenfalls vielen herzlichen Dank vom auch sehr empfehlenswerten Hoch und Weit Lilien-Podcast Kai Mario Abel bei Twitter @abel_km. Vielen Dank, Kai.
Ja, danke auch für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht. Dankeschön.
Das freut mich. Und dann genießt du jetzt mal den mallorquinischen Sonnenschein, während ich hier im trüben Münchner Winter das alles hier fertig schneide und emotional verarbeite, dass der FC Bayern gegen den FC Arsenal spielt. Da muss ich erstmal nachgucken, wann man sich da zuletzt getroffen hat. Keine Ahnung, das muss schon ewig her sein. Gut. Ein Riesengag zum Rausschmeißer, liebe Hörer. Danke fürs Zuhören. Bewertet uns bei iTunes. Beteiligt euch gern an der nächsten Sendung und hört in den Football Leagues Kurzpass. Das ist, der wurde viel zu wenig gehört, ganz ehrlich. Das ist, das hatte die Schlusskonferenz nach ein paar Spieltagen schon, als wir damit begonnen haben vor 2 Jahren. Also bitte gebt dem Thema wenigstens eine Chance. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und dann zusammen mit dem lieben Ed Helmi, dem Frank. Und dann machen wir so eine kleine Metafolge. Bin gespannt, wie das wird. Bis dahin bleibt sportlich, liebe Hörer. Und dann bin ich mal gespannt, über wie viele V-Statistiken wir in der nächsten Woche reden. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.